Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Kein Platz ist frei. Das Interesse ist groß am Thema Auf- und Abrüstung, Europa am Scheideweg.
Das nennt man alternative Fakten.
Im Deutschen Bundestag, genau. Alternative Fakten im Deutschen Bundestag. Ja, das Thema ist Auf- oder Abrüstung, Europa am Scheideweg. Wir haben hier eine mehrstündige Veranstaltung geplant, hochrangig besetzt. Ich darf zunächst mal begrüßen Dr. Gregor Gysi zu meiner Linken. Er wird gleich im Anschluss die Begrüßung halten. Dann wird die inhaltliche Einleitung Wolfgang Gerke machen. Wolfgang Gerke ist AK-Leiter des Arbeitskreises Internationale Politik. Wir haben dann im Anschluss zwei Panels. Panel 1 zum Thema das Ende der Friedensdividende, Aufrüstung oder Abrüstung in Europa. Hierzu haben wir eingeladen und ist auch anwesend Wolfgang Richter von Stiftung Wissenschaft und Politik zu meiner Rechten. Wir hatten eingeladen Karl-Heinz Brunner, MdB, ob man der AG Abrüstung der SPD-Bundestagsfraktion, als Antwort haben wir bekommen, sehr geehrter Herr Kachel, unser Referent, gerne hätte Herr Brunner am 19. Mai teilgenommen, leider muss er jetzt an dem betreffenden Freitag früher zurück in den Wahlkreis und wirklich teilnehmen können. Seine beiden Kollegen unter Ausschuss sind leider ebenfalls verhindert. Man sieht, die SPD-Fraktion ist so klein, dass sie nicht genügend Leute haben, die an so einer Veranstaltung teilnehmen können. Wir haben als weiteres, und er ist auch anwesend, Herrn Sergei Osnibyschew, ich hoffe, ich habe richtig ausgedrückt, vom Institut IMEMU aus Moskau. Wir haben weiter Frau Claudia Heidt, vertritt die IMI aus Tübingen. Die Moderation werde ich machen, Alexander Neu, Obmann im Verteidigungsausschuss für die Fraktion Die Linke. Um 18 Uhr haben wir eine halbstündige Pause. Danach starten wir mit Panel 2. Der Titel ist Ein Europa ohne Atomwaffen ist möglich, neue Dynamiken und Perspektiven. Dazu haben wir eingeladen und ist auch anwesend Professor Dr. Götz Neuneck, Dr. Thomas Reutner, Universität Wien, Xanthe Hall, IPPNW, und Dr. Susanne Baumann, Vertreterin des Auswärtigen Amtes. Die Moderation wird ja meine Kollegin Inge Höger machen. Inge Höger ist Sprecherin für Abrüstungspolitik. Abschließend um 20 Uhr gibt es eine minimale Zusammenfassung von mir und dann wir werden dann mit den Referenten noch einmal zu Abend essen können, wenn der Bedarf besteht. Ja? Lieber Gregor, möchtest du jetzt die Begrüßung einleiten?
Jetzt. Dann bleibe ich sitzen. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Fraktionsveranstaltung. Ich glaube, dass das wichtige Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen. Nun müssen wir uns gegenseitig gar nicht überzeugen, weil wir ohnehin schon bestimmte Vorstellungen haben. Aber es geht darum, das eigene Wissen zu vertiefen, sich mit bestimmten Argumenten auseinanderzusetzen und dabei zu lernen, wie man auch in anderen Runden darüber zu diskutieren hat und welche Bewegung vielleicht Veränderungen in der Gesellschaft diesbezüglich herbeiführen können. Wir haben es ja mit einer Struktur in der Welt zu tun, die sich verändert. Manche reden von einem neuen Kalten Krieg, aber das Problem ist, der Kalte Krieg war eine Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und ihrer Einflusssphäre und den USA und deren Einflusssphäre. Es war eine Systemauseinandersetzung zwischen Staatssozialismus und Kapitalismus. Heute ist die Welt insgesamt und durchgängig kapitalistisch. Und auch die drei staatssozialistischen Länder, die es noch gibt, wie China, Vietnam und Kuba, bieten eine Mischform in der Wirtschaft an, die zunehmend auch kapitalistische Züge bekommt. Mit anderen Worten, ein Systemkonflikt findet gar nicht statt. Was ist es dann? Es ist meines Erachtens ein Neuordnungskonflikt. Es ist ein Konflikt um Einflusssphären. Und was wird neu geordnet? Die Welt nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Vertrages. Da haben wir die Gravitationszentren. Die USA, sie hatten einen Status als Supermacht. Russland, das nach einer vorübergehenden Schwäche in den 90er Jahren wieder mit außenpolitischem Selbstbewusstsein auftritt. China, das vor allem an ökonomischer Stärke gewinnt und entsprechendes Gewicht in den internationalen Gremien anstrebt. Das ist deshalb interessant, weil die USA eigentlich an Einfluss verloren haben. Wenn man sich mal Lateinamerika, Mittel- und Südamerika anschaut, dann sind die Staaten eigenständiger geworden. Sie sind nicht mehr der Hinterhof der USA. Sie sind zwar sehr instabil, wenn ich jetzt an Venezuela und vieles andere denke, aber es ändert nichts daran, dass sie doch einen Grad an Unabhängigkeit von den USA erlangt haben, der früher gar nicht vorstellbar war. Das war eben der Hinterhof der USA. Die haben entschieden, welche Militärs da regieren, wie man Allende umbringt, etc., etc. Das läuft nicht mehr so. Auf der anderen Seite haben sie natürlich das größte Militär, und um die Fragen geht es ja auch. Und sie haben natürlich umfassendste Geheimdienste, die sie auch nutzen und die ihren Einfluss sichern. Bei Russland ist etwas anderes passiert. Russland brach natürlich zusammen, nachdem die Sowjetunion auch noch auseinanderflog. Das alles hatte ja politische und ökonomische Folgen. Russland war, abgesehen von einer klitzekleinen Ausnahme, nie eine Demokratie. Und was man nie unterschätzen darf, ist das Denken einer Bevölkerung in der Form, Großmacht zu sein. Ich werde das nie vergessen, als ich das erste Mal 1991 in den USA war, sah ich einen Bettler, und es war ziemlich warm, und der hatte zwei Mäntel an, und der hatte, was mich ärgerte, eine gelbe Schleife um seinen Arm. Und dann habe ich zu dem gesagt, wieso tragen Sie denn zwei Mäntel, es ist doch gar nicht so kalt. Und dann sagte er zu mir, naja, wissen Sie, wenn ich einschlafe, wird mir der zweite Mantel gestohlen, deshalb trage ich ihn lieber. Und sage ich, und Sie leben vom Betteln, ja. Sag ich, und wozu wollen Sie bitte im Golfkrieg gewinnen? Können Sie mir das mal erklären? Und dann sah er mich groß an und sagte, hören Sie mal zu, wir sind die größte Weltmacht. Wir müssen dort siegen. Und dann war mir klar, dass dieses Gefühl, bedeutend zu sein, bis zu einem Bettler reicht. Und bei dem russischen Volk wurde das verletzt. Sie fühlten sich gedemütigt. Und was dem Putin gelungen ist, ist, ihm wieder eine andere Geltung zu geben. Und wenn man zum Glück nie Weltmacht war, kann man so ein Gefühl nicht nachvollziehen, weil man es ja nicht hatte. Aber das sieht halt in Russland anders aus. Nun ist das Problem, dass sowohl in Russland als auch in den USA sehr militärisch gedacht wird. Die Sanktionen der EU gegen Russland waren grottenfalsch. Grottenfalsch. Frieden und Sicherheit gibt es in Europa niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Und vor allem hat mir ein führender CSU-Politiker in Bayern, also vor seinem Publikum, nicht etwa vor unserem Publikum, erklärt, dass man nicht reaktionslos bleiben konnte auf die völkerrechtswidrige Vereinnahmung der Krim. Abgesehen davon, dass der Kosovo genauso völkerrechtswidrig war, aber das habe ich gar nicht gefragt, habe ich ihm was anderes gefragt. Ich habe gefragt, war der Krieg der USA gegen den Irak völkerrechtsgemäß? Da konnte auch der nicht Ja sagen. Da sage ich, der war also völkerrechtswidrig. Welche Sanktionen hat die EU gegen die USA beschlossen? Und dann sagt er, Sie können doch nicht verlangen, dass wir die USA und Russland gleich behandeln. Das will ich gar nicht verlangen, aber eins verlange ich, dass man auf eine Völkerrechtsverletzung gleichermaßen reagiert. Glauben Sie im Ernst, die russische Regierung und die russische Bevölkerung bekommt nicht mit, dass sie einmal so reagieren und einmal ganz anders reagieren und sich niemals wagten, Sanktionen gegen die USA zu beschließen? Ich will auch gar keine Sanktionen gegen die USA, aber ich will eben auch keine gegen Russland. Und da bekam ich von seinem Publikum das einzige Mal Beifall. Das heißt, selbst die sahen, dass das so nicht geht. China. China, die Chinesinnen und Chinesen haben eine völlig andere Art als wir. Wir Europäerinnen und Europäer hauen gerne auf die Pauke. Wir machen uns immer etwas größer, als wir sind. Nicht die Chinesinnen und Chinesen. Ich habe zu einem führenden chinesischen Politiker gesagt, Sie sind doch jetzt eine Weltmacht. Sagt er, vielleicht eine werdende. Und ich sage Ihnen noch etwas, es ist die einzige Regierung mit einer Strategie. Ich kenne keine Regierung, also die kleinen kann ich nicht einschätzen, aber von den bedeutenden kenne ich keine einzige Regierung mit einer Strategie. Die einzige Regierung, die eine Strategie hat, ist die chinesische. Inzwischen beginnt Putin auch eine zu entwickeln, aber ich sage nur, die einzige, die eine hat, ist die chinesische. Und die haben einen klaren ökonomischen Kurs. Sie kaufen Hafen für Hafen, sie investieren. Sie machen das alles auf ihre Art, weil sie wissen, über ihren wachsenden ökonomischen Einfluss bekommen sie dann auch einen wachsenden politischen Einfluss. Ich habe zwei ständige Mitglieder des Sicherheitsrates nicht erwähnt, das sind Großbritannien und Frankreich. Die Briten sind ein bisschen komisch. Die Spanierinnen und Spanier und die Portugiesinnen und Portugiesen haben begriffen, dass sie keine Weltmacht mehr sind. Bei den Briten dauert das noch etwas. Das fällt ihnen auch schwer. Wenn deine Königin die Königin von 52 Staaten ist, löst das auch einen falschen Eindruck aus. Also sie ist ja auch Königin von Kanada und von Australien etc. etc. Stellt euch mal vor, unser Bundespräsident wäre da überall Staatsoberhaupt, wie wir durchdrehen würden. Glücklicherweise nicht, kann ich nur sagen. Aber ich will damit nur andeuten, das ist ihre Schwäche. Bei Frankreich ist es noch viel deutlicher. Die wissen schon, dass sie nicht mehr eine Weltmacht sind, aber können damit auch noch nicht umgehen. Die Unterschiede sind wichtig, um den Charakter der Konflikte richtig einzuordnen. Wir haben seit dem Kosovo eine deutliche Schwächung des Völkerrechts. Das Völkerrecht wird permanent verletzt und es hat mal funktioniert. Und ich weiß im Augenblick auch keinen Weg, den wir gehen müssen, um dem Völkerrecht wieder Geltung zu verleihen. Aber wenn wir den Weg nicht finden, gefährdet es die kleineren Staaten. Die großen Staaten brauchen kein Völkerrecht, die kleinen Staaten brauchen ein Völkerrecht. Ohne das Völkerrecht haben sie gar keine Chance zur Existenz. Seit Afghanistan und Irak ist das Muster der US-Außenpolitik klar. Regime Change. Sie wollen die Regime, die ihnen nicht passen, einfach wechseln. Und das militärisch herbeiführen. Und zwar wollen sie erreichen, dass diese Länder politisch und ökonomisch viel abhängiger von ihnen werden. Und das hat Folgen. Ich war im Irak. Ich habe den Staatspräsidenten gefragt, ob er an die Grenze nach Syrien fahren kann, also an seine Grenze. Da hat er mir gesagt, da kann er nicht hinfahren. Also du bist Staatsoberhaupt und kannst nicht mal in deinem eigenen Land reisen, weil die Bedingungen das gar nicht mehr hergeben. Es ist eine solche Katastrophe, was die Kriege im Irak und in Libyen angerichtet haben. Und man darf nicht vergessen, bei Libyen gab es eine Zustimmung von Russland und China im Sicherheitsrat. Deshalb war das ja noch völkerrechtsgemäß, aber nur zu Beginn, weil sie dann alle Versprechen gebrochen haben, die sie China und Russland gegeben haben, worauf die beiden Regierungen erklärt haben, es gibt nie wieder eine Zustimmung. Sie müssen wissen, alles, was in Syrien geschieht, ist nicht völkerrechtsgemäß. Es gibt eine Ausnahme, egal wie ich es politisch beurteile, das ist Putin. Weil Putin handelt in Übereinstimmung mit Assad, dem formellen Staatsoberhaupt von Syrien. Die anderen reden ja mit dem gar nicht und holen sich auch gar keine Genehmigung ein. Aber man gewöhnt sich so daran. Es läuft eben alles völkerrechtswidrig. Na und? Ich halte das für eine Katastrophe. Wir haben also eine Destabilisierung, wie es sie noch nie gegeben hat. Daraus ist der Islamische Staat entstanden, eine der schlimmsten Terrororganisationen. Man darf nicht vergessen, durch den Afghanistan-Krieg wurde Al-Qaida gezwungen umzuziehen nach Pakistan und in den Irak. Vorher gab es in dem Irak gar nicht Al-Qaida. Und wenn der Krieg in den Irak nicht geführt worden wäre, hätten die auch Al-Qaida verhindern können. So konnten sie Al-Qaida nicht verhindern und Al-Qaida ist die Keimzelle des Islamischen Staates. Das stärkt lokale Ambitionen. Nun haben wir beachtliche Auseinandersetzungen zwischen der Türkei, Saudi-Arabien und dem Iran. Und ich mache das ja immer anders. Ich habe das, weiß ich gar nicht, auf Facebook. Wo quatsche ich denn eigentlich immer, wenn ich sowas mache? Also ich, Facebook und Twitter. Also auf jeden Fall habe ich dort, ich bin ja ein Anhänger der Logik. Und ich mache dann immer Folgendes, habe ich gesagt, also wenn ich das richtig verstehe, sitzt doch unsere Bundeswehr in der Türkei und hat dort auch Waffen und ermittelt den ganzen Luftraum Syriens. Und die Daten, die sie ermitteln, die schicken sie doch dann an die NATO. Und da holen sich die Daten ab die USA, aber doch auch die Türkei. Und dann nutzt die Türkei die Daten und bombardiert die Kurden und Kurden in Syrien, die den Bodenkampf gegen den Islamischen Staat führen. Das heißt, da stehen wir doch an der Seite der Türkei im Kampf gegen die Kurden und Kurden. Andererseits fährt die Bundesregierung in den Irak und bildet dort Kurden und Kurden aus und gibt den Waffen im Kampf gegen den Islamischen Staat. Ja, was denn nun? Kämpfen wir nun gegen die Kurden oder an der Seite der Kurden? Dann sage ich, und die Wahrheit ist, wir gehören militärisch überhaupt nicht in den Nahen Osten und müssen dort sofort zurückkehren. Aber wenn du das so aufbaust, erreicht es es über 1 Million Mal jetzt geklickt, weil du bringst die Leute auf etwas, doch wenigstens nach einer Logik zu fragen. Aber daran sieht man auch, wie durcheinander die Welt geraten ist. Das könnte auch die Bundesregierung nicht. Dann erklären die mir, sie machen das ja nur für die USA, sage ich. Das heißt, die Türkei kriegt die Daten nicht. Naja, das können wir ja nicht verhindern, sage ich. Na, dann unterstützt ihr doch die Türkei im Kampf gegen die Kurden und Kurden. Also da lasse ich ja dann nicht locker, weil das eben auch wichtig ist und das alles zeigt. Wir haben darüber hinaus eine Schwächung der UNO. Obwohl es keinen kalten Krieg gibt, brauchen wir Entspannung. Es müsste wieder Vertrauen entstehen. Wir brauchen keine eskalatorische Logik der gegenseitigen Aufrüstung. Daher sind auch die Sanktionen eben nicht klug. Schon gar nicht gegen eine atomare Weltmacht wie Russland. Europa muss lernen, eigene Interessen zu formulieren. Der Blick auf China, nochmal, die neue Seidenstraße, ein Volumen von 900 Milliarden Euro an Investitionen. Das muss man sich mal im Vergleich zur EU überlegen, die heute noch 30% weniger investiert als vor der Finanz- und Bankenkrise 2007. 30% weniger. Was machen die Chinesen? Dem hat die EU nichts entgegenzusetzen. Und wir brauchen so dringend Investitionen in der Europäischen Union und in Deutschland. Also müssen wir ganz andere Wege gehen. Wir brauchen nicht den weiteren Abbau Südeuropas, sondern endlich den Aufbau. Gerade und innerhalb der EU. Die EU war nie so gefährdet. Und das militärische Denken muss überwunden werden. Sehen Sie, die USA denkt militärisch, Russland denkt militärisch, die Ukraine denkt militärisch, Israel denkt militärisch, Saudi-Arabien, der Iran, Syrien denkt militärisch, Hamas denkt militärisch. Alle denken militärisch und rechtfertigen sich immer mit dem militärischen Denken des anderen. Wenn wir davon nicht wegkommen, wenn es nicht endlich mal einen anderen Weg geben, wird aus dem Ganzen nichts. Nun haben als letztes Herr Trump, zu dem ich jetzt nicht weiter sage, ich habe ja schon im Fernsehen gesagt, dass er leicht psychisch gestört ist. Das ist übrigens nicht psychiatrisch. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Psychiater und einem Psychologen. Ich kann Ihnen sagen, woran der Trump leidet. Ich hatte 1000 Mandanten, ich kenne diese Typen. Der leidet an Minderwertigkeitskomplexen. Glauben Sie mir das. Und die kompensiert er durch seine Lautstärke und durch seine Art des Auftretens. Und wissen Sie, was das Gefährliche an ihm ist? Nicht, dass er ein Reaktionär ist. Das ist schon schlimm. Aber viel schlimmer ist, dass er unberechenbar ist. Auf einen Reaktionär, der wenigstens immer einheitlich reaktionär ist, kannst du dich ja noch einstellen. Auf Trump kannst du dich gar nicht einstellen. Weil der in seiner ganzen Art unberechenbar. Aber der hat gesagt, er braucht jetzt sehr viel mehr Atomwaffen. Da sagt natürlich Putin, er auch. Wunderbare Antwort, kann ich nur sagen. Ich meine, wir können doch die Menschheit inzwischen, glaube ich, 22 Mal zerstören oder 42 Mal. Wozu müssen wir sie 200 Mal zerstören können? Es reicht doch, wenn sie einmal ausgelöscht ist. Ich meine, mehr braucht man doch nicht. Ich kann dieser Logik überhaupt nicht folgen, ehrlich gesagt. Aber eine Logik will ich Ihnen erklären. Ich war während des Jugoslawienkrieges in Indien und da hat Indien gerade das erste Mal seinen Atomwaffenbesitz bekannt gegeben, etc. Und dann habe ich beim Außenminister Singh war ich, habe ich natürlich pflichtgemäß ihn kritisiert, dass sie nur auch Atomwaffen haben. Und wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Er sagte, sagen Sie mal, Jugoslawien hat Atomwaffen? Ich sage, nein. Jugoslawien ist doch militärisch angegriffen worden. Ich sage, ja. Glauben Sie, dass Jugoslawien angegriffen worden wäre, wenn es Atomwaffen gehabt hätte? Ja, wahrscheinlich nicht. Sehen Sie, deshalb haben wir die. Und jetzt kommt folgende Überlegung. So dachte natürlich auch der Iran. So denken ja viele Regierungen, dass sie militärisch nicht angreifbar sind, wenn sie Atomwaffen besitzen. Wenn die Atommächte, und jetzt haben wir acht Atommächte, also USA, Großbritannien, Frankreich, China, Russland, Israel, Pakistan, Indien. 8 Atommächte. Nordkorea hat noch keiner, nein, glaube ich nicht. Aber ist auf dem Wege dorthin, das ist was anderes. Das ist was ganz anderes. Wenn sie die hätten, würden sie das bekannt geben, weil sie da nicht mehr angreifbar wären. Also auf dem Wege dahin. Ich sage nicht, dass sie haben noch keinen. Aber ich sage Folgendes. Wenn die 8 Mächte nicht den Weg gehen, ihre Atomwaffen abzubauen, Schritt für Schritt, dann sind sie auch legitimiert zu verhindern, dass wo andere welche gebaut werden. Sondern den umgekehrten Weg gehen, sich als Atomstreitmacht ständig auszubauen, dann müssen sie damit rechnen, dass es immer mehr Regierungen geben wird, die dann auch Atommacht werden wollen. Das macht das ganze Anliegen des Atomwaffensperrvertrages kaputt. Schritt für Schritt kaputt. Und deshalb glaube ich, das militärische Denken muss überwunden werden. Wir brauchten wieder eine starke Friedensbewegung, von der im Augenblick in Deutschland keine Rede sein kann. Auch in der EU kann da keine Rede von sein. Bewegungen kann man nicht beschließen. Die müssen entstehen. Wir müssen und Sie müssen hier darüber diskutieren, wie man dafür sorgen kann, dass solche Bewegungen entstehen. Lassen Sie mich am Schluss, weil ich ja gleich den nächsten Termin habe, noch etwas Persönliches zu Wolfgang Gerke sagen, der ja ausscheiden wird aus dem Bundestag. Und ich glaube, dass das heute eine wichtige Veranstaltung für ihn ist. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Oh, wir waren nicht immer einer Meinung. Es gab zwischen uns auch Auseinandersetzungen. Aber er hat ein sehr, sehr tapferes Leben geführt. Bisher und wird es auch weiterhin führen. Und zwar bestand es darin, dass er sich in einer Zeit der Illegalität in den 50er Jahren entschieden hat, Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschland zu werden. Damit wusste er, dass jede Karriere in seinem Leben beendet ist. Jede. Du kannst nicht Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschland sein und dann politisch Karriere machen oder in der Wirtschaft Karriere. Das konnte er alles vergessen. Er ist diesen Weg gegangen. Und wenn man diesen Weg nicht gegangen ist, dann kann man ihn auch nicht einschätzen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie man diesen Weg geht. Und er hat sich immer in einem besonderen Maße für Frieden engagiert. Er hat sich immer in einem besonderen Maße für Schwächere eingesetzt. Sowohl bei der Systemauseinandersetzung, der Staatssozialismus war immer schwächer als der Kapitalismus, als auch im Verhältnis zur Dritten Welt. Er hat immer revolutionäre Bewegungen unterstützt. Ihm und mir sind dabei auch Fehler unterlaufen. Man hat auch mal jemanden unterstützt, wo man heute sagt, wieso habe ich das gemacht? Ich wusste nicht, dass er sich so entwickelt. Das ist aber ganz normal. Das gehört zum Leben dazu. Und deshalb möchte ich ihm heute und ausdrücklich hier danken und ihm alles, alles Gute wünschen. Ich weiß, dass du ein Kämpfer bleibst, auch außerhalb des Bundestages. Und ich bin sicher, wir werden uns das öfter.
Vielen Dank, Gregor, vor allem für die letzten Worte in Richtung Wolfgang Gerke. Das war wirklich eine Hochachtung für dich, Wolfgang. Wir kommen jetzt zum Thema. Ich muss meine Lesebrille aufsetzen. Wie können wir in Deutschland Rüstungsbegrenzung, Abrüstung in Europa voranbringen? Wolfgang, bitte.
Ja, ich bin natürlich, schönen Dank, Gregor, aber ich bin natürlich versucht schon, das etwas zu relativieren, dass ich mit 17 Jahren Mitglied der damals verbotenen KPD im Westen geworden bin, habe ich der SPD zu verdanken, die mich im gleichen Alter ausgeschlossen hat, weil ich die Ostermärsche der Atomwaffengegner mit begründet habe. Und im Ausschlussverfahren hieß es dann, dass ich zusätzlich auch noch Bertolt Brecht lesen würde. Das war 1961, da langte es, die Ostermärsche zu machen und Brecht zu lesen, um aus der SPD rauszufliegen. Und das befördert natürlich das Nachdenken darüber, welche politischen Alternativen in diesem Lande überhaupt möglich sind und was man möchte. Ich will ein paar Punkte ansprechen, ich mache das auch sehr, sehr offen, hoffe ich, und auch möglicherweise kritisch genug. Die Friedensbewegung, auf die ich immer gesetzt habe, formuliert immer mehr oder immer noch, wir leben in Zeiten, wo akut Kriege drohen. Ich halte diese Einschätzung für falsch. Es drohen keine Kriege, sondern wir leben inmitten von Zeiten des Krieges, der aber anders wahrgenommen genommen wird. Also ich war sehr häufig in Syrien, habe relativ viel dort versucht in Gang zu bringen. Ich habe nie was gehalten von der westlichen Politik, was Syrien angeht, übrigens von Assad auch nicht. Weil diese Scheinlogik, dass man sich immer entscheiden muss, den oder den, da muss man sich auch verweigern. Aber es ist natürlich furchtbar, was dort passiert. Wir können auch sagen, wir schauen uns in Europa um, auf die Ukraine mit 10.000 Toten aus kriegerischen Handlungen. Wir sind jetzt, glaube ich, im 16. oder 17. Jahr des Afghanistan-Krieges. Es drohen also nicht Kriege, sondern wir leben inmitten von Kriegen. Und die eigentliche Frage für mich ist, wie man aus dieser Logik ausbrechen kann und wie man zumindest die Beteiligung an Kriegen verweigert und welche Alternativen es dazu gibt. Also der jetzige Bundespräsident, Kollege Steinmeier, hat das auf die Formel gebracht, die Welt ist aus den Fugen geraten. Ich glaube, dass er recht hat mit dieser Einschätzung. Nur es gehört dazu zu überlegen, wie kriegt man sie denn wieder in Fugen und in welche Fugen dann bitte sehr. So, ich habe auch den Eindruck, dass bei vielen Menschen die Angst, wächst. Einige Wahlergebnisse von Rechtspopulisten erkläre ich mir aus sozialen und aus politischen Ängsten. Ich denke, wenn man Ängste abbaut, schafft man gleichzeitig ein Stückchen Stabilität und das sollte man tun. Wir werden, ich gehe davon aus, die vorletzte Bundestagssitzung wird am 30. Juni sein, also des Plenums. Wir werden dort nochmal einen großen Antrag zur Abrüstung einreichen. Wir wollen, dass zum Schluss dieser Legislatur und für die neue die Abrüstungsfragen ins Zentrum der Auseinandersetzung kommen. Ich persönlich gehe auch davon aus, ich will Sie da nicht mit belästigen, dass der Wahlkampf in Deutschland weitgehend auch um Abrüstungsfragen geführt wird. So, die Zeit hat das sehr amüsant berichtet unter der Überschrift, die SPD will als Friedenspartei eine Wahlkampfe ziehen. Sie verspricht einen Abbau der Spannung mit Russland und dann ist die Überschrift der Zeit, wohin soll das führen? Das finde ich eine interessante Kommentierung. Ich glaube, dass die Einschätzung richtig ist, dass in den Wahlprogrammen einzelner Kandidaten, einzelner Parteien die Abrüstungsfrage eine beachtliche Stellenwert einnehmen wird. Es war dann auch in der Süddeutschen zu lesen, dass Herr Schulz für die SPD sich erklärt hat, dass er jetzt Inhalte liefern will, mit Bildung will er anfangen. Außerdem verheißt er als Kanzler, Abrüstungsinitiativen vorantreiben zu wollen, statt immer mehr Geld in die Rüstung zu stecken. Das streiche die Seele der notorisch friedensbewegten Genossen, schreibt die Süddeutsche. Jetzt kann ich ja sagen, ich finde das keine schlechten Ankündigungen. Also mich bewegt das eigentlich mehr im Positiven. Wenn die Parteien wetteifern würden, wer macht die besten Abrüstungsvorschläge? Wer schafft es sogar noch darum, Bewegung zu kopieren, dann bitte sehr. Also man muss nicht aus dem Beißreflex, dass man wünscht, immer alleinige zu sein, vernünftige Sachen anderer kritisieren, wenn sie denn vernünftig sind. Ich habe in meiner Partei war nie besonders glücklich, wenn nach sogenannten Alleinstellungsmerkmalen gesucht wird. Ich finde es viel wichtiger, dass man andere bestärkt in diese Richtung, was Abrüstung angeht, sich zu bewegen. Und wir haben uns immer bemüht, Sie wissen es genau, Frau Röschmetzler, wir haben uns immer bemüht, uns in der Friedensbewegung aktiv zu beteiligen, aber nicht zu versuchen, die Friedensbewegung zu übernehmen oder zu dominieren. Nein? Also das macht einen gewaltigen Unterschied. Und ich würde Sie bitten, wir werden unseren Antrag, den wir jetzt hier einreichen, also nicht hier, sondern ins Plenum einreichen, zur neuen Abrüstungsinitiativen, wir werden den verschicken mit der Bitte, dass Sie mal raufschauen. Sie müssen uns nicht loben, das ist nicht so wichtig in diesem Zusammenhang, ist da drin. Schönen Dank. Sondern ich bin mehr an kritischen Auseinandersetzungen interessiert. Schauen Sie rein und sagen Sie, das ist nicht präzise genug, das ist trifft nicht den Punkt.
Wir arbeiten ja an so einem Ding, um sie besser zu machen. Ich glaube, dass man davon ausgehen kann, dass im Zentrum des Wahlkampfes auch in Deutschland oder insbesondere in Deutschland das Verhältnis zu Russland stehen wird. Also jeder sagt mittlerweile, dass ohne Russland keine Sicherheit zu erreichen ist, weder in Europa noch weltweit. Das heißt, man muss sich erneut mit der Russland-Problematik beschäftigen. Und wenn man das positiv sieht, mit Russland ist Sicherheit in Europa zu schaffen. Da kann man ja auch über viele streiten, was Russland macht. Wenn ich bei meinen Moskauer Kollegen über Abrüstung diskutiere, gucken die mich immer von oben an und sagen, was sollen wir noch abrüsten? Aber ich glaube, dass Russland eine ganz wichtige Position bei der Schaffung von Sicherheit in Europa innehat. Und ich will auch ehrlich sagen, auch eine moralische Position, die es gerade in Deutschland angemessen macht, die eigene Geschichte sich immer wieder anzuschauen. Ich habe immer verteidigt in der Linken das besondere Verhältnis zu Israel, was daraus wurzelt, der ermordeten 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Genauso verteidige ich ein besonderes Verhältnis zu Russland, was darin wurzelt, die 27 Millionen ermordeten, nicht nur Russinnen und Russen, sondern Bürger der damaligen Sowjetunion, der verschiedenen Länder. Das begründet einfach ein anderes Verhältnis und dem muss man in einer bestimmten Art und Weise auch gerecht werden, finde ich. Wir wollen, dass ausgestiegen wird aus dem System der Sanktionen. Wir haben das sehr vorsichtig formuliert und haben darüber geschrieben, Einstieg in den Ausstieg. In dieser gewundenen Formulierung können Sie erkennen, dass wir auch nicht glauben, dass man von heute auf morgen direkt aussteigt aus allem, sondern man muss einen Punkt finden, wo man sagt, raus aus dieser Spirale. Und da können Einzelpunkte, die vielleicht gar nicht so erheblich sind, für alle eine beachtliche Rolle spielen. Also schon, wenn die Abgeordneten der Duma, also des russischen Parlaments, eingeladen von ihren Kollegen in den Bundestag kommen könnten. Und wenn man hier diskutieren kann, dann über Abrüstung, Kooperation. Man sucht dann immer so gewundene Wege. Das ist völliger Unsinn. Also man muss festhalten an einer Politik des Dialoges. Ich möchte gerne, dass mit Russland Jugendaustausch, Studierendenaustausch, Kulturaustausch, aber auch die Debatte der einzelnen der Abgeordneten zueinander wieder Raum greift. Das schafft ein breiteres Forum. Ich werde im Bundestag ja mal tituliert als Putin-Versteher. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich verstehe. Das habe ich noch nicht direkt abgleichen können. Aber was ist denn so schlecht daran, den Präsidenten einer Weltmacht, die übrigens unsere Nachbarn sind, verstehen zu wollen? Ich halte das für einen logischen Vorgang in der Politik. Man kann sich noch immer entscheiden, ob man es gut findet oder nicht gut findet. So, in unseren Abrüstungsvorstellungen werden die 2%, das hat Alexander Neu immer wieder vorgetragen im Bundestag, auf die hier Rüstungskosten sich belaufen sollen, eine erhebliche Rolle spielen. Also wenn man sich den Verteidigungs- und Rüstungsetat anguckt, das Institut SIPRI hat ausgerechnet, heißt für Deutschland eine Steigerung auf einen Schlag auf 69 Milliarden. So, und es natürlich geht Druck von Trump aus dort zuzustimmen. Aber es ist angeboten worden, auch von der eigenen Regierung immer wieder, dass man diese 2% erreichen will. Und aus meiner Sicht gibt es keine rechtsverbindlichen Beschlüsse, die Deutschland zwingen würden, ihren Etat so umzugestalten. Es ist in der NATO debattiert worden. Nee, man braucht sich hier nicht NATO-Beschlüsse als Grundlagen zu nehmen. Für Deutschland wird das entschieden mit der Vorlage des Haushaltsplanes. Und da werden wir dafür, also soweit wir können, versuchen zu sorgen, dass es eben nicht auf 2% geht, sondern dass eine Wende möglich ist. Ich habe es nie verstanden, will ich Ihnen auch ehrlich sagen, und damit ende ich. Ich habe mir nie vorstellen können, in meinen schlimmsten Träumen über den Imperialismus, dass deutsche Soldaten mal wieder an der Westgrenze Russlands stehen. Ich habe das im Jugoslawienkrieg viel auch mit Helmut Kohl und seinem Verteidigungsminister Volker Rühe drüber gesprochen. Und der Rühe hat mir immer gesagt, deutsche Soldaten werden nicht dorthin gehen, wo deutsche Soldaten mal waren. In Litauen an der Westgrenze Russlands die Bundeswehr zu stationieren mit so einem Trickverfahren, rotieren, weil man formal die Beschlüsse anhalten will. Das ist ein unglaublicher Schlag gegen die Sicherheit und Entspannung in Europa. Da wächst kein Vertrauen drauf. Und wir versuchen, so einen Debatten anzuzetteln. Wir versuchen, uns der Kritik zu stellen. Und dann wird man am Ende bei Wahlen das Ergebnis sehen. Wenn es allein schon gelingt, dass die Abrüstungsfrage im Wahlkampf eine bedeutende Frage wird, hätten wir einen wirklich intensiven und interessanten Dialog. Und den würden wir gern vom Zaune brechen. Und schönen Dank. Wenn ich Sie nochmal bitten darf, kritisieren Sie uns, schreiben Sie, teilen Sie uns mit, wo wir Unsinn geschrieben haben. Wir sind immer streitfähig und würde es gerne hören. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Wolfgang. Kommen wir jetzt zum Panel 1. Der Titel: Das Ende der Friedensdividende, Fragezeichen, Aufrüstung oder Abrüstung in Europa. Herr Osnabischew, es wurde ja schon jetzt mehrfach angesprochen, sowohl vom Kollegen Gerke als auch vom Kollegen Gysi, dass wir eine Eskalation in Europa beobachten können. Und wie sehen Sie das? Sehen Sie in Russland diese Eskalation auch so, wie es hier gerade beschrieben wurde? Und wie gefährlich halten Sie diese Eskalation? Das heißt, kann da eine rote Linie überschritten werden, die wir nicht haben wollen? Ich erinnere zum Beispiel an die vielen Zwischenfälle im Ostseeraum, im Schwarzmeerraum, sogar im Mittelmeerraum. Bitte.
Спасибо. Ну, во-первых, я хотел бы заметить, что Россия большая, да, и в ней много мнений. И даже во властных структурах часто наблюдаются дебаты, я на них бываю время от времени на разного рода семинарах. Но если говорить по-простому, вы знаете, мир очень упростился, по-моему, да? То красная линия перейдена. И это вот очень точное замечание. И про эту красную линию наши политики и эксперты предупреждали не раз. Красная линия, ну, в первую очередь, для меня как эксперт, я все это наблюдаю очень давно, пересечение красной линии – это вот процесс расширения НАТО и попытки затянуть в НАТО Украину, Грузию, да, и другие страны, которые находятся прямо… Не только страны, которые находятся рядом с нами, а страны, которые нам близки по… Вот есть такое понятие культурно-историческая общность. Вот для… Тут очень верно говорили о том, что надо посмотреть в корень проблемы. Понимаете, когда входили в НАТО балтийские страны, да, в 2003 году, то Россия отнеслась к этому абсолютно спокойно. Но когда начался процесс включения в НАТО Грузии и НАТО, Россия просто-напросто, вот российское общество стало на дыбы. Просто-напросто. И не раз политологи, которые близки к Кремлю, предупреждают, что есть красная линия. Вот Украина красная линия. Напоминаю вам про речь Путина в 2007 году, значит, на Мюнхенской конференции. Если вернуться к той теме, которая у нас задана, ну, мы, собственно, о ней все время говорим, то сегодня по поводу разоружения и сокращения вооружений. Разоружение это вообще отодвинуто на очень задний план. Официальная позиция наша такая, что мы против любых дальнейших сокращений. По СНВ достигнут некий рубеж, после которого должны присоединяться третьи страны, ядерные, да. В области обычных вооружений необыкновенное превосходство, многократное НАТО, и мы не собираемся двигаться НАТО дальше, пока это превосходство существует. Позиция очень сложна для дальнейших переговоров, но вот политическая позиция такая. Тут только что, значит, я присутствовал на значит, обсуждении вот этих вопросов всех в официальных структурах. И почувствовался некий такой поворот, что мы готовы были бы разговаривать, если бы начался диалог. Вот для меня, как человек, который... Мы все стали во многом, знаете, кремлинологами, да, угадываем по губам, по тому, кто где сидит и кто с кем разговаривает, и как разговаривает. Вот, поэтому вот это очень важный нюанс. И нюанс этот связан с тем, что возродились надежды в российско-американских отношениях и в российско-европейских потихонечку. Но хочу обратить ваше внимание на следующее, что совершенно согласен, я вырос в стране, которая строила коммунизм, да, и родился в ней. И я, для меня лозунги разоружения – это что-то естественное всегда было. Хотя я понимаю, что для Советского Союза это во многом пропагандистский лозунг. Но хочу вам напомнить, что, несмотря на это, переговоры по сокращению и ограничению вооружений с практически с идеологическими противниками, с Западом, с Соединенными Штатами, шли постоянно. Они шли постоянно, и это стабилизировало ситуацию. Вот сегодня надо вернуть стабильность в ситуацию тем, чтобы начать переговоры и диалог по сокращению и ограничению вооружений. Потому что это естественный путь, это естественная ступенька на пути к безъядерному миру, на пути к миру более безопасному. Мы не можем проснуться завтра в безъядерном мире, где не будет ядерного оружия. Мы должны преодолеть трудный путь и идти ступенька за ступенькой. И этот мир без ядерного оружия должен быть абсолютно другим миром. Он должен быть построен на других принципах, в которых такому насилию, как происходит сегодня в Сирии, во многих других странах просто не будет места. Как мы это сделаем, это будут думать следующие поколения. В отношении Европы есть, и безопасности Европы, есть ряд срочных задач, которые надо сегодня решать, прежде чем перейдем мы к дальнейшим шагам, к возврату некого процесса Хельсинки или еще что-либо, чего-либо подобного. Это, как здесь верно уже говорилось, необыкновенная напряженность на границе России и НАТО, России и Запада. Это напряженность, мы обвиняем друг друга, мы абсолютно не доверяем друг другу. И многое родилось из этого недоверия. Но то, что наши военные машины сегодня сблизились, как во времена Холодной войны, как это было в разделенном Берлине когда-то, это совершенно недопустимая вещь. В начале 21 века, после того, как столько сил мы вложили в обеспечение взаимной безопасности. Маневры, которые мы проводим, с огромной интенсивностью, обе стороны, это совершенно недопустимая вещь. Маневры с предупреждением или вот в России предъявляют претензии так называемой проверки боеготовности. Да, я понимаю, что Запад, конечно, это беспокоит, но нас обеспокоит развертывание вот этих вот, пусть это будет 4 батальона, да, или батальонные группы, которые сейчас развернулись, как ответные меры на некую российскую активность. Это нас страшно беспокоит, потому что американские танки выгружаются в странах Балтии. И вот здесь достаточно искры, понимаете? Искры достаточно и в том, что совершенно сейчас не существует рационального, безопасного режима предупреждения опасного сближения, значит, самолетов, судов и самолетов. То, что было абсолютно решенной проблемой во время Второй войны. Поэтому необходимо срочно принять меры к предотвращению опасных сближений. На базе это можно делать тех соглашений, которые когда-то были на идеологической базе, соглашения между Советским Союзом и США 1972 года, 1989 года, там многое что было сделано. Надо прекратить наращивание концентрации войск на границе, надо снизить интенсивность и масштабность учений. И здесь, на мой взгляд, Германия может стать инициатором, проводником, и в некоторой степени даже гарантом этого процесса у того же самого Штайнмайера, у других деятелей Германии. У них высок международный авторитет, как людей, которые как бы занимая стороны определенные, они все-таки позволяют себе и демонстрируют объективный взгляд на вещи. Поэтому авторитет и существует. Вот эти вещи должны делаться. Мы не должны ждать, пока новый американский президент с какими-то новыми комплексами, нам непонятными, вдруг придет в Белый дом. когда что-то сменится в России. Надо сейчас действовать, потому что завтра мы можем перейти от подобия холодной войны, так, к войне горячей. Или ясно и совершенно очевидно, что может случиться военный инцидент, который будет очень сложно удержать. У нас нет больше того механизма, который срабатывал во время холодной войны. Вот сделав это мы можем, сняв вот это напряжение, мы дальше можем возвращаться к диалогу по обычным вооруженным силам, который был прерван, и Россия из него вышла, но и Запад совершил огромную ошибку на протяжении 8 лет, по-русски это называется «тянул мочало», да? Вот, не ратифицировал это соглашение под предлогом там одностраничных соглашений между Россией и Молдовой, Россией и Грузией. Ну, необыкновенно важное соглашение, я не спорю, конечно, да, но договор европейский был гораздо важнее. Поэтому, вот предприняв вот эти абсолютно необходимые шаги, нам можно будет в дальнейшем переходить к следующим шагам, в том числе и двигаясь по пути к всеобщему и полному разоружению, как я любил это говорить и слушать в моей молодости, которое... Хоть и за горами, но о нем можно не только говорить, но и действовать в этом направлении. Спасибо.
Vielen Dank, Herr Osnabrück-Chef. Herr Richter, Sie werden sicherlich darauf reagieren, auch mit Blick darauf, wie die Bundesregierung die politische Situation einschätzt. Ein Stichwort ist gefallen, Gesprächskanäle. Sprachlosigkeit zwischen Moskau und den westlichen Staaten, NATO-Russland-Rat, der mittlerweile wieder tagt, aber auch nicht so wirklich auf der effektiven Ebene, etc., etc. Dann werden Bedingungen daran geknüpft, dass überhaupt wieder Gesprächskanäle ins Rollen kommen. Können Sie uns kurz nochmal darstellen, wie die Bundesregierung das sieht und das Wiener Dokument soll auch nochmal sozusagen überarbeitet werden, dass wir davon nochmal ein Bild bekommen Ihrerseits? Ja? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Neu, für die Einladung. Ich bin ja gebeten worden, nicht nur die Lage der konventionellen Rüstungskontrolle zu bewerten, sondern eben auch, wie Sie gerade noch einmal wiederholten, die Position der Bundesregierung zu beschreiben. Frau Baumann wird darüber sicherlich erfreut sein. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Also zwei Vorbemerkungen dazu. Auch wenn wir ja als staatsnahes Institut gelten, sind wir unabhängig. Ich spreche hier über die Stiftung Wissenschaft und Politik. Also, auch wenn mir die Position der Bundesregierung weitgehend bekannt ist, so kann ich sie aber doch hier nur mit dem Caveat erläutern, dass ich als Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik nicht für die Bundesregierung sprechen kann. Um aber dieser zusätzlichen Aufgabe gerecht zu werden, habe ich Herrn Dr. Neu um 5 Minuten mehr gebeten. Ich hoffe, das bleibt so. Der Stand der konventionellen Rüstungskontrolle, und das ist die zweite Vorbemerkung, lässt sich nicht bewerten, ohne den Kontext der schwersten Sicherheitskrise Europas seit dem Ende des Kalten Krieges zu betrachten. Und an der Stelle bin ich mit Sergej Osnovischew natürlich auf einer Linie. Es wird aber auch Unterschiede geben. Die Grundpfeiler der in den 90er Jahren vereinbarten europäischen Sicherheitsordnung sind erschüttert. Dies gilt sowohl für die Prinzipien als auch für die Instrumente, die die politisch-militärische Zurückhaltung und die gesamteuropäische Sicherheitskooperation gewährleisten sollten. Dazu einige Details. Erstens, und ich komme zurück auf das, was Dr. Gysi eingangs gesagt hat. Der völkerrechtlich gebotene Verzicht auf die Drohung oder Anwendung von Gewalt, die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten und die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten bilden wesentliche Fundamente der europäischen Sicherheit. Sicherheitsordnung seit der KSZE-Schlussakte von Helsinki. Es ist natürlich zu Recht angemerkt worden, und ich bin sicherlich nicht, das weiß jeder, der meine Schriften gelesen hat, auf einem Auge blind, dass das Völkerrecht nicht zum ersten Mal gebrochen worden ist, sondern natürlich auch davor. Aber zum ersten Mal seit 1945 hat ein Staat ein Territorium eines Nachbarstaates annektiert. Der Bruch des Völkerrechts in Europa wiegt auch deshalb schwer. Ich weiß, Sergej, dass das jetzt nicht unbedingt dir gefällt, was ich jetzt sage, aber wir wissen ja, dass wir an der Stelle unterschiedliche Auffassungen haben, aber wir haben eben auch Gemeinsamkeiten. Der Bruch des Völkerrechts in Europa wiegt deswegen schwer, weil die Sicherheitsinteressen europäischer Staaten unmittelbar gefährdet sind. Oder zumindest wird das so gesehen von vielen unserer Nachbarn. Russland hat die Intervention in der Ukraine damit begründet, Landsleute im nahen Ausland schützen zu müssen. Dies hat bei allen Nachbarn, übrigens nicht nur bei den baltischen Staaten, Ängste hervorgerufen, insbesondere bei denen, die wie die baltischen Staaten über große russischsprachige Minderheiten verfügen. Die Bundesrepublik Deutschland, und hier darf ich mal das wiederholen, was ich glaube doch Position der Bundesregierung ist, setzt sich für die Rückkehr zu einer regelbasierten und kooperativen europäischen Sicherheitsordnung ein. Dazu gehört zunächst die vollständige Umsetzung der Minsker Abkommen, aber nicht nur. Zweitens, die NATO hat, und darauf wurde ja heute schon dreimal hingewiesen, auf den Gipfeltreffen in Newport 2014 und in Warschau 2016 auf die Bedrohungsperzeptionen ihrer osteuropäischen Alliierten reagiert und sich auf ein politisches Doppelkonzept von Abschreckung und Dialog geeinigt, und zwar gerade auch unter deutschem Druck. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier nötig ist, auf die militärischen Maßnahmen hinzuweisen, die die NATO beschlossen hat. Ich will es nicht im Detail tun, fragen Sie mich dazu, wenn da ein Bedarf besteht, in der Diskussion. Es geht um die Erhöhung des Umfangs und die Verstärkung der Einsatzbereitschaft der NATO-Reaktionskräfte. Es geht um eine erhöhte vorne Präsenz mit je einem multinationalen verstärkten Bataillon von ca. 1.000 Soldaten und Soldatinnen in Polen und in den drei baltischen Staaten auf der Basis der Rotation. Sie werden jeweils von einer Leitnation geführt, die den militärischen Rahmen bereitstellt. Deutschland hat mit der Führung des multinationalen Verbands in Litauen, auf den Herr Gerke hingewiesen hat, Bündnissolidarität mit den baltischen Staaten gezeigt, die übrigens im Zweiten Weltkrieg zur Sowjetunion gehörten. Andererseits hat sich Deutschland für die Einhaltung der NATO-Russland-Grundakte von 1997 eingesetzt, von der heute noch nicht die Rede war. Dort hat sich die NATO im Kontext der Bündniserweiterung von 1999 verpflichtet, keine, jetzt wörtlich, zusätzlichen substanziellen Kampftruppen dauerhaft zu stationieren. Jedes Wort zählt und muss interpretiert werden. Die Bundesregierung hat daher auf ein begrenztes strategisches Signal gesetzt und höhere Forderungen abgewehrt, die bereits im Umlauf waren, etwa 7 bis 8 gepanzerte schwere Kampfbrigaden vorwärts zu stationieren, um eine robuste Vorneverteidigung aufzubauen. Aus einem Bataillon von 1.000 Soldaten und Soldatinnen entsteht keine militärische Bedrohung für Russland. Und an der Stelle bin ich mir mit russischen Offizieren, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch einig. Ich sehe natürlich, dass das gegen Russland gerichtete Strategieziel zu einem sehr großen Unmut in Russland führt und den Dialog erfordert. Und dass Eskalationsgefahren, worauf Sergei Osnovischew hingewiesen hat, begegnet werden müssen. Ich will nicht verhehlen, dass im Rahmen der europäischen Rückversicherungsinitiative die USA ebenfalls aufgrund bilateraler Vereinbarungen eine weitere, auch rotierende, mechanisierte Brigade nach Europa verlegt haben. Sie bleiben allerdings weit unter den Begrenzungen des KSE-Vertrags, Amerikaner sind bis dahin nur noch mit 2 Brigaden und keinen schweren Kräften mehr in Europa präsent gewesen. Auch diese Brigade wird überwiegend bei den östlichen Verbündeten disloziert. Materialdepots allerdings befinden sich auch in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Die politisch-militärische NATO-Russland-Kooperation ist auf ein Minimum zurückgestuft worden. Auf deutschen Vorschlag hin sind regelmäßige Kontakte der Botschafter wieder aufgenommen worden. Zudem bestehen direkte Telefonverbindungen zwischen den Hauptquartieren, um etwaige militärische Zwischenfälle zu deeskalieren. Die Allianz will jedoch als Ganzes kein, wie sie sagt, Business as usual, also das Geschäft wie üblich, solange die Minsk-Abkommen nicht vollständig umgesetzt werden. Die Allianz bekennt sich aber doch grundsätzlich zum politischen Dialog und zur konventionellen Rüstungskontrolle. Ich will nicht verhehlen, dass es in der Allianz darüber unterschiedliche Auffassungen gibt. Sie kann sich deswegen derzeit nicht nur auf das konkrete Ziel einigen, das Wiener Dokument der OSZE zu modernisieren, um die militärische Transparenz zu erhöhen. Dies geschieht auch im Kontext der nicht angekündigten und umfangreichen Alarmübungen Russlands, die bei Nachbarstaaten zu Sorgen geführt haben. Der politische Dialog und die militärischen Kontakte haben sich vor diesem Hintergrund von der NATO auf die OSZE verlagert. Die OSZE war und ist das als Dach eines inklusiven paneuropäischen Raums kooperative Sicherheit ohne Trennlinien und ohne geopolitische Nullsummenspiele konzipiert worden. Im Kontext der NATO-Erweiterung von 1999 sollte sie ausdrücklich gestärkt werden. Dennoch ist sie seit dem Beginn der letzten Dekade marginalisiert worden. Erst seit der Ukraine-Krise ist sie als Instrument des Krisenmanagements wieder in das politische Bewusstsein getreten. Und wenn ich von Marginalisierung rede, meine ich in dem Fall nicht die Bundesregierung, denn die hat das nicht so gesehen, aber sicherlich die Öffentlichkeit oder andere Alliierte. Der deutsche OSZE-Vorsitz 2016 hat sich daher nachdrücklich für die Stärkung der OSZE und die Überwindung der Krise eingesetzt, unter dem Motto: Dialog erneuern, Vertrauen neu aufbauen, Sicherheit wiederherstellen. Er ist im Normandie-Format für die Umsetzung der Minsker Abkommen eingetreten, hat das OSZE-Krisenmanagement gestärkt und die Verabschiedung einer Ministerratserklärung in Hamburg vorangetrieben, die einen sogenannten strukturierten Dialog auf die Agenda der OSZE gebracht hat. Er zielt darauf ab, durch eine offene und inklusive Bestandsaufnahme gegenseitiger Bedrohungswahrnehmungen, der Entwicklung der Militärdoktrinen und Streitkräftedispositive und der Bewertung der Wirksamkeit kooperativer Instrumente die Grundlage dafür zu schaffen, um die konventionelle Rüstungskontrolle zu erneuern und die militärische Stabilität in Europa wiederherstellen zu können. Dieses Vorgehen entspricht den OSZE-Vereinbarungen von Lissabon 1996 und Istanbul 1999, dass die konventionelle Rüstungskontrolle als Eckpfeiler der europäischen Sicherheit lagegerecht weiterentwickelt und an die Realität der europäischen Sicherheitslandschaft angepasst wird. De facto erodierte allerdings die konventionelle Rüstungskontrolle schon kurz nachdem die KSE-Vertragsstaaten sich 1999 auf ein Anpassungsabkommen geeinigt hatten. Das war nötig geworden, weil der KSE-Vertrag von 1990 konzeptionell mit der NATO-Erweiterung, die 9 Jahre später kam, konzeptionell eben nicht Schritt halten konnte. Denn er hat sich auf die Truppenentflechtung in Deutschland konzentriert, was 1990 nötig war, und er hat ein numerisches und geografisches Blockgleichgewicht festgeschrieben, also von Blöcken, die es in dieser Form nicht mehr gab. Russland ratifizierte das KSE-Anpassungsabkommen 2004. Die NATO-Staaten haben es jedoch nicht ratifiziert, mit der Begründung, dass Russland die Istanbuler Verpflichtungen zum Truppenabzug aus Georgien und Moldau nicht erfüllt habe. Darauf hat Sergei Osnovitschew hingewiesen. Ich enthalte mich einer Bewertung. Die baltischen Staaten, die 2004 der NATO beitraten, gehören dem KSE-Vertrag nicht an. Russland hat Ende 2007 den alten KSE-Vertrag von 1999 suspendiert. Als Konsequenz dieser Entwicklung entfaltet heute der KSE-Vertrag keine stabilisierende Wirkung mehr im baltischen Raum, gerade dort, wo es drauf ankäme, oder in der Schwarzmeerregion. Auch die Lücken der vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen der OSZE, insbesondere des Wiener Dokuments, traten im Ukraine-Konflikt deutlich zutage. Details erspare ich mir hier, das wäre Sache für die Diskussion. Daher hat der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier seit Ende August 2016 dafür geworben, die konventionelle Rüstungskontrolle zu erneuern. Er hat 5 Felder beschrieben, in denen ein Regelungsbedarf besteht. Im Herbst 2016 hat sich eine Gruppe gleichgesinnter Staaten unter deutschem Vorsitz gebildet, der zurzeit 16 NATO-Staaten und blockfreie oder beziehungsweise neutrale Staaten angehören. Weitere Staaten wollen beitreten. Es war diesem diplomatischen Vorgehen zu verdanken, dass auf dem Hamburger Ministerratstreffen im Dezember die erwähnte OSZE-Erklärung im Konsens mit allen 57 OSZE-Staaten verabschiedet werden konnte. Wo stehen wir heute? Der österreichische OSZE-Vorsitz hat mittlerweile den strukturierten Dialog aufgegriffen und verfolgt einen parallelen Ansatz. Erstens, eine informelle Arbeitsgruppe unter Vorsitz des deutschen OSZE-Botschafters in Wien treibt den strukturierten Dialog auf der Ebene der Botschafter und der Hauptstadtvertreter voran. Das erste Treffen am 9. April hat sich mit wechselseitigen Bedrohungspräzeptionen befasst. Das zweite am 6. Juni wird die Streitkräftedispositive thematisieren. Zweitens, der österreichische OSZE-Vorsitz konzentriert sich auf den Modernisierungsbedarf des Wiener Dokuments. Dazu hat er Anfang März einen Sonderworkshop durchgeführt, also immer international im OSZE-Rahmen, und 2 weitere für Mitte Juni und September geplant. Drittens, ebenfalls auf Initiative des österreichischen Vorsitzes fand Anfang Mai der internationale Dialog zu Militärdoktrinen statt. Offiziere aus über 40 OSZE-Staaten, darunter auch hochrangige Generäle, nahmen teil, unter ihnen die NATO-Staaten und Russland. Die Kontroverse, wie nicht anders zu erwarten war, aber doch sehr offene und nüchterne Aussprache, hat weiteren Diskussionsbedarf im Detail ergeben und hat auch gezeigt, dass Dialog auch gerade zwischen Militärangehörigen möglich ist. Das stimmt mich etwas positiv. Anfang Juli wird die jährliche OSZE-Konferenz zur Bewertung der Sicherheitslage eine weitere Möglichkeit des Dialogs eröffnen. Und zudem plant der österreichische Außenminister, wenn er es denn bis dahin noch ist, ein informelles Außenministertreffen noch im Sommer, dann ist es noch, um den Fortgang des strukturierten Dialogs zu bewerten. Und das jährliche Außenministertreffen wird am 7. und 8. Dezember in Wien stattfinden und dann Bilanz ziehen. Ich will aber auch dazu sagen, und das sind meine letzten beiden Punkte, im April hat ein deutsch geführtes Verifikationsteam im Rahmen des Wiener Dokuments einen russischen Standort überprüft. Der Besuch verlief ohne Beanstandungen in voller Transparenz und in guter Atmosphäre. In der Zeit vom 31. Mai bis 2. Juni wird Deutschland Offiziere der OSZE-Staaten zu einem Flugplatzbesuch nach Lage einladen und in Münster den neuen Schützenpanzer Puma vorstellen. Die Einladung richtet sich ausdrücklich auch an Russland. Mit der Beschaffung eines Beobachtungsflugzeugs bis 2019 erhöht Deutschland seine Fähigkeit, den Vertrag über den offenen Himmel unabhängig zu implementieren und ihn auch in der Krise reaktionsschnell anwenden zu können. Dies ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag, um das Geflecht von sich verstärkenden Rüstungskontrollabkommen und VSBM zu verdichten und mit Leben zu füllen. Die Zeit ist lange um, ich weiß das. Wenn Sie jetzt fragen, was ist der konzeptionelle Bedarf, würde ich das gerne in der Diskussion erwähnen. Und ich weiß, dass ich vielleicht gelegentlich jetzt wie ein Regierungssprecher gewirkt habe. Glauben Sie mir, ich habe zu diesen Fragen ganz unabhängige Positionen, aber kann dann eben auch sagen, ich bin froh darüber, dass Deutschland sich in der Frage der Dialogführung so weit aus dem Fenster gewagt hat, in der NATO und in der OSZE, und dass es maßgeblich auf deutsches Drängen und auf deutsche Diplomatie zurückzuführen war, dass wir nun diesen strukturierten Dialog auf allen Ebenen zwischen Diplomaten und auch zwischen Offizieren, also zwischen Militärangehörigen haben. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, auf dem sollte man weitermachen. Vielleicht noch mutiger, das wäre dann meine Ermutigung ans Auswärtige Amt, aber das schreibe ich gelegentlich auch in Papiere, wo ich Empfehlungen dann hineinschreibe. Danke.
Herr Richter, vielen Dank, dass die Russen nach Münster eingeladen werden, um den Puma zu besichtigen. Ich glaube, das dürfte die Russen nicht beunruhigen, der Puma in seinem Zustand.
Es geht um Vertrauensbildung.
Ja, es wurde jetzt immer wieder der Begriff KSE in den Mund genommen. Und hier gab es ja einen langen zeitlichen Ablauf, der den KSE-Vertrag und den AKSE-Vertrag letztendlich zum Scheitern gebracht hat. 2007 die auf Eislegung und dann 2012, glaube ich, oder 2013 etwas später die definitive Ausstieg der Russen. Was nicht gesagt wurde, ist eben, dass dieser Vertrag nie ratifiziert wurde von den westlichen Staaten. Und die hätte ich mir schon ein wenig mehr, gerade von Deutschland, weil Sie es ja auch angesprochen haben, dass Deutschland in vielen Aspekten eine Bremse war, was den Eskalationsprozess betrifft, oder ein Vorreiter war, um die Eskalation voranzutreiben. Also habe ich Sie verstanden. Hätte ich mir dennoch mehr Mut gewünscht, auch gegenüber dem großen Partner aus Übersee, in Europa eigene außensicherheitspolitische, über die Initiative hinaus, eigene außensicherheitspolitische Zeichen zu setzen. Claudia, vielleicht kannst du genau darauf eingehen nochmal, KSE und deutsche Verantwortung in Europa.
Ja, es wurde durchaus korrekt dargestellt, wie der KSE-Vertrag entstanden ist, nämlich in einer Zeit der Blockkonfrontation. Natürlich, wie wir heute wissen, gegen Ende der Blockkonfrontation. Und daher ist vieles an der Struktur des KSE-Vertrages reformbedürftig gewesen, und zwar sehr, sehr schnell. Aber vielleicht sage ich ganz kurz etwas zu den Grundprinzipien des KSE-Vertrages. Der KSE-Vertrag wurde gemacht, um das, was zweimal im letzten Jahrhundert zu großen Kriegen geführt hat, nicht mehr zu ermöglichen. Also um perspektivisch eine schnelle Entfaltung von massiven Ansammlungen von Hauptwaffensystemen zu unterbinden. Im Prinzip Waffensysteme nur noch so zu gruppieren, dass sie keine Bedrohung für die jeweiligen Nachbarn darstellen können. Und dazu wurde ein umfassendes System damals implementiert, zu dem Verifikationsmaßnahmen, die zum Teil hier benannt worden sind, gehören, zu dem gegenseitige Inspektionen gehören, zu dem Berichtspflichten gehören. Also all das, was Vertrauensbildung, vertrauensbildende Maßnahmen beinhaltet. Das System als solches ist, glaube ich, etwas, was wir nicht über Bord werfen sollten und auf keinesfalls als erledigt betrachten sollten, sondern das System sollten wir, ist zumindest meine These, als eines betrachten, was es lohnt zu retten, zu modernisieren, zu adaptieren, was ja durchaus auch vertraglich versucht worden ist. Was heute wahrscheinlich kaum noch bekannt ist, dass allein in den ersten Jahren des Bestands des KSE-Vertrags es zu einer massiven Abrüstung geführt hat. Über 50.000 Großwaffensysteme wurden verschrottet. Das große Problem ist nur, dass aus dieser Verschrottung der Großwaffensysteme sich nicht eine wirkliche Friedensordnung entwickelt hat, sondern sowohl die NATO und dann mit gewissem Verzug auch die russische Seite die Chance genutzt haben zu einer Umstrukturierung ihrer Armeen. Also ich würde es ganz grob sagen, statt einer quantitativen Aufrüstung fand eine qualitative Aufrüstung statt. Deswegen sollten wir auch immer im Kopf haben, nicht nur wie viele Waffensysteme es gibt, sondern auch welche Qualität diese Waffensysteme haben. Zu der Qualität der Waffensysteme mache ich hier nur die Andeutung, die wir vielleicht in der Diskussion weiter besprechen können. Die Qualität eines Raketenabwehrschirms ist eben durchaus nicht nur an der Menge von Installationen zu betrachten, sondern dahingehend, dass er grundsätzlich das Gleichgewicht der Kräfte durcheinander bringt, wenn ein massiver Eingriff ist in die militärische Kräfteordnung, wie wir sie bisher kennen. Für diejenigen, die zu jung sind und ein paar hier, bei denen ist das so, muss daran erinnert werden, der Warschauer Pakt, der ja einer der Vertragspartner des KSE-Vertrags ist, existierte sehr schnell nicht mehr und wir hatten die Situation neuer Staaten.
Der Pakt war nie Vertragspartner, nur ja. Staaten.
Das ist schon klar, aber von der Konstruktion des KSE-Vertrages war der Warschauer Pakt gedacht als Gegenpol der NATO. Es ist schon klar, dass sie nicht unterzeichnet haben. Aber das war die gedankliche Konstruktion. Und was schlussendlich eben auch dazu führte, nachdem die Sowjetunion aufgelöst war, dass so Staaten wie die baltischen Staaten nicht Teil des Ganzen waren, aber sie bei der NATO-Osterweiterung eine massive Rolle spielen. Und es durchaus nachvollziehbar ist, dass die russische Seite darauf bestanden hat, dass die baltischen Staaten mit einbezogen werden sollen in den etablierten KSZE-Vertrag. Wir wissen, dass es nicht passiert ist. Wir wissen, dass 2004 die russische Seite, aber auch Weißrussland, Kasachstan, die Ukraine den Vertrag ratifiziert haben und dass die NATO-Staaten das nicht getan haben. Die Begründung wurde genannt. Ich halte es für eine vorgeschobene Begründung. Das, was in Transnistrien oder in Moldawien passiert ist, hat mit dem KSE-Vertrag oder auch den adaptierten KSE-Vertrag erst einmal nichts zu tun, sondern kann auch durchaus als bilaterale Problematik jeweils gesehen werden. Aber die Verknüpfung hat dann schlussendlich den KSE-Vertrag bzw. seine Adaption sehr schwierig gemacht und schlussendlich dazu geführt, dass 2007 Russland seine Teilnahme weitestgehend ausgesetzt hat, aber nicht gekündigt hat. Und seit 2015 nimmt Russland nicht mehr teil an wesentlichen Punkten, aber es hat nie formell seinen Austritt erklärt. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Von daher wäre es durchaus möglich, diesen Vertrag auch wieder aufleben zu lassen und entlang dieser Grundannahmen, nämlich Vertrauensbildung und keine Bedrohung durch eine Massierung von großen Waffensystemen für die anderen darzustellen, mitzudenken. Schlussendlich sollten wir in allen Fragen von Krieg und Frieden nicht nur die Sicherheit einer Seite sehen, sondern die Sicherheit aller beteiligten Seiten, weil wir nur dann ein Stück weiter kommen, als wir jetzt sind. Also größere Teile des sicherheitspolitischen Diskurses innerhalb der NATO sind auf Dominanz ausgerichtet, aber nicht auf die Idee eines gemeinsamen Sicherheitsraumes. Und genau das sollten wir mitdenken. Ich muss eine kleine Anmerkung an dieser Stelle machen, was die Vertragstreue angeht und Minsk. Es ist für mich schon interessant, dass die ukrainische Regierung ihren Teil längst nicht einhält, zum Beispiel was die Verfassungsreform angeht und die Ermöglichung einer föderalen Ukraine, die es eben auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der Ostukraine ermöglicht, Teil der Ukraine zu sein, dass das nicht eingelöst wird und dass es einen entsprechenden Druck dahingehend, dass diese Verfassungsreform auch so stattfinden kann, nicht in dem Maße gibt, wie es Druck und Sanktionen gegen Russland gibt, seinen Teil zu erfüllen. Ich halte es für die Glaubwürdigkeit absolut notwendig, dass der Druck gleichermaßen gegen beide Formen der Verstöße stattfindet. Nur dann ist ein Druck tatsächlich auch glaubwürdig. Übrigens hat die Welt auch eine ganze Reihe von Erfahrungen mit Annexionen von Territorium von Nachbarstaaten, zum Beispiel der Golanhöhen, die ja syrisches Territorium sind und als solches nach wie vor auch international gelten, aber von der israelischen Seite anerkannt wurden. Also wir haben ja den Mechanismus, international solche Annexionen nicht anzuerkennen. Die Frage ist, was ist in diesem Kontext die passende Reaktion auf das, was mit dem Kosovo passiert ist. Also wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von offener Fragen, wo Völkerrecht angewandt wird, wo nicht, wo mit welcher Konsequenz reagiert wird. Aber ich will perspektivisch in die Zukunft sagen, dass wir jenseits des KSE-Vertrages eine ganze Reihe von Baustellen für die Abrüstung haben. Und für mich eine der wirklich relevanten Baustellen ist die atomare, die wir später diskutieren werden. Ich bin sehr froh, dass wir es auf der Tagesordnung haben. Aber auch die Fragen dessen, was ich jetzt mal vulgär Killerdrohnen nennen würde, also und auch der von verschiedenen anderen autonomen Waffensystemen, wo es von zwei relevanten Großmächten Verhandlungsbereitschaft gibt, auch Konventionen bis zur Ächtung dieser Systeme zu unterzeichnen, sowohl von der chinesischen Seite als auch von der russischen Seite, die aber von wesentlichen NATO-Staaten nicht mal als Ansatzpunkt für Diskussionen aufgegriffen wird. Also ich denke, wir sollten tatsächlich, was die Entwicklung zukünftiger Kriege und Formen zukünftiger Kriege angeht, eine ganze Reihe von Aufgaben annehmen und zum Beispiel alles dafür tun, dass nicht noch in dieser Legislaturperiode die Bundeswehr eigene Killerdrohnen beschafft. Und vieles sieht danach aus, dass genau das passiert. Ich halte die Proliferation in diesen Bereichen für eine ganz gefährliche Entwicklung. Und wenn es nicht gelingt, das jetzt noch einzudämmen, dann bedeutet das eine Möglichkeit, dass zukünftige Kriege und Konflikte dermaßen eskalieren, weit jenseits dessen, wie wir Konflikte und Kriege bisher kennen. Also allein wie momentan zum Beispiel in Pakistan ohne einen erklärten Krieg Killerdrohnen eingesetzt werden, damit Grundprinzipien des Völkerrechts angegriffen werden, zeigt uns, wohin das führen kann, wenn andere Staaten sich die gleichen Rechte herausnehmen, haben wir eine Eskalation auf globalem Gebiet, die sich, glaube ich, niemand ausdenken mag, wenn zusätzlich diverse autonome Systeme dazukommen und nicht Rüstungskontrolle unterwerfen werden, dann braucht man kein Science Fiction anzugucken, um sich vorzustellen, was dann passieren könnte. Deswegen bitte ich, die Frage der Rüstungskontrolle nicht als eine zusätzliche diplomatische Übung zu sehen, sondern als die Hauptaufgabe, der wir uns stellen müssen, sowohl was konventionelle Großwaffensysteme angeht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bundeswehr ihre Beschaffung in diesem Bereich, ihre Pläne nicht umsetzt, die eine massive Aufrüstung beinhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass es möglich ist, im internationalen Kontext Konventionen durchzusetzen, die Killerdrohnen verbieten, die autonome Waffensysteme verbieten. Und wir müssen damit hier anfangen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Claudia. Die Situation in Europa ist, wie wir jetzt mehrfach zu hören bekommen haben, daher sehr angespannt. Wie ist das denn in der öffentlichen Wahrnehmung? Also man kriegt sehr wenig mit, Friedensbewegung, ja, ein bisschen was, Kirchen, da komme ich gleich auf Sie, ein bisschen was. Aber woran liegt das? Ich erinnere mich noch, da war ich noch ganz klein, Bonner Hofgartenwiese, große Demonstration, 200.000 oder über 200.000 Menschen waren auf dem Hofgartenwiese seinerzeit, nach dem Doppelbeschluss. Das heißt, man hatte das Gefühl, Deutschland könnte das Schlachtfeld werden. Dieses Gefühl hat man jetzt nicht, wir befinden uns im Krieg, aber es gibt keinen Unmut in Deutschland, keinen größeren Unmut darüber. Wir haben eine Eskalation mit Russland. Es gibt einen begrenzten Unmut, wenn überhaupt. Warum Was ist Ihre Einschätzung, Frau Hatsch? Warum ist man in der deutschen Öffentlichkeit so ruhig, so gelassen? Weil die Kriege so weit weg sind, in denen wir involviert sind? Oder weil wir saturiert sind von den ganzen Katastrophenmeldungen, die wir haben? Was ist eigentlich die Position der Kirchen dazu? Können Sie uns dazu ein Bild vermitteln?
Ja, ich versuche es zumindest. Danke für die Fragen, die ich vorab bekommen habe. Und an die werde ich mich auch einigermaßen halten. Hört man mich? Ja. Ist das Mikro eingeschaltet? Ich bin ja die Bundesvorsitzende von Pax Christi. Das heißt, eine Mitgliederorganisation. Die meisten von uns sind ehrenamtlich tätig, ich auch. Und ich arbeite normalerweise als Journalistin. Pax Christi wurde Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet. Der Glaube an die Friedensbotschaft Jesu schenkte damals Menschen Kraft und Mut zur Versöhnung, die von Christinnen und Christen aus Frankreich ausging. Damit legten sie Grundsteine für ein friedliches Zusammenleben der ehemals verfeindeten Völker Europas. Und aus dieser Ursprungserfahrung leben wir jetzt als Pax Christi. Aus dieser Erfahrung, dass Versöhnung eine politische und religiöse Kraft hat, daraus schöpfen wir. Und wir ächten Krieg, wir kritisieren Militarisierung der internationalen Beziehungen, die Rüstungswirtschaft und die Zerstörung der Lebensgrundlagen. Unser Engagement gilt der Menschenwürde, den Menschenrechten, dem Völkerrecht, was ja schon öfters angesprochen wurde, und einem lebensfördernden Wirtschaften. Wir wollen die Bereitschaft und Fähigkeit stärken, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wir wollen Mechanismen und Denkweisen, die Kriege hervorbringen, aufdecken und überwinden helfen und zum Frieden erziehen. Ich komme nun zu wenigen Wegmarken, die ich für die Zeit zwischen 89 und heute wichtig finde. Einen Einschnitt markiert die deutsch-transatlantische Studie Neue Macht, neue Verantwortung von 2013. Plötzlich ging es auch um eine militärische Verantwortung Deutschlands, die sich aus dem größeren und reicheren Deutschland ergibt. Und diese Studie hat nun, wenn man es aus heutiger Sicht beurteilt, hat die den Boden bereitet für mehr Militärausgaben und mehr Militäreinsätze. Natürlich gab es auch andere Gründe schon davor, aber jetzt mal grob gesprochen. Als Friedensorganisation warnen wir vor einem falschen Verantwortungsbegriff, der mit Aufrüstung verbunden ist. Ich bin überzeugt, dass Deutschland Verantwortung in der Welt übernehmen muss, aber eben für Flüchtlinge, für Klima, für die Stärkung der UNO und die Einhaltung des Völkerrechts, für friedliche Konfliktlösungen, OSZE und für gerechte Wirtschaftsbeziehungen. Drei andere Wegmarken, und das war, was macht denn die Friedensbewegung noch? Da möchte ich an den 15. Februar 2003 erinnern. Wer weiß noch, was da in Berlin war? Die größte bundesdeutsche, die es jemals gab, die größte Friedensdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik. Über eine halbe Million Menschen haben damals protestiert gegen den Irakkrieg. Also das war erst 2003. Der wurde natürlich trotzdem geführt, aber Deutschland hat sich nicht beteiligt, zusammen mit Russland und Frankreich damals, zumindest offiziell nicht beteiligt. Und wenn wir immer wieder damit konfrontiert werden, Friedensdemos hat es halt in den 80er Jahren gegeben, dann muss ich einfach sagen, also mit dem Hinweis auf 2003 müssen wir dagegen halten. Friedensdemos wird es immer geben, sobald es ein Ziel gibt, das viele Menschen berührt. Und die neue Aufrüstung verhindern, das könnte ein solches Ziel sein. Eine weitere Wegmarke sind die Jugoslawienkriege 1991 bis 1999. Viele Friedensbewegte knüpften damals Kontakte in die Region. Es entstand in Deutschland zunächst in kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Kreisen die Idee für einen zivilen Friedensdienst. 1999 wurde daraus ein Programm des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und diesen Dienst zusammen mit anderen Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung, der muss weiter ausgebaut werden. Und dann möchte ich noch auf die Charta von Paris für ein neues Europa hinweisen von November 1990. Da heißt es nämlich hoffnungsvoll, das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, dass sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen werden. Und wenn dieser Text heute vor allem dazu verwendet wird, um eben Russland zu sagen, dass sie die europäische Friedensordnung in Frage stellen, wegen der Annexion der Krim und wegen des Konflikts in der Ostukraine, dann ist es nicht ausreichend. Das trifft dieses ganze Dokument nicht. Das Verhältnis zu Russland kann nicht bei den Sanktionen stehen bleiben. Und da gibt es einen interessanten Vorschlag von Egon Bahr, also ob man nicht in Richtung Respektierung denkt. Man braucht ja es geht ja nicht um eine Anerkennung dieser Grenze, die Russland neu geschaffen hat, aber das ist zumindest mal überlegenswert, finde ich persönlich. Noch zur eingeleiteten Trendwende bei der Finanzausstattung der Bundeswehr, wie es im neuen Weißbuch der Bundeswehr heißt. Also Trendwende bei der Finanzausstattung der Bundeswehr. Das heißt, es gibt eben jetzt mehr Geld für Soldaten und mehr Geld für Rüstung, für Waffen. Wir stehen tatsächlich am Beginn einer neuen Aufrüstung weltweit und in Deutschland. Und ja, zum ersten Mal seit 1990 stieg letztes Jahr der Verteidigungshaushalt wieder. Diese Aufrüstung ist eingebettet in das NATO-Ziel für jedes Land, 2% der Wirtschaftsleistung, was diesen 2% entspricht, das eben für Rüstung auszugeben, fürs Militär zu verwenden. Und die Bundesregierung bekennt sich dazu. Die SPD hat etwas mehr Probleme damit. Das würde aber den Verteidigungshaushalt fast verdoppeln. Und der Militärhaushalt hätte dann an dem ganzen Kuchen vom Bundeshaushalt, hätte der einen Anteil von 18%. Also das wäre eine riesige Steigerung. Pascal hat es ausgerechnet. Mein Kollege als Sprecher der Kooperation für den Frieden. Eine Trendwende ist eben auch beim Personal angestrebt. Und da gibt es eigentlich eine Obergrenze. Also die liegt so bei 190.000 Soldaten, die mal verhandelt wurde nach 89.
Die war 370.000 aber sogar.
370.000, okay.
Waren wir lange drunter.
Also mehr Personal und 20% des Haushalts für Rüstungsbeschaffung sollen die Führungsfähigkeiten Deutschlands als Rahmennation in der NATO stärken. Und bei diesem Weißbuch ist eben auch auffällig, dass 25 Jahre nach der Wiedervereinigung Russland als derjenige bezeichnet wird, der die europäische Friedensordnung offen in Frage stellt. Russland betone strategische Rivalität. Fehler des Westens, etwa im ehemaligen Jugoslawien, findet man im Bundeswehrweißbuch nicht. Dann würde ich noch gern was zu unserer Position zu Waffenexporten sagen. Eigentlich gelten in der Bundesrepublik ja Richtlinien, die den Export von Waffen in Spannungsgebiete und die Lieferung an Staaten, welche die Menschenrechte nicht respektieren, ausschließen. In der Praxis zeigt sich aber, dass diese Richtlinien nicht ausreichend beachtet werden. Die Bischofskonferenz hat zum Beispiel im Jahr 2000, Sie wollten ja aus der katholischen Kirche noch was hören oder vielleicht auch aus anderen Kirchen, hat im Jahr 2000 im Hirtenwort gerechter Friede festgestellt, Hochrüstung und ein unkontrollierter Zufluss von Waffen gefährden den Aufbau dauerhafter Friedensordnungen und bedeuten ein schwerwiegendes Hindernis für die Einhaltung von Friedensprozessen. Für uns als Christinnen und Christen haben der Schutz des menschlichen Lebens und die Schaffung menschenwürdiger Lebensverhältnisse eine ganz zentrale Bedeutung. Der internationale Waffenhandel, das Geschäft mit dem Tod, ist deshalb für uns ein fortwährender Skandal. Wir fordern also keine Rüstungsexporte an kriegführende Staaten, keine Rüstungsexporte an menschenrechtsverletzende Staaten, Exportverbot und Verbot der Lizenzvergabe von Kleinwaffen, keine staatlichen Hermes-Exportbürgschaften für Rüstungsgeschäfte, Transparenz bei Genehmigungen für Waffenexporte, das findet nämlich geheim statt, wer jetzt mit Waffen beliefert wird, diese Entscheidung, kriegen wir erst hinterher mit. Aufnahme eines Rüstungsexportverbots ins Grundgesetz. Ja, und immer wieder wendet sich auch Papst Franziskus gegen Rüstungsexport Und eigentlich warten wir auch darauf, dass er bald eine Friedensenzyklika veröffentlicht. Welche Möglichkeiten hat Pax Christi, um Friedenspolitik in die Öffentlichkeit zu bringen? Und welche Initiativen unternehmen wir? Also wie stark schläft die Friedensbewegung oder was ist mit der Friedensbewegung? Was macht die so? Mit Erklärungen, Friedensgebeten und Aktionen gehen wir in die Öffentlichkeit. Derzeit kämpfen wir ja auch in eigener Sache um den Erhalt eines Zuschusses der Bischofskonferenz aus Kirchensteuermitteln. Wir haben aber normalerweise gute Presseresonanz und damit auch Öffentlichkeit. Wir beteiligen uns auch am Diskurs über friedenspolitische Fragen innerhalb der katholischen Kirche. Das ist ja auch wichtig, da den Diskussionsprozess voranzubringen. Und sehr wichtig sind uns auch die Gespräche mit Abgeordneten und Regierungsmitarbeitenden. Vermutlich kennen Sie unsere Arbeit gegen Rüstungsexporte, die Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel, ebenso wie unsere Versuche, Abgeordnete davon zu überzeugen, eben nicht dem Mandat für den Syrienkrieg zuzustimmen. Deshalb konzentriere ich mich auf eine Initiative, an der Pax Christi beteiligt ist und die in diesem Diskussionsrahmen hierher eben auch sehr gut passt. Es geht um eine neue Friedens- und Entspannungspolitik jetzt, nachdem sich in den letzten Jahren das Verhältnis zwischen dem Westen und der Russischen Föderation dramatisch verschlechtert hat. Und vor diesem Hintergrund schlagen wir vor, von den Erfahrungen mit der Entspannungspolitik der 60er Jahre zu lernen. Der Ausweg aus der Sackgasse der Konfrontation führt auch heute nur über Kooperation durch Verständigung mit vermeintlichen Feindländern. Das war ein Begriff von Willy Brandt damals. Die Initiative ist in Kirchen, Friedensbewegung, Gewerkschaft, Industrie, Politik, also auch bei der Linken, Sarah Wagenknecht und Herr Neu haben unterzeichnet, auf Interesse gestoßen. Sie hat auch viele Unterstützer in den USA gewonnen, wie Noam Chomsky oder Daniel Ellsberg. Mittlerweile ist der Aufruf auch ins Russische übersetzt. Im Internet findet man es unter Neue Entspannungspolitik Berlin, wenn Sie da mal nachgucken möchten. Diese Initiative ist eine Work in Progress. Sie leidet unter chronischer Unterfinanzierung und wird auch ehrenamtlich betrieben. Aber das ist eben kennzeichnend für Friedensarbeit. Ja, ich hoffe, dass ich damit einen kleinen Einblick geben konnte, was so möglich ist aus einer Friedensorganisation, aus Sicht einer Friedensorganisation wie Pax Christi. Und danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Frau Röschmetzel. Lassen Sie mich zwei, drei Anmerkungen machen und dann würde ich gerne die Runde öffnen angesichts der Zeit. Sie hatten angesprochen, das Jahr 2003, die riesige Friedensdemo, die es weltweit gegeben hat, auch in Deutschland gegeben hat. In Deutschland war es aber auch so, dass diese Demo sehr stark einen Zuspruch durch Rot-Grün bekommen hat, durch die Medien bekommen hat. Das war anders als Anfang der 80er Jahre. Das heißt also, allein die mediale Begleitung, die politische Begleitung, die hat natürlich auch viel mehr Menschen auf die Straße gebracht, was Anfang der 80er Jahre so nicht der Fall war. Anfang der 80er Jahre hat die Friedensbewegung gewissermaßen gegen den Mainstream, gegen den politischen Mainstream protestiert. Das zweite ist, Russland war 2002, 2003 so tief im europäischen Westen und so nah im europäischen Westen wie 50 Jahre zuvor nicht und auch jetzt nicht mehr. Es gab also schon die Argumentation von der Achse Paris, Berlin, Moskau, was also manchen Transatlantiker auch in Deutschland schlaflose Nächte bereitet hat. Der Prozess ist ja mittlerweile wieder umgekehrt. Aber es zeigt, es geht, wenn es gewollt ist. Dann das abschließende Momentum, was ich ansprechen möchte, die europäische Friedensordnung. Das kriegen wir auch im Bundestag immer wieder zu hören, dass die Russen die europäische Friedensordnung zerstört hätten. Nein, die ist viel früher zerstört worden. Sie ist eben mit Jugoslawien zerstört worden. Und solange die völkerrechtlichen Sünden des Westens nicht reflektiert werden, die auch einen Präzedenzfall dargestellt haben, solange kann man auch nicht über eine europäische Friedensordnung sprechen, die man wieder aufbauen möchte. Und wenn man einen realpolitischen Schritt geht, sind wir uns auf alle darüber im Klaren, dass die Russen die Krim nicht wieder hergeben werden und dass Kosovo nicht wieder Teil Serbiens werden wird. Und wenn man das als Ausgangsposition nimmt, dann kann man das als eine neue Startlinie betrachten und von dort aus gewissermaßen eine Realpolitik betreiben. Wenn man aber auf diesen Forderungen bestehen bleibt, die Krim muss zurück, was jetzt jüngst wieder durch die Trump-Regierung auch formuliert wurde, dann bewegen wir uns auf der Stelle. Und ich glaube, hier müssen wir auch als Linke sehr viel Druck machen, wirklich den Status quo jetzt zu akzeptieren und von dort aus neue Wege zu bestreiten. Ich würde jetzt aber gerne auch die Runde öffnen und bitte um Kommentare, Fragen. 2 Minuten immer nur, bitte. Henning.
Ganz kurz 2 Punkte wollte ich ansprechen. Einmal die Philosophie, die Ökonomie und die Politik, die hinter dieser Abrüstung steckt. Wir reden ja so, wenn es nur vertragsfähig wäre und man muss es alles in zusammenbringen. Da ist doch einmal der Widerspruch, dass wir eine Kriegsökonomie haben und das berücksichtigen wir gar nicht. Dann haben wir eine ressourcenorientierte Politik und das muss man in Einklang bringen. Wir haben eine ölbasierte Wirtschaft. Also wir müssen auch über die Interessen sprechen, weil das der Goodwill, sehen wir, der lässt sich leicht beeinflussen durch die Bevölkerung. Deswegen, das wollte ich mal anmerken, wenn man diese Interessen nicht auch in den Griff bekommt, auch von der Mehrheit der Politik, dann wird es immer die Kräfte geben, die auch dafür Propaganda machen. Wir waren ja viel weiter, das klang ja an in den Jahren, und da muss man den Namen Gorbatschow auch mal nennen. Hier sind wir in Berlin, der ja da einen radikalen Schnitt gemacht hat. Und du hast ja angesprochen, diese Kriege werden ja durch Stimmungen erst gemacht, Feindbilder. Warum sind wir heute? Wir haben eine wahnsinnige antirussische Stimmung, wenn man heute die Zeitung aufschlägt. Jeder Bericht in Russland, über Russland ist Richtung kalter Krieg. Und eine Bemerkung, die Friedensbewegung ist nicht so hilflos. Die Kirchen und die Gewerkschaften müssten auch viel stärker mehr reingenommen werden, weil Sicherheit wird nur noch militärisch definiert. Und nicht mehr überhaupt von der menschlichen Sicherheit. Du hast nur den Export angesprochen, aber nicht die Produktion. Da fängt schon an. Die Produktion bestimmt schon auch die Voraussetzungen. Letzter Punkt, Kirchentag hast du ja angesprochen. Wir wissen ja, Trump ist in Brüssel, Obama kommt hier. Und er hat eigentlich die Kriegssachen perfektioniert, nicht er. Die Industrie hat immer mehr die Rüstung perfektioniert. Digitalisierte Kriege haben wir heute viel mehr verfeinert. Und die Philosophie, die geht immer voran. Und ich darf einladen, es ist ganz neu, nicht, dass wir am 27. machen wir hier eine Kundgebung am Brandenburger Tor. Auch Informationen liegen draußen. Was ganz neu ist, ich habe soeben angemeldet, mein letzter Satz, eine Friedenskette, eine Abrüstungskette, bevor ich hierher kam, zwischen der amerikanischen und der russischen Botschaft in Berlin am 27. Weil dadurch würden wir unterlaufen die momentane Philosophie, dass die nicht miteinander sprechen können und die Interessen. Wir müssen von der Basis her andere Interessen definieren von der Bevölkerung, eine Art Volksdiplomatie. Und ihr seid gerne eingeladen, daran mitzuwirken. Wiltrud, du kriegst die Blätter schon, ihr seid Pax Christi, ihr beginnt da. Die Informationen liegen draußen. Ich denke, da könnten wir hier was starten, am Kirchentag schon an die Termine stehen hier drauf und ein Zeichen setzen. Danke.
Ich glaube, das Grundproblem, was die Lage so instabil macht, ist dieses riesengroße Misstrauen, was zwischen dem Westen als Ganzem, der NATO vor allen Dingen, und der Russischen Föderation besteht. Das ist eine ähnliche Situation, wie wir in den 70er und 80er Jahren hatten. Und die Frage steht heute ähnlich, wie kann man dieses Misstrauen abbauen? Es gab damals, daran wird sich niemand mehr groß erinnern, einen deutsch-deutschen sicherheitspolitischen Dialog. Der war auf der Ebene der Parteien, der SED und der SPD. Ich betone das deshalb, weil es außerhalb offiziell staatlicher Tätigkeit sich vollzogen hat. Damals trafen sich die Vertreter von wissenschaftlichen Institutionen der DDR und des Westens. Seitens des Westens waren das meistens Institutionen, die der SPD nahestanden, denn die SPD war in dieser Zeit in der Opposition. Und es waren auch Institutionen der DDR beteiligt. Ich war damals aktiver Offizier der NVA und hatte die Möglichkeit, an diesem deutsch-deutschen sicherheitspolitischen Dialog teilzunehmen. Im Übrigen, am Ende dieser Zeit hatte ich damals schon Oberst Richter kennengelernt. Wir kennen uns also jetzt 27 Jahre etwa, ne? So etwa. Und stehen eigentlich immer noch, befassen uns immer noch mit den gleichen Problemen.
Darum geht es. Was hatten wir damals, was stand auf der Agenda? Das Problem war, wir haben uns ausgetauscht, wie die Bedrohungswahrnehmung beider Seiten waren. Also wir haben uns vorgerechnet, die Westkollegen und die Ostkollegen, was empfinden wir auf der anderen Seite als bedrohlich? Und das waren Erkenntnisneugewinne, die es da gegeben hatte, die dann von beiden Seiten natürlich über entsprechende Kanäle in das Regierungsdenken eingebracht worden sind. Ich sage das deshalb, weil wir heute eigentlich eine neue Formen des Dialogs brauchen. Der Herr Richter hat dargelegt, die Doppelstrategie, die gegenwärtig praktiziert wird. Das ist ja kein neues. Doppelstrategie der NATO gibt es seit 1967, nicht? Seit Hamel. Seitdem wird darüber diskutiert. Wir haben damals diese Form gefunden. Und meine Message ist eigentlich nur, wir brauchen eine Renaissance der Erfahrungen, die wir damals während des realen Kalten Krieges gesammelt hatten. Also, wir sollten darüber nachdenken, wie wir unter den heutigen, den neuen Bedingungen Formen des Dialogs finden, auf staatlicher, aber auch unterhalb der staatlicher Ebene, um dieses entsetzliche Misstrauen schrittweise abzubauen. Ich glaube, damals einen kleinen Beitrag haben wir damals geleistet und das müsste unter den heutigen Bedingungen eigentlich auch möglich sein. Danke.
Vielen Dank. Thomas?
Ja, ich hätte eine Frage an Wolfgang Richter und an Sergei Osnobischew. Die erste Frage geht an Herrn Osnobischew. Sie haben sozusagen in der Beschreibung dessen, wie die Situation an der Westgrenze Russlands sich jetzt sozusagen darstellt, abgehoben auf sozusagen die Gefährdung durch Zwischenfälle, die sozusagen natürlich das Potenzial einer militärischen Auseinandersetzung in sich tragen. Ich glaube, Wolfgang Richter hat darauf auch verwiesen. Nun wird von der Bundesregierung relativ häufig ins Feld geführt, dass es genau zu diesem Zweck sei, dass man sozusagen einer Überholung des Wiener Dokuments, sozusagen, dass man sich auf eine Überholung des Wiener Dokuments beziehungsweise also der Inspektionsregimes und so weiter jetzt sehr spitzt, um diese Frage zuerst zu lösen. Es ist ja immer auch eine Frage der Argumentation, was man geht man zuerst an. Und das ist ja auch Teil sozusagen dieses quasi Junktims, das dort aufgebaut wird, zu sagen, also erst wenn ihr sozusagen hier einer Verifikation, einer sozusagen Offenheitsagenda auf der Ebene der militärischen Verifikation zustimmt, können wir dann weitergehen in der Logik sozusagen und uns kümmern um nicht nur Rüstungskontrolle, sondern eben auch Rüstungsbegrenzung und Abrüstung. Also eins nach dem anderen. Und da würde ich gerne sozusagen Sergei Osnobischew mal bitten, dazu Stellung zu nehmen. Wie stellt sich denn das da aus russischer Sicht? Also welche Befürchtungen hegt die russische Seite, wenn ein solcher Vorschlag an sie herangetragen wird, wie jetzt ja auch von der Bundesregierung sozusagen eigentlich auch in den Vordergrund gestellt. Also wir möchten erst das Wiener Dokument und so weiter, sozusagen erst Verifikation und Rüstungskontrolle, dann Rüstungsbegrenzung. Wie sehen Sie diese Abfolge, die da sozusagen Ihnen gegenübergestellt wird? Und die zweite Frage an Wolfgang Richter, eigentlich eine relativ kurze. Massierung von Waffensystemen nicht zulassen. Ja? Sozusagen das, was Claudia Heidt vorhin gesagt hat, mit Bezug auf die Grundidee des KSE-Vertrages. Nun wird niemand in Abrede stellen, dass vier Bataillone sozusagen in den baltischen Staaten wohl eher weniger sozusagen geeignet sind, irgendwie sofortige militärische Operationen in die russische Tiefe oder so vorzutragen. Aber für wie schwerwiegend würden Sie denn die russischen Befürchtungen und auch natürlich die Befürchtungen vieler anderer Leute sehen, dass das ein Türöffner ist, nämlich ein Türöffner dafür, die NATO-Russland-Akte in solch einer Art und Weise umzuinterpretieren, dass es eben sozusagen in Zukunft substanzielle, und darum, um dieses Wort geht es, Präsenzen von westlichem Militär direkt sozusagen an der russischen Grenze geht. Es geht ja eben nicht nur um ein Bataillon, sondern um den Türöffner-Effekt, ja, für mögliche weitere Stationierung.
Vielen Dank, Thomas. Ich will die Frage ganz kurz noch erweitern. Wir bekommen ja auch zu hören, dass die russische Seite 330.000 Soldaten an der russischen Westgrenze massiert hätte. A, trifft das zu? Und B, wie wird das argumentiert? Dann als Anschluss an die Frage von Thomas. Frau Baumann.
Ja, vielen Dank. Also ich fühle mich als Vertreterin der Bundesregierung des Auswärtigen Amtes doch in mancherlei Hinsicht angesprochen, will aber nur ganz kurz auf ein paar wesentliche Punkte eingehen. Vielleicht zunächst grundsätzlich zu unserer Russlandpolitik. Nach der illegalen Annexion der Krim durch Russland war es von vornherein die Position der gesamten Bundesregierung, dass wir einerseits auf die Befürchtungen, die bei unseren vor allem östlichen kleinen Alliierten geweckt wurden, durch diese russische Aggression angemessen reagieren müssen, durch die Stärkung der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten. Das ist, und das wurde hier gesagt, auf den NATO-Gipfeln in Wales und in Warschau gesehen. Gleichzeitig, und das möchte ich mit aller Deutlichkeit betonen, angefangen von der Bundeskanzlerin bis zum Außenminister war es immer Politik, dass wir gesagt haben, die Abschreckung, die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten kann nur eine Seite der Medaille sein. Wir müssen jede Möglichkeit suchen für den Dialog mit Russland in dieser schwierigen, die europäische Sicherheit bedrohenden Lage. Und das hat die Bundeskanzlerin gemacht, indem sie in der Ukraine-Krise zu Beginn gleich das sogenannte Normandie-Format ins Leben gerufen hat, sprich Verhandlungen zusammen mit Frankreich, der Ukraine und Russland, damit es zu einer Lösung kommt. Das hat dann zu diesen Minsk-Abkommen geführt, die eben bis heute bedauerlicherweise nicht vollständig umgesetzt sind. In der NATO haben wir auch gleichzeitig mit dem Beschluss zur Stärkung der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten ebenfalls darauf gesetzt, dass es Dialogmöglichkeiten wieder gibt. Und zwar hat der Außenminister sich massiv dafür eingesetzt, dass der NATO-Russland-Rat, der suspendiert war nach der Ukraine-Krise, wieder in Gang gekommen ist. Das ist jetzt passiert. Er hat sich dafür eingesetzt, dass ein sogenanntes rotes Telefon, etwas, was man in den Zeiten des Kalten Krieges kannte, wieder funktioniert. Und vor allem haben wir unsere OSZE-Präsidentschaft im vergangenen Jahr dazu genutzt, die vielbeschworene Initiative zum Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle zu starten. Was wir genau gesehen haben als Beitrag zum Dialog mit Russland, als Beitrag, das verloren gegangene Vertrauen in Europa möglichst wieder zu etablieren, zu Vorhersehbarkeit beizutragen, zu Risikominimierung beizutragen. Und da arbeiten wir natürlich weiter dran. Vielleicht, wenn ich ganz kurz auf Ihre Frage eingehen kann, Wiener Dokument und wie stellt sich das Ganze dar? Wir haben, und ich mache es ganz kurz, versucht, während unserer OSZE-Präsidentschaft auch das Wiener Dokument zu modernisieren. Das war eine maßgeblich deutsche Initiative. Wir sind damit, muss man ganz klar sagen, gescheitert, weil Russland eine absolute Blockadehaltung eingenommen hat. Deshalb dann auch, und das russische Argument war, wir reden nicht über dieses Wiener Dokument und die vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen, solange eben nicht das große Ganze diskutiert wird. Deshalb haben wir versucht, Russland mit diesem Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle in Europa abzuholen, haben da versucht, den großen Rahmen zu bieten und hoffen eben dadurch A, auf diesem Feld voranzukommen und B, auch bei den vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen des Wiener Dokuments voranzukommen, weil das ist natürlich alles als eins zu sehen. Und genau die Punkte, die Sie gemacht haben, nicht mehr Qualität, sondern Quantität, neue Waffensysteme, schnelle Verlegbarkeit von Truppen, regionale Begrenzung, das sind alles Punkte, die der damalige Außenminister Steinmeier in seinem Erstaufschlag genannt hat, und daran versuchen wir zu arbeiten. Ein Punkt noch, weil mir das wirklich am Herzen liegt, der Vergleich, der immer wieder gemacht wird mit dem Kosovo und Ukraine. Ich möchte nur nennen, Selbstbestimmungsrecht der Völker, auch ein völkerrechtliches Prinzip. Wir hatten im Kosovo eine Situation, wo die Kosovaren versucht haben, über viele, viele Jahre die Selbstständigkeit zu erlangen. Ich war im Kosovo, ich habe die Massengräber gesehen. Responsibility to protect, ich glaube, da waren wir auf völkerrechtlich sicherer Basis. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich will jetzt diese Debatte mit Blick auf Völkerrecht nicht vertiefen, sonst würde ich auch ganz andere Antworten geben können. Wenn wir jetzt keine weiteren Fragen haben, dann würde ich in die Abschlussrunde gehen. Ich schlage vor, dass die vier Referenten versuchen, jeweils in 4 Minuten die Fragen und das, was sie sonst noch ergänzen möchten, zu dem, was jetzt hier debattiert wurde, jeweils versuchen wir in 4 Minuten dann abzuarbeiten. Wir fangen an mit Frau Rösch. Bitte.
Bei mir gab es ja keine Frage.
Aber du kannst ja trotzdem, wenn du. Danke. Ich würde. Okay, Claudia. Frau, machen Sie Ihr Mikrofon. Gut.
Herzlichen Dank, Henning, an den Hinweis auf die Interessen. Und natürlich ist es so, dass wir mit dem Fokus jetzt allein auf Abrüstung den ganzen Bereich der Interessen fast schon systematisch ausblenden. Es ist trotzdem gut, dass er hier angesprochen ist. Diese neue Konfrontationssituation, die wir quer durch Europa haben, kann man sicherlich nicht erklären ohne die globale Konfrontationssituation zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal G7 auf der einen Seite und all das, was wir als aufstrebende Industriemächte unter dem Schlagwort BRICS oder Shanghai-Kooperation auf der anderen Seite sehen. Diese ökonomische Konfrontationssituation hat sicherlich auch ihre Auswirkung auf die militärische Konfrontationssituation, die wir sehen, auch auf die Frage von Stellvertreterkriegen und so weiter. Das auszublenden wäre sicherlich falsch. Und diese Konfrontationssituation auf ökonomischer Ebene ist sicherlich einer der Gründe, warum das Interesse an Dialog, an Frieden, an Verhandlungen nicht so stark ist, wie es sein müsste. Und ich denke, es müsste sehr viel stärker sein, als es ist. Ich verfolge, was das Außenministerium macht und mit vielen bin ich ja einverstanden. Aber ich stelle dann eben fest, dass auf der einen Seite verhandelt wird, das ist gut, aber auf der anderen Seite Deutschland das Aufmarschgebiet ist, um Richtung Osten durchzumarschieren. Wenn man Jahreswende anguckt und feststellt, dass quer durch Deutschland 900 Waggons mit Militärmaterial Richtung Osten auf dem Weg gekommen sind, also umgerechnet bis zu 14 Kilometer Zug waren das, und das war nur ein Teil des Aufmarsches, der Richtung Osten passiert ist, dann habe ich das Gefühl, wenn beides gleichzeitig stattfindet, stellt sich etwas die Ernsthaftigkeit. Dann wirkt es eher wie so ein Schachspiel, wo man den einen Zug oder den anderen Zug ausprobieren kann, aber wo es schlussendlich auf das Ergebnis, das machtpolitische Ergebnis ankommt. Und wenn die Diplomatie erfolgreich ist, ist es gut. Wenn nicht, dann setzt man eben doch gleichzeitig auf das Militär. Und genau diese, würde ich sagen, zumindest riskante Strategie auch auf Militär zu setzen, halte ich für ein großes Problem. Und ich hoffe sehr, dass wir die Stimmung in diesem Land so verändern können, dieses auch zu streichen und tatsächlich auf Diplomatie und nur auf Diplomatie zu setzen. Und ich will auch, stelle eben auch fest, dass Deutschland auch Profiteur dieser neuen, also deutsche Industrien auch Profiteur dieser neuen Konfrontation sind. Dass Litauen jetzt von uns hunderte von Boxerpanzern abkauft und Panzerhaubitzen abkauft, ist einerseits ein Problem, was die regionale Stabilität angeht, die Frage der Konfrontation direkt an der Systemgrenze, bedeutet aber eben auch andererseits, dass deutsche Industrie, namentlich Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall, davon profitiert und in vielen anderen Bereichen eben auch. Und deswegen sollten wir durchaus Interessen zusammen diskutieren mit militärischer Eskalation. Umgedreht für die Linke bedeutet es, dass wir die Frage von internationaler Gerechtigkeit, von Solidarität, von gerechtem Welthandel zusammen diskutieren mit der Frage dessen, wie wir die militärische bzw. die Sicherheitsordnung in der Zukunft gestalten wollen. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, hier Friedensbewegung, globalisierungskritische Bewegung zusammenzubringen, um dieser militärischen Konfrontationssituation die Stirn bieten zu können. Dankeschön.
Herr Richter, darf ich Sie noch kurz unterbrechen? Frau Röch-Metzler möchte doch noch was sagen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig rübergebracht hatte. Ein Ding ist mir noch wichtig zum Völkerrecht zu sagen. Also ein Bruch des Völkerrechts, ich finde schon, dass das ein gravierender Akt ist und von daher, dass man den nicht einfach übergehen darf. Und von daher ist wirklich darauf zu achten, und ich finde es auch eine schwierige politische Aufgabe, damit umzugehen, wie erhält man trotzdem Beziehungen oder wie schafft man wieder neues Vertrauen, obwohl es einen Völkerrechtsbruch gibt. Aber es gibt andere Beispiele, wo dann zum Beispiel westliche Staaten ein Völkerrechtsvergehen praktisch unterstützen oder tolerieren. Also ich denke jetzt an die Siedlungspolitik Israels, wo nicht mal bei uns in Deutschland durchgesetzt ist, dass die Obst und Gemüse, was aus israelischen Siedlungen kommt, dass das wenigstens, wie es das EU-Recht vorsieht, dass das gelabelt ist, dass man da sieht, woher das kommt. Also das ist einfach so was, wo dann bei uns die Politik ein Völkerrechtsproblem einfach durchgehen lässt. Und da muss man sich eben selbstkritisch fragen, also wie wichtig ist uns Völkerrecht als Bundesregierung? Da kann man, ja, also wollte ich einfach nochmal deutlich machen, das ist extrem wichtig, dass wir das ernst nehmen, was geltendes Recht ist.
Also dem kann ich nur zustimmen, das Völkerrecht wird machtpolitisch instrumentalisiert. Wenn es uns nutzt, wird es herangezogen, wenn es uns nicht nutzt, wird es auch gebrochen. Herr Richter.
Vielen Dank zunächst mal zu den direkten Fragen, die an mich gestellt worden sind. Die eine Frage war, ob diese Stationierung von 4 Bataillonen in dem baltischen Raum und Polen als Türöffner dienen könnte für eine künftige Stationierung, die dann substanziell wäre und damit also die NATO-Russland-Grundakte überschreiten würde. Nun habe ich ja vorhin dargestellt, dass es solche Vorstellungen durchaus gab. Es gibt Studien in den USA, es gibt einige auch in alliierten Bereichen, die sich die Studien zu eigen gemacht haben und eben dann gesagt haben, wir brauchen eigentlich 7 bis 8 schwere Brigaden, damit wir das Gefecht dort gewinnen. Die Bundesrepublik hat anders argumentiert und ich würde auch so argumentieren, es geht hier um ein strategisches Signal und nicht darum, eine Truppenkonzentration dort durchzuführen, die eskalierend sein könnte, zu Gegenreaktionen führen könnte und dann, dass wir dann in eine Rüstungsspirale kommen dort. Das strategische Signal ist ganz einfach. Es lautet, wer einen Bündnispartner gefährdet, verletzt oder seine territoriale Integrität infrage stellt, muss mit der Reaktion der NATO als Ganzes rechnen. Es stehen immer auch alle NATO-Staaten dort ein für diesen einzelnen Staat und es kann nicht, dieser Staat kann nicht isoliert werden. Das ist ein strategisches Signal und das wirkt in sich. Und hier, glaube ich, wäre es gut gewesen, wenn auch diejenigen, die in den USA die Rand-Studie oder andere geschrieben haben, sich an den Unterschied gemacht hätten zwischen taktischer oder operativer Führung und dem Gewinnenwollen eines Gefechts in irgendeinem begrenzten Raum und den strategischen Konsequenzen. Und die Bundesrepublik hat die strategischen Konsequenzen in den Vordergrund geschoben, weil es damit auch wieder vereinbar wird, mit der anderen Hälfte des Beschlusses, nämlich den Dialog zu fördern. Und es reicht, dieses Signal zu geben. Und dann müssen wir dazu kommen, dass wir in einem Dialog über alles das sprechen, was auch Herr Schreiber angesprochen hat, über gegenseitige Bedrohungsperzeptionen etc. Aus meiner Sicht, weil die NATO im Konsens arbeitet, wird es keinen Einstieg geben in eine Rüstungsspirale dort oder in eine Stationierungsspirale. Das ist Position der Bundesregierung und ich kann nur hoffen, dass die nächste Bundesregierung und die darauf folgenden das ähnlich sehen. Hoffentlich haben wir aber bis dahin den Konflikt überwunden. Das andere ist die Frage von Herrn Neu. Wie steht es mit der Massierung russischer Truppen an der Westgrenze zu Europa, zur NATO, was immer Westgrenze hier meint, das haben Sie nicht so deutlich gesagt, zur NATO. Ich bin der Auffassung, wie ich überhaupt der Auffassung bin, als Analyst, der eher nüchtern denkt, aber argumentieren wir erstmal auf der Basis von Fakten. Das gilt für alle Seiten. Ich bin ein absoluter Gegner gegen übertriebene Bedrohungsperzeptionen, sei es im Osten oder im Westen. Sie bestehen überall im Übrigen. Wenn wir uns anschauen, was Russland in dem westlichen Militärbezirk macht und tut und hat, dann muss man zunächst mal feststellen, Russland hat nur 4 Militärbezirke und es ist ein sehr großer Staat. Und dieser westliche Militärbezirk reicht vom Norden, also fast Murmansk bis hinter Moskau, fast Ural, bis nach Süden zum Don und nach Westen viele Staaten, die angrenzen, nämlich Finnland, die baltischen Staaten, Polen, wenn man die Enklave Kaliningrad mitrechnet, Weißrussland und die Ukraine. Nun, wenn ich jetzt alle Truppenteile zusammenrechne, die Russland dort hat, jetzt wird es ein bisschen militärisch, dann müsste ich also alle Grenzen, die dort zu verteidigen sind, entblößen, um diese Truppenteile auf 2 baltische Staaten zu konzentrieren. Da frage ich mich natürlich, was macht das für einen strategischen Sinn? Vor allem, wenn man weiß, wie die Gegenreaktion sein kann mit Waffensystemen, über die wir heute nicht geredet haben. Es macht nämlich keinen Sinn strategisch. Also reicht das strategische Signal. Und wir brauchen keine überzogenen Bedrohungsperzeptionen zu bemühen, um dann irgendetwas zu rechtfertigen, was wir alle nicht wollen. Genau das findet, und da komme ich wieder zurück auf das, was Herr Schreiber sagt, derzeit statt. Wir haben über diese Dinge doch ganz offen im Militärdoktrinseminar in Wien gesprochen, vor wenigen Tagen. Das kam alles auf den Tisch und ich habe den Eindruck, dass nüchtern denkende Offiziere diese Dinge auf den Tisch legen und darüber auch reden können. So wie es auch vor vielen Jahren war, weil die Sprache möglicherweise eine andere ist. Das mag kontrovers sein, natürlich, aber man wird zu bestimmten Schlussfolgerungen kommen. Und das lässt den Dialog eben wieder zu, ohne hier ins Detail zu gehen. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir, ich habe vorhin gesagt, wir müssen auch das, was wir analysieren, auf Fakten aufbauen. Dazu gehört die richtige Darstellung dessen, was der KSE-Vertrag tut und was er in der Praxis zu Wege gebracht hat, wie er entstanden ist und wann er in Kraft getreten ist, etc. Bis hin zu der Frage, ist er denn überhaupt noch geeignet, die heutige Lage zu klären. Das ist er eben nicht mehr, weil er konzentriert sich auf die Truppenentflechtung in Deutschland, die damals wichtig war, er konzentriert sich auf ein Blockgleichgewicht, das es so nicht mehr gibt. Und er ist politisch in vieler Hinsicht diskreditiert worden, durch verschiedene Konditionen, die mit ihm verbunden worden waren, aber auch dadurch, dass er konzeptionell der Lage nicht mehr entspricht. Also brauchen wir einen Neuanfang. Und das ist genau das, was der frühere Außenminister Steinmeier gesagt hat. Wir brauchen einen Neuanfang und die 5 Felder hat ja Frau Baumann gerade geschildert und ich habe ja auch Vorschläge gemacht, wie man diese Felder konzeptionell ausfüllen kann, aber das würde ich jetzt so weit führen. Also das besteht, diese Grundlage besteht, wir müssen nur auf diesem Weg weitermachen und eines will ich nochmal dazu sagen, was vielleicht für Frau Baumann nicht so einfach ist zu sagen, das ist ein ständiger Spagat zwischen dem Zeigen von Bündnissolidarität auf der anderen Seite, weil da ganz andere Forderungen bestehen und weil die Angst vor Russland teilweise wirklich groß ist. Und auf der anderen Seite den Willen zum Dialog, zur Brückenbildung und zur Rückkehr zur europäischen Sicherheitsordnung, so wie sie konzipiert war in den 90er Jahren. Und wenn wir das tun, und dann die Frage stellen, was sind eigentlich die Grundlagen der europäischen Sicherheitsordnung, dann bitte ich aber auch alle nicht selektiv zu zitieren. Das ist weder nur der Grundsatz der freien Bündniswahl, noch ist es nur der Grundsatz, dass wir alle einen gemeinsamen Sicherheitsraum ohne Trennlinien aufbauen wollen, wobei ich das für sehr wichtig halte. Dazu gehören natürlich auch Völkerrechtsprinzipien. Also es ist alles. Sogar die Demokratiestandards standen in dieser berühmten Charta von Paris drin. Wer immer also darüber spricht, sollte nicht selektiv zitieren, sondern das Ganze sehen und dann gucken, was können wir denn in der Lage jetzt daraus machen. Ich bin ja ganz bei Ihnen, dass wir sagen, wir müssen trotz Völkerrechtsbruch versuchen, das zu überwinden. Aber Völkerrechtsbruch hinzunehmen geht natürlich auch nicht. Und ich bin, das sage ich ganz deutlich hier, kein Anhänger von Doppelstandards. Ganz bestimmt nicht. Völkerrechtsbruch ist Völkerrechtsbruch in allen Bereichen, ob das die USA im Irak gemacht haben oder andere sonst wo. Nur, eines darf man aber auch dazu sagen. In Europa sind die europäischen Sicherheitsinteressen uns ein bisschen näher. Und wenn man begründet, das ist meine Bitte, aber das weiß Sergej, weil wir oft darüber reden, wenn man eine Intervention damit begründet, nicht nur historisch, dass die Krim schon immer zu Russland gehört hatte und so weiter, alle diese Dinge, ich verstehe auch noch, den Zusammenhang mit der russischen Nation, die möglicherweise über die russischen Grenzen hinausgeht. Das ist alles klar. Ich verstehe das strategische Argument des Schutzes der Krimflotten. Alles in Ordnung. Aber wenn ich
so etwas tut, dann ist es trotz allem Völkerrechtsbruch. Und zweitens, was noch vielleicht gravierender hier in Europa ist, die Begründung, russische Minderheiten in Nachbarländern schützen zu müssen, hat alle alarmiert, übrigens auch die Bündnispartner Russlands. Und ich glaube an der Stelle, jeder muss seinen Beitrag leisten, zurückzukommen zur europäischen Sicherheitsordnung. Aber an der Stelle muss Russland einen Beitrag leisten. Und ich, und jetzt wage ich mich weit aus dem Fenster, das ist nicht Position der Bundesregierung, glaube, die NATO ist gut beraten, wenn sie an irgendeiner bestimmten, an einem bestimmten Punkt deutlich macht, dass ein NATO-Beitritt für die Ukraine im Grunde nicht in Frage kommt. Und wer die Geschichte kennt, 2008, NATO-Gipfel in Bukarest, hatten wir genau diese unterschiedlichen Auffassungen in der NATO. Die einen wollten sofort die Ukraine und Georgien in der NATO haben. Deutschland hat und Frankreich und andere haben das Destabilisierungspotenzial erkannt und haben gesagt, ja, im Prinzip schon irgendwann mal, aber ohne Membership Action Plan, also ohne einen konkreten Zeitplan, der jetzt dazu führt, dass die NATO, dass die Ukraine beitritt. Das sind alles harte Entscheidungen, weil sie natürlich im Konflikt stehen mit dem Prinzip der freien Bündniswahl. Aber dagegen steht das Prinzip, geopolitische Zurückhaltung zu wahren und nichts zu tun, was die Lage in Europa destabilisiert. Und das muss in Einklang gebracht werden. Und darüber müssen wir in einem Dialog sprechen, genauso wie wir über militärische Bedrohungsperzeption sprechen und sie dann auch zurückfahren. Und wenn wir dann sehen, aha, wir haben da ein Problem, dann stellt sich die dritte Frage, haben wir die Instrumente, um das auszugleichen? So wie es früher der KSE-Vertrag tat, die müssen wir jetzt neu konzipieren oder nachsteuern. Und ich glaube, da sind wir dran, aber wir sind nicht alleine. Jetzt sage ich wieder wir, Entschuldigung, Frau Baumann, aber wir sind nicht alleine. Es gibt dazu eben auch andere Vorstellungen in den alliierten Bereichen der, und sicher auch in Russland. Und unser Konzept alleine wird sich nicht durchsetzen. Aber ja, aber wir müssen dafür werben. Wir müssen dafür werben, denn alles andere kann auch zur Eskalation führen. Und da, glaube ich, ist auch die Verantwortung Deutschlands gefragt. Und ich bin ein heftiger Anhänger hier, mehr zu tun und die Brücken zu bilden. Und das ist das, was die Deep-Cuts-Kommission tut, unter anderem, oder Deutschland als Ganzes, aber auch hier unsere kleineren Beiträge zusammen mit unseren russischen Kollegen. Wir mögen im Einzelnen unterschiedliche Auffassung sein, aber an der Stelle sind wir gemeinsamer Auffassung. Wir müssen deeskalieren, wir brauchen eine neue Brücke. Danke.
Vielen Dank, Herr Osten-Bischof.
Спасибо большое. Венский документ «Меры доверия» не получается. Я готов с вами что угодно вместе менять. Томас, но на официальном уровне не получается, не принимается это сегодня, как это говорят, военно-политической элитой. Аргумент такой, что огромное превосходство НАТО, это действительно факт, давайте посчитаем, да, вот, и НАТО ни на какие договоренности не идет, и мы тут начинаем что-то открывать, приглашать все больше и больше, значит, этих самых наблюдателей, что-то еще дальше ограничивать. Ну, как можно в этой ситуации, которые вообще, как говорят наши некоторые телевизионные, там, предвоенные, на такое идти. Гораздо важнее, это может быть вообще просто позицией, что надо прописать юридические ограничения основополагающего акта, о чем я давно уже говорю. Вот эту всю эту фразу «не развертывать на постоянной основе значительные вооруженные контингенты», если это зафиксировать, на какое время, сколько, вот это будет шагом вперед реальным. А меры доверия – это уже некоторые где-то либо в середине, либо это такая вершина, когда мы что-то уже сделали практическое. Тогда можно будет об этом говорить. Теперь, значит, ну, по поводу, значит, военных округов российских сказали. Да, очень большой западный военный округ. Но он граничит не только с Латвией, с Литвой, практически не имеющей там армии, да, но он граничит, опять же, со всей организацией НАТО, если смотреть дальше. Поэтому аргумент этот сегодня у нас не работает среди военных. Косово, Украина. Правильно было замечено, что в Косово хотели независимости. Это самое, Крым, Украина и Косово. Но, извините меня, в Крыму тоже хотели независимость от Украины. Вы меня поймите правильно, я не защитник официальной позиции. Я в России сам нахожусь в оппозиции, да? Вот. Но если по этой идти аргументации, то Крым населен русскими, которые хотели уйти из Украины и прямо спали, вот такое выражение, спишь и видишь, как это сделать. Вот они это сделали с помощью России. И предлогом было, что ситуация была реально опасная, когда так называемый правый сектор ехал громить, значит, Крым. Другое дело, если бы я был директором, да,
Тогда можно было дождаться, вот они приехали, начали там устраивать погромы, и после этого Россия сказала, все, мы не можем терпеть, когда, значит, бьют там русскоязычных, или назовите как хотите, мы там вводим войска или военно будем помогать. Но это, вот тут сделать это так или сделать это иначе. Но факт остается фактом, к сожалению. По поводу, значит, да все, вы знаете, что... Мне кажется, тут я не согласен с моим другом Вольфгангом, что идеология Давсе адаптирована 1990 года, она жива. Вот эти индивидуальные ограничения каждой страны, они работают. Больше того, несмотря на декларации о взаимной угрозе, эти ограничения, потолки вооружений индивидуальные снижаются. И у стран НАТО, и у России. Посмотрите цифры, это удивительный совершенно феномен. Я сам, когда первый раз это посчитал, я поразился, что вот говорят об угрозе, а потолки снижаются, неохота платить деньги, неохота содержать большие контингенты. И потолки, которые приписаны к каждой стране, по адаптированным до всех, они не заполнены. Вот вам и платформа для того, чтобы все это зафиксировать. Назовите это новым до всех, назовите каким-то соглашением промежуточным. Но вам скажут, давайте зафиксируем то, что у нас есть. Пониженные потолки, потому что без зафиксированных, юридически закрепленных ограничений ситуация очень опасная и создает повод для взаимных постоянных обвинений. И еще одно, на мой взгляд, важное замечание. В самом начале было сказано о том, что политика санкций, политика неправильная и так далее. Совершенно согласен. Но вот здесь сразу взять, отменить санкции не получается. Вот смотрите, что происходит. Россия где-то начинает себя проявлять с точки зрения Запада хорошо. Что-то делает, начинает, значит, способствовать Минскому процессу, значит, там еще что-то такое делается. А за это проходит некоторое время, говорят, ну, мы оставляем санкции снова. Там, или там кто-то увеличивает санкции. И это дает повод для нашей, как вам сказать, агрессивной оппозиции говорить, ну, смотрите, что там не делай с этим Западом, все равно они, это самое, гнут свою линию, хотят России только хуже. Так что мы тут? Давайте вооружение, значит, это самое, наращивать, давайте еще что-нибудь сделаем, понимаете? Давайте не идти на поводу у Запада. Это очень опасная ситуация. Опять же, если бы я имел возможность принятия политических решений в Европе, да, или имел бы какую-то там партию здесь, в Германии, я сказал, давайте выступать за то, что вот снимем частично санкции, дадим знак России, что вот смотрите, мы начинаем взаимодействовать, санкции потихонечку снимаются. Иначе нет никакого, я бы сказал, конструктивного стимула делать что-то хорошее. Спасибо.
Vielen Dank. Wolfgang, du wolltest noch abschließend was ergänzen.
Nicht überhaupt nicht abschließen, aber ich finde, wir müssen lernen, auch über Meinungsverschiedenheiten zu reden und zu diskutieren. Es ist doch unsinnig, so zu tun, als ob wir uns in allen Fragen einigen, in allen sowieso nicht. Wir haben klare Meinungsverschiedenheiten. Ich will zwei Fragen ansprechen. Die russische Politik hat eine andere Philosophie als zum Beispiel die deutsche Politik oder das, was als EU-Politik ausgegeben wird. Also wenn wir über die EU reden, tun wir ja immer so, als ob wir über Europa reden. Das ist aber bestenfalls ein halbes Europa. So. Und ich finde die Philosophie der russischen Außenpolitik, über Interessen zu reden und sich nicht bei dem Wertegeschwätz aufzuhalten, viel nachvollziehbarer. Werte kann jeder sagen, dass es die gleichen hat. Es wird ja behauptet, wir in der NATO hätten alle die gleichen Werte. Was habe ich mit dem türkischen Regime zu tun? Das ist aber der NATO-Partner. Wir haben mit den Grünen zusammen ja beantragt, dass man die Truppen aus Incirlik zurückholt. Interessen sind berechenbar. Dann kann man gucken, ob man einen Interessenausgleich findet oder nicht. Das war die Politik von Egon Bahr, der knallhart über Interessen geredet hat, auch deutlich gemacht hat, wo es keine übereinstimmenden Interessen gibt. Und dann kann man Wege finden, wie man verhandelt. Also es war auch schlau von Willy Brandt und Egon Bahr. Die haben nie anerkannt, die haben nie die völkerrechtliche Status der DDR anerkannt. Sie haben immer gesagt davon, lassen wir uns nicht abhalten, auf Gebieten, wo wir Vereinbarungen hinkriegen können, Vereinbarungen zu treffen. Ist das nicht völlig vernünftig zu sagen, die Entscheidung der Krim und Russlands werden wir nicht anerkennen, das kann man ja tun,
Aber wir werden uns deswegen nicht daran hindern lassen, mit Russland auf den Feldern, wo es notwendig und möglich ist, Vereinbarungen zu treffen. Das wäre, finde ich, eine vernünftige Politik, die ist dann auch ein Stück weit überschaubar. Und dann, vieles ist ja, sind ja Signale. Und die Hälfte der Politik oder ein Drittel ist ja immer symbolhaftig. Also Sie reden von Litauen. Wenn Sie auf der kurischen Näherung sind und in Richtung Kaliningrad gehen, das ist eine halbe Stunde, dann sind Sie aus dem Litauer Gebiet raus und auf russischem Territorium. So, da geht es gar nicht darum, ob die 4.000 Soldaten, die man da stationiert, ob das eine reale Gefährdung für Russland ist. Lacht doch jeder drüber. Aber es geht darum, dass ein politisches Signal gesetzt worden ist, was nicht auf Verständigung gerichtet ist, in einer ganz neuralgischen Sphäre. Na, ist das eine kluge Politik oder ist es Unsinn? Ich halte es strikt weg für Unsinn. Und die NATO operiert immer mehr mit einer Symbolik, die in eine andere Richtung zeigt. So, und das ärgert mich an der deutschen Politik. Deutschland könnte so viel Erfahrung in Entspannung einbringen. Also Brandbar waren ja nicht meine Leute. Ich wollte immer einen Wandel durch Annäherung, aber andersrum. Ne? So habe ich ja nie gekriegt. Nein, das waren ja nicht meine Leute. Aber man kann ja auch mal raufschauen, wie haben die verhandelt, wie haben die Politik gemacht und was ist das faktische Ergebnis? Das faktische Ergebnis ist, über die Politik der Sanktionen haben wir eine neue Eiszeit. Ich will den Begriff Kalten Krieg nicht benutzen, eine neue Eiszeit. In der Situation, wo wir Tauwetter hätten produzieren müssen. Und da kann man doch jetzt nach ein paar Jahren sagen, hat das was gebracht oder hat es nicht gebracht? Und das ist ganz nüchtern meine Analyse, die haben weniger Sicherheit. Es hat uns nichts gebracht, in Russland übrigens auch nicht. Nee? Wir haben in Europa eine neue Spaltung zwischen Ost- und Westeuropa, die tiefer wird. Wenn man zu einem solchen Ergebnis kommt, dann ist es doch Aufgabe der Politik, was zu tun, zumindest im eigenen Kopf und in den Debatten, und dann nach Alternativen zu fragen. Also ich streite gerne im Bundestag immer über Interessen, das kann ich nachvollziehen, aber dieses Gerede von, dass wir europäische Interessen, gemeinsame europäische Interessen hätten, was sich dann auf NATO bezieht und nur die EU meint, da kann ich nur sagen, ja, mit mir nicht. Ich habe mit einigen europäischen Ländern null gemeinsame Interesse. Was hätten sie dann gemacht, wenn die Le Pen in Frankreich Präsidentin geworden wäre? Das ist ja eine schreckliche Vorstellung. Haben wir mit denen gemeinsame Interessen? Ne, muss ich gar nicht haben. Also ich mach da einen Punkt. Ich wollte nur sagen, energischer Widerspruch, dass man Fakten auch anders zur Kenntnis nehmen kann. Und dass die Klugheit von Brandt und Bahr war, dass sie immer mit dem Kopf des Kontrahenten mitgedacht haben und daraus Schlussfolgerungen gezogen haben. Und wenn man den Kontrahenten mittlerweile wieder als Feind sieht, dann kommt man eben zu falschen Schlussfolgerungen. So, Entschuldigung, also ich bin ja ein Freund des Meinungsstreites, wie Sie wissen. Ich wollte das aber zumindest noch mal angesprochen haben.
Ich war vor einigen Monaten in der SWP gewesen. Da gab es eine sicherheitspolitische Debatte. Interessant war zu erkennen, dass es auch in der SWP der Frage wertegeladene Außenpolitik oder interessengeleitete Außenpolitik Unterschiede gibt. Herr Richter war ein Vertreter der interessengeleiteten Außenpolitik und die junge Dame, die ihr Counterpart gewissermaßen war, war wertegeleitet. Und meine Sympathie war ganz klar, wo sie stand. Also die wertegeleitete Außenpolitik unterstütze ich definitiv nicht. Sie hat immer auch so den Mitschwung von moralischer Überlegenheit, die für die Gegenseite automatisch eine Abwertung mit sich bringt. Und ich glaube, das ist aber noch ein ganz eigenes Thema werden, ganz eigene Veranstaltung werden. Die Frage, wollen wir eine wertegeleitete oder eine interessengeleitete Außenpolitik? Aber das können wir jetzt hier nicht, angesichts dessen hier nicht ausbreiten. Also vielleicht ein neues Thema in der neuen Periode. Wir machen jetzt eine Pause. Danach kommen wir zum Thema, ein Europa ohne Atomwaffen ist möglich, neue Dynamiken und Perspektiven. Wir haben die beiden Themen zusammengefasst letztendlich unter einer Anhörung, weil die Frage von konventionellen Waffen und von Nuklearwaffen eben nicht zu trennen sind, sondern gerade auch in Europa unmittelbar miteinander verbunden sind. Wir machen jetzt, ich würde sagen, 20 Minuten Pause, nicht 30 Minuten Pause, sondern 20 Minuten Pause. Das heißt, um 20 vor, 35... 20 Uhr treffen wir uns wieder hier im Saal. Ich bitte Sie alle wieder hieran teilzunehmen. Die Debatte wird nicht minder interessant sein. Danke.
Ja, guten Abend. Ich hoffe, alle haben jetzt die kurze Pause und einen kleinen Imbiss genießen können. Wer sich schon bei diesem guten Wetter jetzt hier im Bundestag aufhält, weil ihm das Thema Auf- und Abrüstung in Europa wichtig ist, also da danke ich nochmal den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es hatten sich viel mehr angemeldet. Das war eben so zwischendurch die Frage. Und wir denken, das gute Wetter hat dann doch einige dazu bewogen, sich lieber draußen aufzuhalten. Ja, bevor ich jetzt inhaltlich in den nächsten Block einsteige, nochmal ein organisatorischer Hinweis. Der Fraktionsreferent hat gerade allen Referenten Honorarverträge und Reisekostenverträge hingelegt und Sie möchten bitte beim Thomas Kachel abgegeben werden. Er kann nochmal aufzeigen. Ja. Dann sind wir jetzt beim zweiten Panel dieser Veranstaltung, Atomwaffen in Europa, neuer Rüstungswettlauf oder gibt es auch ein Europa ohne Atomwaffen? Ist es möglich? Gibt es neue Dynamiken und Perspektiven? Wir wollen uns in diesem Panel über verschiedene Seiten der atomaren Rüstung verständigen, und zwar anhand von zwei Schwerpunktthemen. Das eine ist die Frage der Nuklearwaffen in Europa und in der Welt und die Frage eines möglichen Verbotsvertrages von Atomwaffen durch eine Verbotskonvention nach der UN. Nach dem Vorwelt der Chemiewaffenkonvention. Und das andere ist, mit dem wir erstmal beginnen werden, ist die Frage des Raketenabwehrschildes und damit zusammenhängender Fragen, also weil wir der Ansicht sind, dass das alles sehr eng zusammenhängt. Ich will aber nochmal gleich erstmal vorstellen, die Gäste in diesem Panel. Links neben mir sitzt Frau Dr. Susanne Baumann vom Auswärtigen Amt. Sie ist stellvertretende Beauftragte für Abrüstung der Bundesregierung. Daneben sitzt Professor Götz Neuneck vom Institut für Friedens- und Sicherheitspolitik in Hamburg. Er forscht seit Jahren zu Atomwaffen und auch zum NATO-Raketenschirm. Dann kommt Dr. Thomas Reutner von der Universität in Wien, Politikwissenschaftler. Und er forscht zu Fragen der Europäischen Union, auch zu Fragen der Sicherheits- und Friedenspolitik und auch der Fragen der atomaren Bewaffnung. Ich mache jetzt mal noch mal einen kleinen Werbeblock. Er hat gerade vor kurzem ein Buch rausgegeben, das heißt Märkte, Macht und Muskeln, die Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitik Österreichs und der Europäischen Union. Wer da Interesse dran hat, kann sich einfach gleich im Anschluss an ihn wenden. Ja. Falls jemand anders noch einen Werbeblock möchte, können wir den auch noch einfügen. Links daneben ist dann Sonte Roll von der Internationalen Vereinigung der Ärzte gegen den Atomkrieg, IPPNW. Und ich würde als erstes jetzt zu Professor Götz Neuneck den Stab weitergeben. Sie haben lange zum ballistischen Raketenschild der NATO geforscht und sitzt nun hier in unserem Panel zum Thema nukleare Abrüstung. Man könnte ganz einfach fragen, was hat der Raketenschirm der NATO mit Atomwaffen in Europa zu tun und wie sehen Sie die Zukunft des INF-Vertrages?
Ja, vielen Dank, Frau Höger. Vielen Dank für die Einladung.
Ich finde es bemerkenswert, dass man eine Anhörung macht zu diesem extrem wichtigen Thema, was ja an vielen Orten dieser Welt diskutiert wird. Und ich hätte mir gewünscht, dass auch beispielsweise der Unterausschuss für Abriss- und Rüstungskontrolle so etwas mal tut. Wenn man nicht sozusagen auch in die Öffentlichkeit geht, dann muss man sich nicht wundern, dass die Öffentlichkeit über viele Dinge auch wenig Kenntnisse hat. Deswegen gratuliere ich der Fraktion dazu, diese Anhörung abzuhalten. Ich will eine Vorbemerkung machen. Erstmal ist es kein Zufall, dass zwei weitere Kollegen hier sitzen, Wolfgang Richter und Sergej Osnovitschew, weil das unser Institut zusammen mit den russischen Kollegen und der Arms Control Association hat ein Projekt 2013, als die politische Lage noch etwas günstiger war, gegründet mit dem Namen Deep Cuts Commission. Dahinter war die Hoffnung und die Erkenntnis, dass man weiter tiefer abrüsten kann. Und mich freut, dass wir uns hier wieder begegnen. Ich will darauf verweisen, weil Sie schon die Brücke gebaut haben zum Werbeblock. Und das geht auch in Richtung von Herrn Schreiber, dass wir hier diese trilaterale russisch-amerikanisch-deutsche Kommission haben, die seit 3 Jahren 3 Reports erzeugt hat, in denen man im Grunde genommen die Schnittmengen für Rüstungskontrolle zwischen USA, Europa und Russland versucht hat aufzuarbeiten und Vorschläge gemacht hat. Also es ist nicht so, dass man nicht miteinander redet und dass man nicht Track-2-Diplomacy hat. Man redet mehr denn je. Das Problem ist, dass die Regierungen es nicht direkt mehr machen. Und dass sie auch diese Vorschläge, die eigentlich schon seit langem erprobt sind und von denen wir auch im konventionellen Bereich viel gehört haben, im ersten Panel, nicht mehr ernst genommen werden und nicht mehr unmittelbar umgesetzt werden. Und das ist einfach ein Defizit. Sie können diese Berichte sich herunterladen und es ist natürlich der Schritt-für-Schritt-Ansatz. Das ist nicht der große Ansatz Ban-Treaty, Verbot von Nuklearwaffen, sondern es ist genau das Gegenteil. Zu schauen, wo sind die ganzen Stolperdrähte, Schwierigkeiten und wie kann man sie umgehen. Beide Ansätze sind legitim und können, wenn der Wille da ist, umgesetzt werden. Sie sind auch komplementär. Man soll sie nicht gegeneinander ausspielen. Ich denke, damit lasse ich es erstmal bewenden, weil mein eigentliches Thema war ja die Raketenabwehr. Herr Schreiber hatte gesagt, oder jemand anders, es geht ja auch darum, das große Ganze zu diskutieren. Aber es sind eben wesentliche kleine Elemente, die hier einen sehr negativen Einfluss haben. Konventionelle Streitkräfte ist eine Sache. Die zweite ist die enormen Investitionen der USA in Raketenabwehr. Das ist quasi ein theologisches Projekt seit SDI. 10 Milliarden US-Dollar in 4 verschiedene Systeme, die eben nicht nur den Schutz der USA, sondern eben auch den Europas und Asiens sozusagen sichern sollen. Gegen ballistische Raketen mit Atomwaffen. Das ist eigentlich die alte Reagan'sche Vision. Man kann auch sagen, es ist das Streben nach Überlegenheit. Und es ist aber auch die Angst vor Menschen vor Nuklearwaffen. Wenn man sich mal mit Reagan beschäftigt hat, dann wird man erstaunt feststellen, dass er auch ein Abolitionist war. Dass er eigentlich die Nuklearwaffen alle weghaben wollte und schon mal in Reykjavik 1986 kurz davor war, sich darauf zu einigen, dann aber leider von seinen Beratern wieder umgedreht worden ist. Inzwischen ist die Raketenabwehr nicht nur ein amerikanisches Thema, sondern Russland besitzt auch Raketenabwehr. China und Indien arbeiten daran. Das ganze Problem hat eigentlich der Wegfall des ABM-Vertrages erzeugt. Und der bedeutet, dass im Grunde genommen bei Einführung von Raketenabwehr die nukleare Stabilität längerfristig unterminiert wird. Das heißt, die umfangreiche Stationierung von strategischer Raketenabwehr ist fundamental inkompatibel mit einer tiefgreifenden nuklearen Abrüstung. Das ist eine gewisse Logik, die sich aus der Abschreckung ergibt. Die Befürworter von Raketenabwehr gehen so weit, dass sie sagen, Originalzitat aus der Reaganschen Rede, Nuklearwaffen obsolet machen. Und das kann man einmal durch direkte Abrüstung auf Null, Global Zero, und das kann man einmal durch einen Raketenabwehrschirm, der sozusagen undurchdringbar ist und denen alles abprallt. Wer sich mit den technischen Details beschäftigt, weiß, dass das nicht geht. Und er weiß, dass auch die aktuellen Probleme dieser verschiedenen Waffensysteme sehr groß sind und dass es hier sozusagen eher für gefühlte Sicherheit sorgt. Hinzu kommt, dass die Fortsetzung der nuklearen Abrüstung einerseits von großer Bedeutung für den Fortbestand des Nichtweiterverbreitungsvertrages ist, aber auch wichtig für die multilaterale Abrüstung bis hin zu Global Zero und auch in Bezug auf die Stärkung der globalen Rüstungskontrollarchitektur CTBT und FMCT. Diese Dinge hängen alle mehr oder weniger miteinander zusammen. Und wir wissen, dass die Nuklearwaffenstaaten modernisieren, auch ihre strategischen Streitkräfte, und dass das längerfristig alleine, ohne Raketenabwehr auch, zu einer Imbalance des strategischen Gleichgewichtes führen kann. Ich will jetzt nicht zu technisch werden, obwohl ich Physiker bin und liebe, das zu tun. Aber die Stichworte sind Mehrfachsprengköpfe, Hyperschallflugkörper, neue Trägersysteme, neue U-Boote, neue Marschflugkörper. Das sind alles Entwicklungen, die Reaktionen sind auf die qualitative Raketenabwehr. Es besteht damit die Gefahr, dass auch gerade unter Präsident Trump trotz angespannter Haushaltslage die Anstrengungen für den Aufbau einer globalen Raketenabwehr forciert werden. Der US-Kongress hat 2016 ein Gesetz von 1999 umgeschrieben. In dem Gesetz von 1999 steht drin, if technological feasible, also wenn technologisch umsetzbar. Jetzt heißt es, wir brauchen eine effektive, robuste und mehrschichtige Verteidigung. Das ist eine Erweiterung der ganzen Raketenabwehrphilosophie. Und es soll nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelt werden, so Trump. Das heißt, man will im Grunde genommen noch mehr Mittel da reinstecken. Und wir müssen damit rechnen, dass diese Anstrengungen, die immerhin dem amerikanischen Steuerzahler schon 10 Milliarden US-Dollar kosten, weiter forciert werden. Das bezieht übrigens auch den Weltraum mit ein, denn gewisse Komponenten gibt es auch im Weltraum. Es gibt bestimmte zentrale Kriterien, die auch aus dem ABM-Vertrag stammen, die im Grunde genommen diskutieren, wann strategische Stabilität herrscht und wann nicht. Ich will da mal nicht in die Details gehen. Ich komme jetzt zu Europa, denn die NATO hat in ihren Beschlüssen von Lissabon 2010 eben den territorialen Schutz der Bevölkerung und der Streitkräfte als eine neue Kernmission beschlossen. Das heißt, auch die Europäer sagen, wir brauchen ein Raketenschild, und das Ganze heißt eben European Phased Adaptive Approach. Es hat Kooperationsvorschläge gegeben, auch hier war ja eine Doppelstrategie dahinter, nämlich einerseits zu sagen, im Wesentlichen geht es Schutz vor Raketen aus dem Mittleren Osten, insbesondere Iran, und keine Bedrohung für Russland. Das war immer offizielle NATO-Politik. Russland nimmt das der NATO nicht ab. Es gibt vier Phasen, die im Aufbau sind. Vier Schiffe, die mit sogenannten Interzeptoren ausgestattet sind. Und bis 2018 zwei Landstandorte, einen in Rumänien und einen in Polen. Dieser European Phased Adaptive Approach heißt ja Adaptive. Und sowohl Präsident Obama in Prag als auch die NATO haben bei ihren Beschlüssen gesagt, dass, wenn sich die Bedrohungslage ändert, man eben auch die NATO, die Raketenabwehr daran anpassen kann. Nun haben wir seit 2015 das Iran-Abkommen, mit dem man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, da die Implementierung auch gut läuft, dass es keine nukleare Bedrohung aus dem Iran in den nächsten 10 Jahren geben kann. Und das ist schon eine Worst-Case-Analyse, denn man braucht bestimmte Schritte, um diese Bedrohung tatsächlich auszubauen. Was sich aber nicht geändert hat, ist der European Phased Adaptive Approach. Die Deep Cuts-Kommission hatte vorgeschlagen in ihrem letzten Bericht kurz vor dem Warschau-Gipfel, man könne eigentlich sowohl aus technischen Gründen als natürlich auch gerade als politisches Signal. Wir sprachen von strategischen Signalen, die sehr wichtig sind. Den Standort in Polen aufgeben, das hat man nicht getan. Gründe mit Sicherheit Allianzpolitik, außer ich war natürlich nicht dabei, aber man braucht dafür nicht sehr viel Fantasie. Russland fühlt sich sehr provoziert durch diese Raketenabwehr. Wenn man das technisch sich anschaut, können russische Raketen, Interkontinentalraketen, die in Richtung USA starten können, also im Falle der Abschreckung, ein potenzieller Fall, der hoffentlich verhindert wird durch das Nuklearpotenzial der anderen Seite, aber können gar nicht erreicht werden. Das heißt, die Interzeptoren, die es im Augenblick gibt, sind einfach schlichtweg zu langsam. Aber Russland weiß auch, dass sich das natürlich sehr schnell ändern kann. Und es liegt in der Logik der technischen Entwicklung, diese Interzeptoren schneller zu machen, weil wenn man schnellere Interzeptoren hat, hat man einen größeren Schutzbereich, man hat eine höhere Abfangrate und deswegen fordern Russland sozusagen Sicherheitsgarantien oder völkerrechtliche, rechtsverbindliche Garantien und hat Sorge vor einer Ausweitung des European Phased Adaptive Approach. In der Tat, wenn man diese Ausweitung beschließen würde, was immerhin dann bedeuten würde, die Amerikaner bezahlen mehr und die Europäer steigen auch verstärkt in diese ganze Sache ein, was bisher im Augenblick nicht auf der Tagesordnung ist, dann würde das bedeuten, dass es mehr Interzeptoren, mehr Schiffe gibt. Ich habe die Zahlen in meinem Papier Ihnen mal aufgeschrieben, für alle, die die technischen Details interessieren. Im Augenblick hat man nur 3 Aegis-Schiffe, die überhaupt BMD-fähig sind. Aber es kommen ab dem Jahr 2017 3 bis 4 pro Jahr dazu. Das heißt, man könnte rechnen, ab dem Jahre 2040 gibt es sowohl diese 100 Abfangraketen aus den USA, National Missile Defense, als auch ungefähr 700 Interzeptoren auf Schiffen. Und das ist dann ungefähr die Anzahl der überlebensfähigen Sprengköpfe Russlands. Und damit ist die Abschreckung zumindest theoretisch. Real ist es sowas natürlich der absolute Irrsinn, überhaupt eine Nuklearwaffe einzusetzen. Aber die Rechenspiele der Planer für die Arsenale in USA und Russland machen diese Rechenspiele. Wir finden das natürlich kindisch, idiotisch, gefährlich und so weiter. Aber diese Logik liegt dem letztlich zugrunde. Das bedeutet also, längerfristig braucht man eine Lösung für die Beschränkung von Raketenabwehr. Die Raketenabwehr ist selbst beschränkt durch die Technologie und durch die Kosten, aber offensichtlich nicht durch die Politik, die dann erklärt, wir wollen es für diese oder jene Zwecke. Und wenn diese sich ändern, dann sind wir auch bereit, das zu ändern. Dieses Signal ist leider Gottes nicht gegeben worden. Das hat Konsequenzen sowohl für den Nachfolgevertrag für New Start. New Start läuft 2018 aus. Man könnte ihn noch ein bisschen verlängern. Herr Trump hat schon mal gleich gesagt, bad treaty, aber für ihn sind ja alle Verträge im Augenblick erstmal bad. Er wird das lernen, dass die Verträge teilweise ziemlich auch zugunsten der USA sind. Aber diese Problematik muss geklärt werden und die kann man nur kooperativ lösen. Oder man hat ein Wettrüsten. Das ist so wie 1987 oder auch davor. Wenn man kooperative Sicherheit haben will, dann muss man sich zusammensetzen und definieren, wie hoch sind die Zahl der Sprengköpfe und welche Fähigkeiten hat diese Raketenabwehr. Man könnte das tun, wenn man kooperativ wäre. Zum Schluss will ich was zum INF-Vertrag sagen. Im Übrigen will ich noch unterstreichen, dass Europa natürlich auch sich im Klaren darüber sein sollte, dass auf dem NATO-Boden mehr oder weniger eben auch eine Raketenabwehr gebaut wird, die strategischen Einfluss haben kann auf Russland. Ich habe den Eindruck, diese Debatte ist in erster Linie amerikanisch. Das heißt, amerikanische Technologie, amerikanische Command and Control und letztlich letztlich fallen die Entscheidungen im US-Kongress, inwieweit die Raketenabwehr ausgebaut wird oder nicht. Zum INF-Vertrag. Das ist in der Tat das wichtige Thema für die europäische Sicherheit. Ich brauche die Vertragsinhalte nicht zu wiederholen. Jeder kennt diesen Vertrag, weswegen die Menschen damals in Hofgarten demonstriert haben. Der Vertrag macht Mittelstreckenraketen obsolet, und zwar nicht nur in Europa selbst, sondern auch in den Produktionsstätten in Russland und in den USA, weswegen beide Staaten keine Mittelstreckenraketen haben. Sie haben natürlich viele andere, auch mit nuklear bestückbare Trägersysteme. Nun ist das Problem eingetroffen, dass die USA im Grunde genommen Russland einen Vertragsbruch vorwerfen und umgekehrt auch Russland sagt, mit bestimmten technischen Argumenten, auch ihr verletzt letztlich diesen Vertrag. Ich will da nicht auf die Details eingehen. Die Details sind aber durchaus interessant. Und wenn man sich mit den Details beschäftigt, lernt man auch, dass sie eigentlich eher technischer Natur sind, dass sie eigentlich gelöst werden können. Das allerdings größte Problem ist, dass in dem letzten Non-Compliance-Report des State Department klar gesagt wird, dass Russland über Marschflugkörper, bodengestützte Marschflugkörper verfügt, zwei Bataillone mit je 24 Cruise Missiles mit einer Reichweite jenseits der 500 Kilometer Grenze. Und das ist natürlich de facto, wenn so etwas nuklear bestückt wäre, durchaus eine Bedrohung für Europa. Sodass eigentlich eine Antwort von Russland erfolgen müsste. Und wenn die Idee nur ist, wir laden euch ein, um zu zeigen, was dieses System eigentlich kann. Denn hier gibt es wieder sehr viel Unklarheit. Die Öffentlichkeit weiß davon eigentlich nichts. Ab und zu taucht mal was in den Zeitungen auf. Ich gehe mal davon aus, dass es im Auswärtigen Amt mehr Informationen darüber vorliegen. Die sind von Geheimdiensten. Über das können wir nicht reden, wie seriös das ist und was das eigentlich wirklich bedeutet. Deshalb ist es höchste Zeit, dass man sich zusammensetzt in der zum Beispiel Special Verification Commission oder in einem eigenen Gremium, um diese gegenseitigen Vorwürfe zu entkräften. Tut man das nicht, dann müssen wir damit rechnen, dass der Vertrag mal zusammenbricht. Man könnte fast der Meinung sein, jede Seite wartet darauf, dass der andere den Vertrag kündigt und der Vertrag dann zusammenbricht. Und es gibt in beiden Staaten Leute, die gerne diesen einen Vertrag zerstören möchten. Mit ganz einfachen, simplen Argumenten. In Russland, wir sind umringt von Staaten, die ja Mittelstreckenraketen haben, China, Pakistan und so weiter. Also brauchen wir auch welche, ne? Das ist die alte, uns bekannte militärische Logik. Sodass wir hier also wirklich eine sehr, sehr angespannte Situation haben. Sollte der INF-Vertrag gekündigt werden, dann ist meines Erachtens der Grundstein für ein neues Wettrüsten in Europa gelegt. Und es gibt bereits im US-Kongress eine Vorlage für ein Gesetz, in dem mehrere Maßnahmen im Pentagon vorgelegt worden sind, die geprüft werden sollen als Reaktion auf diesen bodengestützten Marschflugkörper mit der NATO-Bezeichnung SSC-8. Da steht zum Beispiel drin, mehr Raketenabwehr, erstmal prüfen, oder das zur Verfügung stellen von ballistischen Raketen an Alliierte. Was bedeutet das? Kriegen wir jetzt amerikanische Raketen mit Nuklearsprengköpfen oder was? Also das sind alles Dinge, die sind sozusagen in einer Vorphase, die sind nicht beschlossen. Aber ich denke, erstens müssen die Europäer dazu Stellung nehmen, früher oder später. Und zweitens lassen die Dinge sich klären, indem man vertrauensvoll über diese gegenseitigen Anschuldigungen redet und sie löst. Und das kann man natürlich tun durch ein Zusatzprotokoll für den INF-Vertrag, indem man mögliche Entwicklungen mit einbezieht. Das Wichtigste bei Rüstungskontrolle ist übrigens nicht unmittelbar nur alleine der Tatbestand. Also wir können jetzt über einen KSE-Vertrag reden, CTBT, FMCT, da gibt es ja immer bestimmten Vertragsgegenstand. Das Wichtigste ist, dass Sie einen flexiblen Mechanismus haben, in dem Sie sozusagen den Geist dieses Vertrages oder die Logik dieses Vertrages erhalten. Wenn Sie aber Rüstungskontrollverträge haben, in denen Sie gar nicht mehr diskutieren oder wo Sie nicht gegenseitige Vorwürfe entkräften können oder diskutieren im gemeinsamen Geist, dann sind solche Verträge auf Dauer nicht mehr stabil und dann werden sie wegfallen. Und dann bezahlen wir alle einen sehr teuren Preis und das hat auch Einfluss auf das globale NVV-Regime. So etwas hätte Einfluss auf die asiatische Region. Und ich meine nicht, dass es zu spät ist. Ich glaube, es liegt in der Hand der Politiker, sich dieses Themas anzunehmen und dazu auch sinnvolle Vorschläge zu erarbeiten. Und da gehört auch dazu, dass die Zivilgesellschaft dieses Problem erkennt und sieht, dass Demonstrationen alleine sind wichtig, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Aber die Lösungen zu liefern, ist dann schon ein bisschen schwieriger. Und da muss man sich leider Gottes auch ein bisschen auf die Kalküle der Staaten einlassen, wenn wir also von Interessen geleiteter Außenpolitik reden oder auch Rüstungskontrollpolitik, die ja ein Bestandteil sein sollte von Außenpolitik, da müssen wir auch mit einbeziehen, welches die Schwierigkeiten sind, die die Abrüstung mehr oder weniger verhindern. Also eine rein moralische Kasteiung ist okay, finde ich, gerade wenn es um Atomwaffen geht. Aber man muss auch sehen, dass damit noch nicht automatisch Abrüstung funktioniert. Und das kann man übrigens ziemlich gut lernen, wenn man sich mit der Vorphase von 1989, Gorbatschow und so weiter beschäftigt. Ich war damals am EFSH sozusagen als junger Physiker und mein damaliger Direktor hieß Egon Bahr. Und diese Mechanismen genau zu verstehen, ist auch eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Pflicht, die Wissenschaftler haben und auch die Öffentlichkeit hat, die darüber natürlich informiert werden soll. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank in die Einführung in eine doch sehr komplizierte Materie.
Nicht meine Schuld. Nee,
das sage ich auch gar nicht. Weil wir könnten wahrscheinlich uns alleine mit dem Raketenabwehrschild unter den verschiedenen, es gibt ja mehrere, es gibt ja das, was in Osteuropa stationiert ist, wo Russland behauptet, sie fühlen sich dadurch angegriffen. Die USA und die Bundesregierung sagen, das ist nicht der Fall. Es gibt das System, das TAT-System in Südkorea, wo China sagt, es fühlt sich dadurch angegriffen. Es wird auch das Gegenteil von den USA behauptet. Es gibt massive Proteste in Südkorea dagegen, viel mehr als es hier in Europa gegen den Aufbau eines Raketenabwehrschildes gibt. Ja, und es ist ja schon die Frage, also Sie haben gesagt, ne, die umfangreiche Stationierung dieser strategischen Raketenabwehr behindert im Grunde die atomare Abrüstung. Die Bundesregierung sagt immer, sie hat ein großes Interesse, weiterhin den Atomwaffensperrvertrag, die festgelegte atomare Abrüstung darin dazu beizutragen. Ich nehme eher immer wahr, dass sie ja jetzt zur Zeit nicht teilnehmen, nicht nur wahr, es ist ja so, nicht an den Verhandlungen über ein Verbot von Atomwaffen, weil sie sagen, das würde ich jetzt sagen, sie sagen das selber und führen aus, ich gebe Ihnen das Wort, Frau Baumann.
Vielen Dank, Frau Höger, für das Stichwort. Ich möchte kurz aufgreifen den Titel, ein Europa ohne Atomwaffen ist möglich. Ja, das ist auch ganz klar die Haltung der Bundesregierung. Ein Europa ohne Atomwaffen ist möglich, aber ich möchte den Fokus ein bisschen erweitern über Europa hinaus. Die Position der Bundesregierung ist ganz klar, dass wir an dem Ziel, eine nuklearwaffenfreie Welt zu erreichen, arbeiten. Und die Grundlage für uns, und das war das Stichwort, ist der nukleare Nichtverbreitungsvertrag. Wir stehen für dieses Ziel und haben das auch im Koalitionsvertrag verankert. Das ist jetzt kein ganz aktuelles Dokument mehr, aber ich glaube, bis zur Bundestagswahl gilt der Koalitionsvertrag, gilt deshalb eben wichtig, auch da gelegentlich mal wieder reinzuschauen. Der Koalitionsvertrag spricht auch ganz klar von einem Doppelansatz. Nukleare Abrüstung und das Ziel einer Welt ohne Nuklearwaffen kann nicht losgelöst werden von der sicherheitspolitischen Realität. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man über Abrüstung spricht, und kann im Fall Deutschlands eben auch nicht losgelöst werden von unseren bündnispolitischen Verpflichtungen. Das bedeutet für die Politik der Bundesregierung, dass zweierlei notwendig ist. Zum einen der entschiedene Einsatz für konkrete, unumkehrbare und, das möchte ich auch noch betonen, verifizierbare Abrüstungsschritte. Und diese Abrüstungsschritte müssen, wenn man sich anschaut, wo die größten nuklearen Arsenale liegen, in erster Linie getan werden von den USA und von Russland, die über 90% der heutigen Nuklearwaffen verfügen. Deshalb sind wir
im permanenten Gespräch mit beiden Seiten, mit Moskau und Washington seit vielen Jahren und drängen auf weitere Abrüstungsschritte. Ich bin froh, dass es die Deep Cuts-Kommission gibt, die nämlich die Anstrengungen der Bundesregierung auf dieser Track-2-Ebene begleitet, die ein Diskussionsforum für russische, amerikanische, deutsche Wissenschaftler ist. Und deshalb haben wir als Bundesregierung damals die Deep Cuts-Kommission ins Leben gerufen und tragen da, glaube ich, auch finanziell wesentlich dazu bei, dass sie ihre sehr, sehr wertvolle Arbeit machen können. Wenn man vielleicht noch mal ein bisschen zurückschaut, erinnere ich mich sehr gut an den Auftritt von dem damaligen amerikanischen Präsidenten Obama 2013 hier in Berlin vor dem Brandenburger Tor, wo er den Vorschlag machte, die Nuklearwaffenarsenale um ein Drittel zu verringern. Das war für uns lange Zeit, bis jetzt die Trump-Administration das Ruder übernommen hat, eben der Ansatz, Russland zu sagen, geht doch auf dieses Angebot ein, redet darüber. Es gab zwischen Russland und Amerika sogenannte strategische Stabilitätsgespräche, wo solche Fragen eben diskutiert wurden, daneben natürlich auch Ballistic Missile Defense. Russland ist leider nicht auf dieses Angebot eingegangen und jetzt mit der Trump-Administration haben wir natürlich eine neue Situation. Die Trump-Administration überprüft zurzeit ihre Nuklearpolitik, legt eine neue Nuclear Posture Review auf, will die in den nächsten Monaten abschließen. Die Aussagen, die wir hören aus den USA dazu, sind noch nicht belastbar, noch nicht weitergabefähig. Da müssen wir einfach abwarten und unsere Message eben an den Mann bringen. Wir wollen eben weiterhin in Richtung eine Welt ohne Nuklearwaffen arbeiten und ihr müsst euren Beitrag dazu leisten. So. Aber das war die eine Seite, was man aus dem Koalitionsvertrag rausziehen kann. Auf der anderen Seite auch, und das klang ja auch vorher schon so ein bisschen an, halten wir auch an glaubhafter nuklearer Abschreckung fest. Und mir ist vollkommen bewusst, dass diese Diskussion um nukleare Abschreckung wie um militärische Abschreckung generell kein einfaches Thema in der öffentlichen Debatte ist, ein sehr umstrittenes Thema in der öffentlichen Debatte ist, aber deshalb müssen wir uns trotzdem dieser Thematik stellen. Und Frau Höger, ich bin sehr froh, dass wir eben heute auch die Gelegenheit haben, uns dazu auszutauschen. Wir sind vorhin schon auf die Lage in der Ukraine im Donbass eingegangen. Ich will das alles gar nicht wiederholen, aber ich glaube, die Sicherheitslage in Europa macht eben glaubhafte präventive, Betonung liegt auf präventive Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten notwendig. Und auch hier wiederholt sich die Diskussion, was wir vorhin schon hatten. Also auf der einen Seite erfüllt Deutschland die Artikel 5 Verpflichtungen aus dem NATO-Vertrag. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch, dass es angesichts des veränderten Sicherheitsumfelds immer wieder aufs Neue und trotz Misserfolgen Anstrengungen geben muss, den Dialog mit Russland zu suchen, aufrechtzuerhalten. Und die Diskussion vorher hat gezeigt, dass wir ein Mehr an Transparenz, an Risikominimierung, an Vertrauensbildung brauchen. Wir brauchen, und dafür setzt sich die Bundesregierung ein, neue Rüstungskontroll- und Abrüstungsschritte im konventionellen Bereich, im nuklearen Bereich und eben die Initiative zum Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle, denke ich, haben wir dazu im konventionellen Bereich einen guten, wichtigen Beitrag geleistet. Aber, und das gehört auch mit zur Diskussion, wir müssen auch genau anschauen, was ist die Beschlusslage in der NATO, und sowohl das Ergebnis des Gipfels in Wales und in Warschau, also die beiden letzten NATO-Gipfel, haben sich auch zur nuklearen Abrüstung verpflichtet, haben nämlich festgeschrieben, dass die Voraussetzungen für eine Welt ohne Nuklearwaffen zu schaffen sind. Und das ist auch maßgeblich auf deutsches Betreiben zurückzuführen, dass wir eben auch in der NATO-Diskussion immer diese beiden Seiten haben. Es gibt da ganz andere Bündnispartner, die eben auf diesen Abrüstungsaspekt überhaupt keinen Wert legen, sondern die allein auf Abschreckung, auf Verteidigungsfähigkeiten setzen. Und wie es eben ganz oft ist in der internationalen Politik, in internationalen Verhandlungssituationen, man kann nicht mit dem Kopf durch die Welt die eigene nationale Position hundertprozentig durchsetzen, sondern es ist eben auch immer eine Kompromissfindung. Und gerade die NATO arbeitet im Konsens und alle 28 oder bald 29 Staaten um den Tisch müssen dann eben zu einer Konsensentscheidung kommen. Also, wir setzen uns ein für das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt. Die NATO hat es ebenfalls auch in ihren Papieren. Allerdings, und jetzt komme ich zu dem Thema Nuklearwaffenverbotsvertrag, finden wir den Ansatz, eine nuklearwaffenfreie Welt durch einen pauschalen und einseitigen Atomwaffen, also Verbotsvertrag zu erreichen, nicht zielführend. Wir haben deshalb, und es war auch keine leichte Entscheidung für die Bundesregierung, und wir hatten viele Diskussionen mit ICAN, mit Völkerrechtlern, mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Wir haben uns entschieden, von den Verhandlungen in New York fernzubleiben, und ich möchte Ihnen auch gern die Gründe dafür erläutern. Und manche von Ihnen hören das jetzt zum wiederholten Male, aber trotzdem mache ich das gerne. Erstens, wir sind besorgt, dass ein Nuklearwaffenverbot als neues, rechtlich verbindliches Instrument den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag und seine Kontrollregime zur Verhinderung nuklearer Proliferation schwächen würde. Die Legitimität und die Akzeptanz des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages könnte durch diesen Verbotsvertrag aus unserer Sicht untergraben werden. Und diese Gefahr sehen wir trotz der anderslautenden Versicherungen der Bannbefürworter, wie wir sie jetzt sehr stark in Wien gehört haben, während der ersten Vorbereitungssitzung im Überprüfungszyklus des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages. Ein wirksames und möglichst universelles Nichtverbreitungsregime mit erfolgreichen Kontroll- und Sicherungsmechanismen ist aber ein wichtiger Schlüssel, um Frieden und Sicherheit weltweit zu gefährden. Also wir brauchen den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag, um die Proliferation von Nuklearwaffen zu verhindern, um überprüfen zu können, ob die Staaten auch tatsächlich die Wahrheit sagen, um das mal ganz platt zu sagen. Und das aktuelle Beispiel Nordkorea zeigt, welche Gefahren drohen, wenn sich ein Staat nicht mehr an den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag gebunden fühlt. Der zweite Grund, weshalb wir uns für die Nichtteilnahme entschieden haben, ist, dass Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot ohne die Einbeziehung der Nuklearwaffenstaaten selbst, also die Besitzerstaaten, ins Leere laufen würde und keinen konkreten Nutzen für die nukleare Abrüstung erbringt. Also durch diesen Vertrag verschwindet keine einzige nukleare Waffe. Es wird nichts in diese Richtung unternommen und wir laufen noch Gefahr, bestehende Regime zu gefährden. Und drittens, und das erschließt sich durch das davor Gesagte, für Deutschland als NATO-Mitglied steht das angestrebte Ziel eines sofortigen Verbots im Widerspruch zu unseren bündnispolitischen Pflichten. Aber, und das möchte ich hier auch betonen, wir teilen mit den Bannbefürwortern die Frustration über die mangelnden Fortschritte in der nuklearen Abrüstung in den letzten Jahren. Wir stehen ein für das gleiche Ziel, nämlich eine Welt ohne Nuklearwaffen. Und da, wo wir uns unterscheiden, das ist eben, wie erreichen wir das Ziel, also wie gestalten wir den Weg dorthin. Sie alle wissen, dass die Bundesregierung seit Jahren auf einen schrittweisen, pragmatischen Ansatz setzt, der vor allem die Nuklearwaffenstaaten mit einbeziehen muss. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Länge gehen, aber doch einige Beispiele nennen. Ein Schwerpunkt unseres Engagements zielt darauf ab, Fortschritte zu Verhandlungen über das Verbot der Herstellung von spaltbaren Materialien, also dem sogenannten Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT, zu erzielen. Wir waren in der letzten Generalversammlung Miteinbringer einer Resolution, die, und das war erfreulich, von den P5 mitgetragen wurde und nur mit einer Gegenstimme zu kämpfen hatte. Diese Resolution sieht vor, dass eine hochrangige Expertengruppe eingesetzt wird, die im August ihre Arbeit aufnimmt und die eben Elemente eines künftigen Vertrages entwickeln soll. Damit ist es uns gelungen, diesen Prozess zu einem Fissile Material Cut-off Treaty zum ersten Mal aus der blockierten Genfer Abrüstungskonferenz rauszulösen und in den VN-Rahmen zu überführen. Und wir erhoffen uns eben, dass durch diesen Prozess doch Schritte zu erzielen sind. Einen weiteren Ansatzpunkt unseres Engagements sehen wir bei der Stärkung oder bei der weiteren Bearbeitung der sogenannten negativen Sicherheitsgarantien von Nuklearwaffenstaaten, die diese an Nicht-Nuklearwaffenstaaten geben. Die wollen wir ebenfalls im NVV-Rahmen weiterentwickeln. Der politische Hintergrund ist auch klar durch den Bruch des Budapester Memorandums durch Russland im Zusammenhang mit der Krim-Annexion hat die Glaubwürdigkeit dieser negativen Sicherheitsgarantien erschüttert. Und umso wichtiger ist es eben jetzt in der jetzigen Situation, dass nukleare Garantien als Signal der Kernwaffenstaaten an Nicht-Kernwaffenstaaten bekräftigt bzw. weiterentwickelt wird. Ein anderes Stichwort, CTBT, also der Atom-Teststopp-Vertrag, auch da streben wir auf das Inkrafttreten hin und auf die Aufrechterhaltung vor allem des internationalen Monitoring-Systems, das jetzt gerade angesichts der zwei nordkoreanischen Atomtests im vergangenen Jahr seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt hat. Und schließlich stellt auch die Überprüfbarkeit nuklearer Abrüstung für uns ein ganz wichtiges Element dar, weil nur mit einem robusten und glaubwürdigen Verifikationssystem der Weg zu einer nuklearwaffenfreien Welt freigemacht werden kann. Und gemeinsam mit Professor Neuneck, der für uns einer der Experten ist, engagieren wir uns in multilateralen Foren, ein Stichwort IPNDV, das ist eine Initiative, die durch die USA vor einiger Zeit gestartet wurde und deren Aufgabe es ist, auch so ein Verifikationssystem oder Elemente eines Verifikationssystems zu entwickeln. Auf der politischen Ebene ist es für uns wichtig, dass wir den Graben, der jetzt entstanden ist, zwischen den Bann-Befürwortern und den Bann-Skeptikern zu überbrücken, weil ich denke, der nukleare Nichtverbreitungsvertrag, nukleare Abrüstung kommt nur voran, wenn wir wirklich alle an einem Strang ziehen. Und wir haben uns vor ein paar Jahren in einer überregionalen Gruppe zusammengefunden, den sogenannten NPDI, Non-Proliferation and Disarmament Initiative. Und diese Gruppe ist auch unser Aktionsrahmen für den jetzt laufenden neuen Überprüfungsprozess des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages. Ich erwähne das deshalb, weil dort solche Staaten ebenfalls mit an Bord sind, die den Bann befürworten oder sogar initiiert haben, wie Mexiko, Chile, Nigeria, Philippinen. Und uns gelingt es trotzdem mit diesen Staaten, trotz der Bannverhandlungen eben auch an unserem schrittweisen Ansatz weiterzuarbeiten. Und ich glaube, die Kompromisse, die wir in dieser Gruppe finden können, eben auch die Grundlage für Kompromisse in der größeren nuklearen Nichtverbreitungs-Community sein. Also NPDI als wichtiger Brückenbauer, wir haben die Koordinierungsrolle inne und können das so ein bisschen steuern. Aber bei allen Ansätzen brauchen wir die aktive Mitwirkung der Nuklearwaffenstaaten. Und das ist eben auch der Unterschied zu den vielbeschworenen Parallelen zu Ottawa- und Oslo-Konvention, wo eben viele Staaten Besitzer der Waffen waren. Hier ist es eben nur eine Handvoll. Und da brauchen wir eben die USA und Russland. Und ich habe gerade die Lage geschildert, sie ist nicht einfach, aber es gibt auch ermutigende Signale, weil es gibt ja zum Glück doch Kontakte auf Regierungsebene. Bei dem Besuch von Außenminister Lavrov in Washington und zuvor Tillerson in Moskau wurde beschlossen, dass dieser strategische Dialog, der gewisse Zeit ja in Gang war, wieder aufgenommen werden soll. Und dort werden eben auch Fragen wie Missile Defense, wie New START-Abkommen, aber auch wie nächste Abrüstungsschritte besprochen werden. ich mache hier mal Halt, bin aber gerne bereit, auch noch etwas zu Ballistic Missile Defense aus Sicht der Bundesregierung zu sagen, wenn da Fragen kommen.
Ja, also ich fände das auch gut. Ja, wir bleiben dann, glaube ich, beim Thema, weil Österreich ist ja ein Land, das die humanitäre Initiative zur Verhandlung über ein Verbot von Atomwaffen ja ganz massiv mit begleitet und vorangetrieben hat. Jetzt sind Sie kein Vertreter, Herr Reutner, von der österreichischen Regierung, aber als österreichischer Politikwissenschaftler und Friedensforscher haben Sie sich ja intensiv damit beschäftigt. Und ich würde gerne noch mal wissen, wieso es dazu gekommen ist, zu diesen Verhandlungen und wie Sie die Chancen sehen auf einen wirklich wirksamen Verbotsvertrag für Atomwaffen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt habe ich mich in der letzten Viertelstunde beinahe ertappt, wie ich irgendwo so in die Rolle hereingeraten bin, vielleicht doch die österreichische Bundesregierung zu verteidigen oder zu vertreten. Das ist mir wirklich eine fremde Sache, das müssen Sie wissen. Das gestehe ich auch zu, aber ich probiere irgendwie diesen Spagat zwischen einem unabhängigen Friedensforscher und einer österreichischen Position. Österreich ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Die österreichische Regierung, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist sozusagen zerfallen. Es gibt Neuwahlen. Zu allem Überfluss ist noch die Grünpartei. Jetzt hat ihre Führungsfigur verloren. Das heißt, aber was hat das alles mit Fragen von Atomwaffen zu tun? Wenn wir ein bisschen zurückschauen, im Jahr 2013 hat die gegenwärtig noch amtierende Bundesregierung gesagt, in ihrem Regierungsprogramm, eine nuklearwaffenfreie Welt und die Ächtung von Atomwaffen ist die Zielsetzung. So, jetzt mag man als gelernter Österreicher und Österreicherin da ein bisschen skeptisch sein. Manche halten es da ein bisschen mit dem österreichischen Komponisten Gustav Mahler, der hat gesagt, und das passt auch zur Atomwaffenfrage, wenn die Welt einmal untergehen sollte, dann fahre ich nach Wien, weil da passiert alles 50 Jahre später. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, es ist eben schon was passiert. Was auf den Weg gekommen ist, ist die sogenannte humanitäre Initiative. Jetzt sagt man, um was geht's da? Klar, humanitär. Ausgangspunkt ist die Fragestellung, wenn es zu einer nuklearen Explosion kommt, sind die humanitären, die gesundheitlichen, die wirtschaftlichen, die ökologischen Konsequenzen nicht abzusehen. Wir haben das nicht im Griff. Die Schlussfolgerung, die logische Schlussfolgerung, ein Verbot und die Abschaffung von Nuklearwaffen. Weil man auch gesehen hat, ein kleines und schrittweises Vorgehen hat uns eigentlich nicht wirklich weitergebracht. So hat jetzt Sebastian Kurz, der österreichische Außenminister, vor den Vereinten Nationen gesagt, we have to finally get rid of all nuclear weapons. Man muss auch dazu sagen, der österreichische Außenminister ist kein Pazifist, der österreichische Außenminister ist kein Friedensaktivist, weil die Demonstrationen Anfang der 1980er Jahre immer wieder in Diskussion gekommen ist, da war der österreichische Außenminister noch nicht mal auf der Welt. Jetzt haben 127 Staaten diese humanitäre Initiative unterstützt. Andere Staaten haben in der Zwischenzeit ihre Nuklearwaffenpotenziale modernisiert. Jetzt sagt man, warum Österreich? Ja, Österreich ist erstens einmal ein neutraler Staat. Österreich ist gemäß dem Neutralitätsgesetz nicht Mitglied der NATO, das heißt auch an keine Bündnisloyalität gebunden. Die neutralen Staaten haben seit dem Zweiten Weltkrieg, und das ist nicht nur Österreich, sondern auch Schweden, Finnland und andere, die Fragen von Abrüstung und Rüstungskontrolle zentral auf ihrer Agenda gehabt. Und Österreich hat ein sogenanntes Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich. Jetzt werden Sie sagen, typisch, das ist ein Wahnsinn. Alles besteht aus Atomen, ja, das stimmt schon. Allerdings muss man dazu sagen, das ist sozusagen eine Petition, ist basiert auf Basis einer Petition der österreichischen Friedensbewegung. Das war 1999, damals ist Ungarn der NATO beigetreten. Und wenn man sich überlegt, wie könnten denn, wenn tatsächlich Atomwaffen der NATO in Ungarn stationiert werden, wie kommen denn die dorthin? Damals gab es kein geschlossenes Territorium. Kommen die durch Österreich? Jetzt gab es eine Petition, man möge das verhindern sozusagen. Das wurde aufgegriffen in einem Allparteienantrag und da geht es nicht nur um diese militärischen Aspekte, sondern in diesem Allparteienantrag hat man gleich hinzugefügt diese sogenannte zivile Dimension, nämlich die Nutzung der Atomkraft durch Atomkraftwerke. Das heißt, ein atomfreies Österreich quasi in einer sehr umfassenden Art und Weise. So, wenn man jetzt fragt, wer unterstützt das, wer unterstützt es nicht, diese Frage der Atomwaffen. Und da gibt es eine sehr bittere Erkenntnis für mich, nämlich eine bittere Erkenntnis über die eigene Wertegemeinschaft. Wenn Sie jetzt fragen, was heißt eigene Wertegemeinschaft, ich habe Ihnen hier ein österreichisches Geld mitgebracht, das mittlerweile keine Gültigkeit mehr hat. Das ist ein 1000-Schilling-Schein. Sie werden jetzt sagen, um Gottes Willen, der kommt mit einem 1000-Schilling-Schein, um keine falschen Freunde zu gewinnen. Es geht nicht um Isolationismus und um ein Zurück, sondern es geht um eine aktive Friedenspolitik. Nämlich, wer ist auf diesem Tausender drauf? Bertha von Suttner. Und die ist für ihr Werk bekannt geworden, die Waffen nieder. Und genau um das geht es. So, jetzt ist Österreich ein neutraler Staat innerhalb der Europäischen Union. Es gibt 28 EU-Staaten noch. Und die Mehrheit dieser 28 Staaten hat sich jetzt nicht dafür ausgesprochen, dass es Verhandlungen gibt. Wer hat sich jetzt schon dafür ausgesprochen? Österreich, Schweden, Irland, Malta, Zypern. Finnland hat sich enthalten und auch die Niederlande haben sich enthalten. So, jetzt sind das bis auf die Niederlande alles neutrale und paktungebundene Staaten. Wir haben sehr genau geschaut in Österreich, wenn es um Fragen der nuklearen Abrüstung geht, wie damals Guido Westerwelle versucht hat, Atomwaffen aus Deutschland loszuwerden. Es gab eine intensive Debatte und gibt die nach wie vor, ist die Europäische Union ein Friedensprojekt und in welcher Art und Weise ist sie ein Friedensprojekt? Jetzt hat das Parlament, das EU-Parlament, mehrheitlich gesagt, man soll die Verhandlungen willkommen heißen und man soll konstruktiv teilnehmen. So, jetzt gibt es EU-Staaten, die sagen, gut, wir heißen das willkommen, wir nehmen konstruktiv teil. Und dann gibt es EU-Staaten, die sind in der NATO. Das heißt, es gibt eine parlamentarische EU-Realität und es gibt eine NATO-Realität. Um das zu verstehen, ist es gut, wenn man aus Wien kommt, da kann man sich das einen oder anderen Mal in die Berggasse begeben, da ist Sigmund Freud und da kann man versuchen, das ein kleines Stück weit zu verstehen. Es hat ja Anfang Mai diese Konferenz über den NPT-Vertrag, die ersten Beratungen und ersten Gespräche stattgefunden. Man sagt, das sind unglaublich viele Reden der Staatendelegationen. Ich bin eine Zeit lang drin gesessen und habe mir das angehört und die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe, waren schon sehr vielfältig. Wie haben die Staaten argumentiert? Viele haben gesagt, auf Basis ihrer Haltung in der Bevölkerung treten sie für einen Atomwaffenverbotsvertrag ein. Das drückt nicht nur die Mehrheit der Bevölkerungen aus in der Haltung, sondern auch insgesamt die Mehrheit der Staatengemeinschaft. Viele haben mit dem Nichtweiterverbreitungsvertrag, mit dem NPT-Vertrag und mit dem Artikel 6, wo drin steht, es geht darum, Atomwaffen abzurüsten, argumentiert. Einige davon haben auch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs, wo schon die Drohung mit Atomwaffen völkerrechtswidrig ist, angesprochen. Viele haben auch damit argumentiert, wir sind ja bereits in einer nuklearwaffenfreien Zone. Die meisten Staaten auf dieser Welt sind bereits in einer nuklearwaffenfreien Zone. Warum das nicht ausweiten? Und einige haben durchaus auch die Aspekte der Zivilgesellschaft mitgenommen und haben gesagt, wir werden unterstützt von einer breiten Allianz, von einer globalen Allianz, von Organisationen, von Nichtregierungsorganisationen. Ein positives Beispiel ist auch die Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft und der Zivilgesellschaft, beispielsweise beim Ottawa-Vertrag. Also das heißt, und auch Sebastian Kurz, der österreichische Außenminister, schaut sehr stark, was passiert in der Zivilgesellschaft und ist hier in ständigen Gesprächen. So, jetzt ist mir ein Punkt besonders wichtig, nämlich die Frage, über politische Grenzen hinaus zu denken. Und da muss ich Sie wieder mit etwas Österreichischem belästigen. Ich bin parteiunabhängiger Friedensforscher, ich habe sehr oft in österreichischen Medien, im Standard, in der Neuen Zürcher Zeitung, Österreich, in vielen anderen die Position des österreichischen Außenministers unterstützt. Viele davon haben mir dann vorgeworfen, viele Leute, und haben gesagt, ja, unterstützen Sie auch dafür, dass Leute im Mittelmeer ertrinken? Sind Sie auch dafür, dass die Balkanroute geschlossen wird? Nein, das bin ich nicht. Wir müssen diese Dinge auseinanderhalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das Auseinanderhalten, glaube ich, das ist auch ein Prozess, wo man nachdenken muss in unterschiedlichen Staaten der Wertegemeinschaft Europäische Union. Was heißt Bündnisloyalität und wie weit wollen wir sie strapazieren und was heißt ein politischer Wert, wenn man sagt, wir haben uns darauf verständigt, Atomwaffen abschaffen zu wollen. Wenn wir jetzt über einen Verbotsvertrag sprechen, ist es auch ganz wichtig, und das ist bereits im ersten Panel auch angesprochen, uns darüber zu verständigen, wie können wir Friedens- und Sicherheitspolitik auf globaler Ebene auch denken, wenn es keine Atomwaffen mehr gibt oder wenn nur mehr wenige Staaten Atomwaffen haben, die sich außerhalb so eines Vertrages positionieren wollen. Verhandlungen sind zweifellos aus meiner Sicht ein Erfolg. Es ist auch wichtig, dass sich dann Donald Trump, dass sich dann Theresa May, dass sich dann Wladimir Putin, Emmanuel Macron und viele andere schlicht und einfach erklären müssen vor ihren Bürgerinnen und Bürgern, vor der Zivilgesellschaft und auch vor der Staatengemeinschaft, warum sie das nicht unterstützen und was ihre Argumente dafür sind. Ich glaube, dass es dazu nicht nur sicherheitspolitische Argumente braucht, sondern wir brauchen ökologische Argumente dazu, wir brauchen humanitäre Argumente, wir brauchen diplomatische Mittel. Und dazu sind eine ganze Reihe von Instrumenten wichtig. Es ist bereits angesprochen worden, die Vereinten Nationen. Es ist wichtig, dass die Vereinten Nationen eine Organisation sind, die stark und glaubwürdig sind und die ihre Interessen sozusagen für die Staatengemeinschaft auch entsprechend wahrnimmt, nämlich auch gemäß der UN-Charta, nämlich die Menschheit von der Geisel des Krieges zu befreien. Und Atomwaffen sind ein Instrument dazu, was nicht in diese Richtung meines Erachtens nach dient. Aber auch, und das ist ein wichtiger Aspekt, was haben die Vereinten Nationen? Die Vereinten Nationen verfügen über ein Gewaltverbot. Und wenn wir jetzt über die Frage von Atomwaffen sprechen, ist das durchaus auch ein Instrument. Wir haben heute über die Aspekte von Abschreckung. Man muss Atomwaffen haben, weil sonst könnte es einen Regime-Change geben. Da ist der Aspekt des Gewaltverbotes meines Erachtens nach ein ganz ein zentraler. Und wenn Gregor Gysi es ganz am Anfang angesprochen hat über die Frage Volksrepublik China, neue Seidenstraße und so weiter, hier ist es von zentraler Bedeutung, nämlich auch im Punkto nukleare Rüstung. Schaffen wir es gegenwärtig, eine wetterfeste internationale Ordnung zu bauen, in der man nicht sagt, es geht darum, dass der Stärkste, der Mächtigste, nämlich der militärisch Stärkste und ökonomisch Mächtigste, die Regeln diktiert, sondern dass es auch Völkerrecht dient, auch den sogenannten schwachen Staaten. Und natürlich, und das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt im Sicherheitsverständnis, nämlich einem breiten Sicherheitsverständnis. Sie haben angesprochen die Frage von Gerechtigkeit. Ja, es gilt der 85. Psalm, Friede und Gerechtigkeit küssen sich. Selbstverständlich. Das ist sozusagen auch eine Frage einer gerechterer Wirtschaftsbeziehungen. Fragen von einer gerechteren Ressourcenpolitik, Klimaschutz und so weiter. Also das heißt, es geht um einen ursachenorientierten Ansatz. Ich wünsche mir als österreichischer Friedensforscher natürlich, dass diese Verhandlungen ein Stück weitergehen. Österreich, ich habe es bereits gesagt, ist ein atomfreies Österreich. Ich wünsche mir auch, dass zivile Aspekte, sogenannte zivile Aspekte der Nutzung von Atomkraft hier eingeschlossen sind. Ich weiß, das überfordert viele, aber ich denke, dass es hier ein wesentlicher Punkt ist und auch der österreichische Außenminister stützt sich darauf, hier entsprechende Sensibilität in den Verhandlungen auch mitzubringen und eine entsprechende Kompromissfähigkeit. Auch wenn das nicht mitgetragen wird, hoffe ich, dass die Verhandlungen weiter von einem Punkt geprägt sind, den der österreichische Außenminister Sebastian Kurz angesprochen hat, nämlich, ich zitiere ihn, ohne diese Waffen wäre diese Welt ein sicherer Platz. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für diesen doch sehr engagierten Beitrag für eine atomwaffenfreie Welt. Ich gebe jetzt weiter an Svante Holl, die IPPNW, die Organisation der Ärzte gegen den Atomkrieg, organisieren sich schon sehr lange für eine atomwaffenfreie Welt und haben zusammen mit ICAN sich auch sehr für diese humanitäre Initiative eingesetzt. Jetzt stellen wir fest, dass die atomwaffenbesitzenden Länder sich an diesen Verhandlungen zum Verbot nicht beteiligen wollen. Wie seht ihr das, wie man da noch ein bisschen Schub reinkriegen kann?
Ja, ich wollte noch mal zurück zu das, was Gregor Gysi ganz am Anfang gesagt hat, dass Briten sind ein bisschen komisch und wollte auch mal sagen als gebürtige Schottin, dass die Schotten unterscheiden sich auch ein bisschen von den anderen Briten, indem wir dann ja auch keine Atomwaffen haben wollen. Und ich hoffe selber, dass wir dann irgendwann mal diese Unabhängigkeit schaffen, dass wir dann ja wirklich entscheidend loswerden können. So, das fange ich damit an. Das ist mein Optimismus ist nicht klein zu kriegen, wie Frau Baumann das weiß. Und ich arbeite wirklich, also jetzt ist es fast 40 Jahre, gegen Atomwaffen und versuche sie abzuschaffen. Allerdings muss ich dann ja auch gestehen, am Anfang, als diese Idee gekommen ist, jetzt einen Verbotsvertrag als einen Schritt zu machen. Und ich muss mal wirklich sagen, das war auch als Schritt gemeint und nicht als eine umfassende Idee, habe ich auch geschluckt erstmal, weil ich denn ja wirklich jahrelang für eine Konvention eingestanden habe. Das war, wo alle Atomwaffenstaaten dann ja am Tisch sind und alle Atomwaffen dann eliminiert werden sollten. Aber ich ließ mich dann ja von den jüngeren Kolleginnen überreden, dass der pragmatischste und auch der realistischste Weg wäre, dann doch jetzt ein Atomwaffenverbot zu suchen, und zwar mit den atomwaffenfreien Staaten. Also es ist ja auch schon gewusst, dass die Atomwaffenstaaten möglicherweise nicht zunächst dabei sind. Also das hatten wir schon im Kauf genommen. Wir hätten es natürlich sehr gern, dass die offiziell Nicht-Atomwaffenstaaten wie Deutschland dabei wären, ja, weil wir dann denken, da wären sie dann ja an der richtigen Seite sozusagen. Aber es ist ja auch schon verstanden, dass diese, wie gesagt, nur ein Schritt ist. Also ich erkläre, warum ich dann jetzt das auch wichtig finde, dass dieser Schritt dann ja vollzogen wird. Eine ist, dass der Verzicht, der dann ja schon besteht im Artikel 2 des Nichtverbreitungsvertrags, das ist die Abrüstungsverpflichtung. Ich rede vom Verzicht, also dass man verzichtet auf Atomwaffen, ja. Die Nicht-Atomwaffenstaaten. Das wird zementiert mit einem Verbotsvertrag. Das heißt, alle Staaten, die diesen Vertrag unterzeichnen, werden sozusagen dann nicht mehr wie Nordkorea einfach austreten können aus der NVV und sagen, und damit, ne, können wir jetzt Atomwaffen bauen. So, das ist für mich eine weitere, tiefere Verzicht, und völkerrechtlich würde das ja heißen, wenn 130 Staaten, die jetzt am Verhandlungstisch sitzen, diesen Vertrag unterzeichnen würden, hätten wir dann ja wirklich sagen können, da ist eine Normbildung, ja, dass man dann spricht von einem Verbot von Atomwaffen. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass ein Verbotsvertrag würde jetzt diese neue Aufrüstungswelle und die Modernisierung, die Aufrüstung, die wir dann jetzt sehen in den Atomwaffenstaaten, entgegentreten. Es würde dann heißen, nachdem wir dann jetzt Atomwaffen verbieten, sozusagen, würde es schwieriger sein, einfach so mit Atomwaffen zu drohen. Ja. Sie werden wahrscheinlich weiterhin das machen. Da bin ich dann ja bin nicht naiv. Ich weiß, dass diese Sachen, die werden nicht über Nacht ändern. Aber es wird einfach eine andere Situation sein, wenn es klar ist, dass 130 Staaten sagen, das ist illegal. Denn man darf eigentlich nicht mit Atomwaffen drohen. Im Prinzip ist es schon jetzt, ja, durch die IGH-Urteil von 1996 diese Drohung auszusprechen. Aber es wird irgendwie nicht wahrgenommen. Und durch einen Verbotsvertrag, wenn man das genug unterstützt, dann wird das dann mehr wahrgenommen als vorher. Aber es gibt auch noch eine andere Sache, was in der NVV passiert ist. Vor 20 Jahren, in 1995, wurde der Vertrag unbefristet verlängert. Ich finde es eine gute Sache, dass diesen Vertrag unbefristet verlängert wurde, weil das hieß natürlich, Artikel 6 wurde auch mit dann verlängert. Aber das größte Problem dabei war, es gar keine Bedingung gewesen. Und durch die ursprüngliche Idee, dass es dann ja verlängert werden sollte, hatten die Nicht-Atomwaffenstaaten einen Hebel gehabt. Die haben sie verloren in 1995. Das war dann sozusagen, und seitdem ist es so, dass die Atomwaffenstaaten teilweise auch sagen, ihre Atomwaffen sind sogar legitimiert durch den NVV. Und durch den Verbotsvertrag haben diese Nicht-Atomwaffenstaaten wieder einen Hebel, womit sie dann Druck machen können in den Verhandlungen zur NVV. Und in meinen Augen, das stärkt die NVV. Und ich habe immer noch nicht von der Bundesregierung gehört, warum sie diese Angst haben, was genau die Befürchtung ist, wenn sie sagen, der Verbotsvertrag würde die NVV schaden. Das höre ich immer wieder, aber ich habe noch keine vernünftige Antwort gehört. So, ich möchte dann ganz kurz auch sagen, weil ich denke, ich wollte eigentlich gar nicht rechtfertigen, warum wir diesen Vertrag überhaupt mal haben, sondern sagen, es ist eine Tatsache, das wird kommen. Es ist eine Sache, wo wir dann jetzt auch überlegen sollten, wie sollte das aussehen. Deswegen wäre es gut gewesen, dass Deutschland dabei wäre, genau um diese Sachen einzubringen, was sie denn jetzt auch wollen. Das ist dann verifizierbar oder ein System oder eine Beziehung zu der NVV, insbesondere zu Verifikationssystem, dann ja enthält. Aber es ist ja schon durch die erste Verhandlungsrunde klar, dass einige Sachen klar sind. Ne? So die werden in dem Vertragsentwurf, den am Montag rauskommt in Genf, es wird veröffentlicht am Montag, der erste Vertragsentwurf, da wird die Lagerung, der Einsatz, Besitz, Erwerb, Entwicklung und Produktion sicherlich die Hauptkernelemente in diesem neuen Vertrag sein. In der zweiten Verhandlungsrunde, die am 15. Juni anfängt, werden dann die anderen strittigen Punkte dann ja beredet. Eine Sache, was ganz wichtig für uns ist, ist die Frage des Transits. Ne, so, ob man denn jetzt das auch verbietet. Da ist Österreich eine andere Position von vielen Staaten, dass sie dann ja meinen, das ist zu kompliziert, wegen die Gewässer und Lufträume zu definieren und so weiter. Aber es wäre gut, wenn wir dann ja eine relativ klare Verbot dazu hätten. Noch die Finanzierung von Atomwaffen ist eine Sache, was wir gerne als Zivilgesellschaft drin haben möchten. Das gibt uns sehr viel Spielraum, nachdem der Vertrag dann ja abgeschlossen ist, dann diese Desinvestierung dann ja zu fordern, die man dann ja schon hat nach der Streumunitionskonvention zum Beispiel. Und ein wichtiger Punkt bei der zweiten Verhandlungsrunde ist die Diskussion, wie können dann die Atomwaffenstaaten dann später dazukommen. So werden sie dann jetzt anschließen können mit einem Plan für eine Abrüstung oder werden sie erst anschließen können, wenn sie ihre Atomwaffen weg haben. Und das werden dann die Punkte, also von unserer Sicht, die dann ja ganz wichtig wäre, dann ja zu diskutieren. Und also um abzuschließen, ist es dann uns wichtig, auch jetzt zu überlegen, was macht Deutschland, nachdem diesen Vertrag abgeschlossen ist? Wie geht man, wie geht die Bundesregierung tatsächlich mit diesem Vertrag um? Und also es wurde jetzt auch mal über MPDI gesprochen und eine Brücke zwischen Ban-Befürworter und Ban-Skeptiker. Und ich hoffe, das zeigt auch Grund für Optimismus, dass es tatsächlich möglich ist, dann gut mit diesem neuen Instrument umzugehen. Vielen Dank.
Ja, auch von mir nochmal vielen Dank. Ich glaube, es ist klar geworden, dass es zurzeit vom Schwerpunkt her zwei Wege gibt. Das eine ist die Atomwaffen besitzenden Staaten, die an den Atomwaffensperrvertrag festhalten, der zwar die Abrüstungsverpflichtung hat, aber wo die Verhandlungen in Stocken gekommen sind und wo die USA sogar ihre Atomwaffen nicht nur modernisieren, wie es heißt. Das sind vor allen Dingen die USA, die sind ja angefangen, ihre Atomwaffen noch zu modernisieren in eine Richtung, dass sie noch viel gefährlicher sind und dass Russland dann meint, antworten zu müssen. Und die anderen sagen, wir brauchen jetzt endgültig eine Initiative zum Verbot und zur Abrüstung. Das würde ich jetzt auch einfach mal in die Diskussion geben. Eigentlich wollten wir um 20 Uhr schließen. Das Thema ist zu komplex, um das so schnell abzuhandeln. Wahrscheinlich müssen wir uns auch noch mal zusammensetzen. Also sollten auch alle für sich entscheiden, wie viel Zeit sie sich noch nehmen. Aber ich glaube, eine kleine Diskussionsrunde sollten wir schon noch machen. Ich habe auch schon die ersten Meldungen. Alexander war der Erste und dann.
Drei kurze Fragen. Das eine an Frau Baumann. Sie sagten gerade, 2013 seien den Russen das Angebot gemacht worden, die strategischen Atomwaffen weiter abzurüsten. Und sie hätten das abgelehnt. Die Ablehnung steht im Kontext mit dem Aufbau des Raketenabwehrsystems. Die zweite Frage an Herrn Neuneck. Raketenabwehrsystem, wir reden ja immer nur von einem NATO-Raketenabwehrsystem. Wenn ich mir die Beschreibungen anschaue, der S-400 Luftabwehrsystem und künftig S-500 der Russen, wird ja auch damit argumentiert, dass sie in der Lage sein, ballistische Raketen abzuschießen. Ist das eine Art Raketenabwehrsystem, was die Russen damit haben? Und abschließend die Frage an Herrn Reutner. Das Thema taktische Atomwaffen hat ja jetzt keine große Rolle gespielt. Taktische Atomwaffen der NATO in Europa, auch in Deutschland. Taktische Atomwaffen der Russen als Ergänzung zur konventionellen Unterlegenheit der russischen Streitkräfte um europäischen Territorium. Die Russen sind konventionell unterlegen, also argumentieren sie damit, brauchen sie taktische Atomwaffen, um das kompensieren zu können, diese Unterlegenheit. Die Amerikaner sagen wiederum, solange die Russen ihre taktischen Atomwaffen haben, werden wir auch unsere taktischen Atomwaffen in Europa behalten. Ist die Argumentation der NATO, der Amerikaner, gerechtfertigt oder ist sie nicht gerechtfertigt angesichts auch der konventionellen Überlegenheit der NATO-Streitkräfte in Europa?
Ja, danke. Dann unser russischer Gast, Sergej.
Спасибо. Но у меня не вопрос, а, наверное, призыв. Мне кажется, что крайне важно на пути к светлому будущему безъядерному миру и безъядерной Европе вот сегодня зафиксировать ряд важных моментов, чтобы нам не скатиться в гонку вооружений и в прямое противостояние. Вот роль Германии, она очень заметна и очень велика, да, и как такого уравнителя и рассудительного участника разного рода комбинаций на европейском континенте. Вот и здесь возникает вопрос, во-первых, с Европро, здесь уже говорилось, что исчез основной аргумент, ради которого Европро создавалось, это иранская ракетно-ядерная программа. По крайней мере, заморожена, и можно дальше продолжать. Вот, можно также, взявшись за руки, продолжить и добиться действительно успеха на этом направлении. Да? Вот, раз нету этого, это логика, которая сейчас видна экспертам, и на этом очень много играют в моей стране. Да? Ну как же так? Все, ничего нет, а Европро сохраняется. Значит, она направлена против России. Это страшно дестабилизирует ситуацию. Здесь Германия могла сказать свою роль и усадить бы вот эти две стороны, свести их вместе и сказать, ну давайте по этому вопросу договариваться и сказать европейским коллегам, что давайте исходить из каких-то рациональных вещей, а не просто так заводить Европро, чтобы привлекать к себе, значит, американцев, деньги там и, значит, румынские деревни, которые рядом находятся, начинали процветать. И второе, еще более важное, это договор ракеты средней и меньшей дальности. Совершенно верно, что если вот сейчас вот этот маленький кирпичик, он рассыпется, так, то и посыпется все остальное. И начнется гонка вооружений, которую очень сложно будет остановить. А вопросы там совершенно примитивнейшие, вопросы технические, решить которые в нормальной политической ситуации ничего не стоит. Это только должен работать консультативный совет, который должен работать в соответствии с статьей 13 договора. И снова Германия здесь может сказать свое слово, на мой взгляд. Спасибо.
Ja, als nächstes war Thomas Kachel.
Ja, danke. Ich hätte zwei Fragen. Eine an die Vertreter der Bundesregierung und die zweite an den Herrn Neuneck. Die Frage an die Vertreter der Bundesregierung nochmal zurück. Sie hatten das vorhin dankenswerterweise selbst angeboten, nochmal Fragen zum Raketenschirm zu stellen. Also die Anfragen, die wir gestellt haben in einer ganzen Reihe von kleinen Anfragen, werden eigentlich immer relativ uniform beantwortet, gerade in Bezug auf den Sinn des Raketenschirms, mit dem Verweis auf die US-amerikanische Position, also von Seiten der Bundesregierung. Es wird gesagt, also wenn wir fragen, schätzt die Bundesregierung ein, dass aus der Installation dieses Raketenschirms eine Gefährdung für die Russische Föderation entstehen könnte, dann bekommen wir nicht die Antwort der Bundesregierung, sondern dann bekommen wir sozusagen, Zitat,
die amerikanische Seite oder die US-Seite schätzt ein, dass das ist in mehreren Fragestellungen schon passiert worden, passiert. Und meine Frage wäre jetzt, was bedeutet das, wenn ich das in einer kleinen Anfrage lese, die sozusagen vom Auswärtigen Amt kommt oder vom BMVG, wahrscheinlich dann eher in unserem Fall. Heißt das, dass die Position, mit der die USA erklären, die Notwendigkeit des Raketenschirms, auch die Position der Bundesregierung ist? Oder also, das hätte ich gerne noch mal ganz kurz von Ihnen sozusagen gesagt. Also ich, ja, jede Antwort, die in diesen Fragen sozusagen kommt, wird sofort verquickt mit dem Verweis auf das, was der Bündnispartner sagt. Das ist vielleicht ein Problem, da könnte man vermuten, Sie haben keine eigene Position dazu. Das steht ja eigentlich dahinter. So, und die zweite Frage wäre zum Nichtweiterverbreitungsvertrag. Ach so, ich sehe gerade, das geht ja beides dann an die Bundesregierung. Da ist der Herr Neuneck fein raus. Zum Nichtweiterverbreitungsvertrag, da muss ich jetzt nochmal auf das, was Xanthe gerade gesagt hat, nochmal sozusagen elaborieren. Und da stimme ich ihr völlig zu. Bitte erklären Sie das doch nochmal sozusagen auch vor dem Hintergrund der Wichtigkeit einer Signatur unter einem Vertrag. Also das ist dann sozusagen etwas völkerrechtlich Bindendes, wenn die Bundesregierung sozusagen sich entschlösse, diesen Vertrag zu unterzeichnen, dann hieße das ja, dass wir zwei Arten von Unterschriften haben. Wir haben eine Unterschrift unter dem NVV und wir haben eine Unterschrift unter dem, dann sozusagen unter dem, ja, also jetzt, wenn man sich, also ich weiß, das ist jetzt keine Konvention, ne, aber sozusagen unter einem Verbotsvertrag. Indem man die Bundesrepublik zu einem Verbotsvertrag sozusagen bindet, ist das doch eigentlich eine noch weitergehende Bindung gegenüber der Unterschrift im NVV. Das heißt sozusagen, da, durch eine Unterschrift unter einen Verbotsvertrag wird doch eigentlich das Commitment zum NVV nur noch betont. Also das steht ja nicht gegeneinander. Also es ist ja nicht so, als wenn der das, was im Verbotsvertrag gewollt wird, weniger wäre und auf halbem Wege stehen bliebe zum NVV, sondern es ist ja darüber hinausgehend. Deswegen, also ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Logik hier nicht.
Ja, noch eine Frage, genau.
Ja, also mich beunruhigt seit etwa 50 Jahren die friedenserhaltende Wirkung des militärstrategischen Gleichgewichts. Und diese Beunruhigung hat in der letzten Zeit beträchtlich zugenommen und wird auch heute mit den Aussagen von Professor Neuneck, fühle ich mich da sehr bestärkt, dass nämlich die Raketenabwehr dieses militärstrategische Gleichgewicht, also annähernd, weiter destabilisiert. Wenn ich mir jetzt aber die Rüstungshaushalte der NATO und der Russischen Föderation nach dem letzten SIPRI-Jahrbuch anschaue, stelle ich fest, eine etwa zehnfache Unterlegenheit des russischen Militärhaushalts. Nun wollen wir nicht darüber streiten, was da alles drin ist und was da nicht drin ist. Es ist eine eindeutige Disparität und der russische Präsident hat in der Vergangenheit immer wieder betont, einen Rüstungswettlauf nicht mitzumachen. Wir sind also einem nuklearen Ungleichgewicht viel, viel näher als einer kernwaffenfreien Welt. Darüber gibt es doch sicherlich keinen Zweifel. So, für mich ist dann naheliegend, wie kann das militärstrategische Gleichgewicht unter diesen veränderten Verhältnissen überhaupt gewahrt werden? Ist das überhaupt angesichts des rüstungswirtschaftlichen Ungleichgewichts überhaupt möglich? Oder, und das ist jetzt meine Frage, gibt es so etwas wie ein asymmetrisches militärstrategisches Gleichgewicht? Das ist eine Frage, in die ich meinen Kollegen Osnobitschew ausdrücklich mit einbeziehe.
Ja, das waren ganz viele Fragen. Ich möchte die vier Referenten bitten, kurz zu antworten. Und da an Frau Baumann die meisten Fragen gingen, würde ich Sie bitten, zu beginnen.
Ja, vielen Dank, Frau Höger. Herr Neu, Sie hatten gefragt, Angebot Obamas von 2013 steht es im Zusammenhang mit Aufbau Raketenabwehrsystem. Im März 2013, also einige Monate vorher, hatten die USA erklärt, auf Phase 4 des NATO-Raketenabwehrschirms verzichten zu wollen. Und es war ja genau, und ich glaube, unser Kollege aus Russland kann es bestätigen, diese Phase 4, die den Russen besonders viele Sorgen gemacht hat. Also ein Indiz, das dagegen spricht. Ich glaube, alle Experten, auch die russischen Experten, sind sich einig, dass Phase 1 bis 3 nicht in der Lage ist, technisch nicht in der Lage ist, irgendeine Gefahr für die russische Erstschlagfähigkeit darzustellen. Drum sage ich Phase 1 bis 3 und im März 2013 wurde auf die Phase 4 verzichtet. Außerdem denke ich, dass die Höhe der Nuklearwaffen so hoch ist, dass das keine also dieses Raketenabwehrsystem keine Auswirkung hat. So. Dann Herr Kachel, Sie hatten noch mal gefragt, Sinn von dem Raketenabwehrsystem, macht sich Deutschland die US-Position ein? Ich kenne jetzt diese kleinen oder großen Anfragen im Einzelnen nicht, deshalb kann ich da nichts sagen, nur es gilt, das, was wir betrachten, ist ein Raketensystem der NATO. Da gibt es eine NATO-Position. Diese Positionen werden zu 28 gefasst. Deshalb auch, wenn man in die Zukunft denkt, wie wird dieses Raketensystem vielleicht ausgebaut, das kann auch nur im Konsens erfolgen. Und da ist es eben die deutsche Position, dass wir jahrelang versucht haben, Gemeinsamkeiten mit Russland zu entwickeln, auf Transparenzmaßnahmen auch in diesem Bereich zu setzen. Diese Verhandlungen oder Gespräche wurden einseitig von Russland 2013 abgebrochen. Die Frage Verbotsvertrag, ja, ein Verbotsvertrag könnte, und im Falle Deutschland stimme ich Ihnen da sicher zu, könnte den NVV verstärken. Aber wir haben es jetzt ja nicht nur mit irgendwelchen gutmeinenden Staaten und ehrlichen Staaten zu tun, sondern man muss ja in der internationalen Politik immer auch vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Und was wir befürchten, sind Staaten, die nicht Mitglied im NVV sind oder den NVV verlassen, dem Verbotsvertrag beitreten und sagen, wir haben keine Nuklearwaffen, heimlich aber doch Nuklearwaffen entwickeln. Mit dem Verifikationssystem, das der NVV bietet, haben wir eine Möglichkeit, oder also solange der NVV eben stark ist und die Staaten Mitglied sind im NVV, haben wir die Möglichkeit, diese geheimen Programme zu entdecken und eben Verifikation präventiv durchzuführen. Wenn ein Staat den NVV verlässt, dann sind wir auf Treu und Glauben angewiesen und das ist, glaube ich, in der internationalen Politik und vor allem in der Sicherheitspolitik nicht variabel. Ich würde gern die Frage an den österreichischen Kollegen zurückgeben und vielleicht können Sie mir erklären, weshalb der Verbotsvertrag den NVV nicht schwächen wird. Zum Gleichgewicht, ich glaube, da sind Sie viel besser geeignet zu antworten als ich. Danke.
Dann gebe ich an Herrn Neunack für eine Stellungnahme.
Ja, vom Einfachen zum Komplizierten. Herr Neu, Sie haben nach S-400 oder S-500 gefragt. Das sind ziemlich gute Systeme, aber die haben eine Punktverteidigung. Es ist mehr Patriot und es ist keine strategische Raketenabwehr. Russland hat aber auch noch in Konformität zum ABM-Vertrag noch ein System zum Schutz von Moskau. Und da ist bis heute unklar, ob diese Interzeptoren noch funktionieren. Die russische Regierung sagt, sie funktionieren. Und es ist eine gewisse Ironie. Sie erinnern sich, ABM-Vertrag beschränkte ja Raketenabwehr und verbot sie nicht. Obergrenze 100. Im Grunde genommen haben wir im Augenblick auf westlicher Seite ungefähr 100 Interzeptoren und auf russischer Seite auch ungefähr so viel. Das heißt, rein von den Obergrenzen her gesehen, sind wir eigentlich noch im Rahmen des ABM-Vertrages. Aber das System kann eben, und da komme ich dann zu Ihrer Frage, außer Kontrolle geraten. Das ist eine schwierige Frage, weil ich denke, die Ban-Befürworter würden sagen, Abschreckung ist sowieso unmoralisch. Und so Unrecht haben sie da nicht, wenn wir an Unfälle denken, wenn wir an Fehlkalkulationen denken, all diese Dinge gibt es, über die haben wir heute gar nicht geredet, aber die sind tatsächlich eine reale Gefahr. Man verdrängt das und hofft halt, es geht gut. Es gibt sehr eindrucksvolle Beispiele, von denen man weiß, dass es ganz knapp nur gut gegangen ist. Das heißt, da würde ich mich persönlich nicht drauf verlassen. Das wäre eigentlich mein Hauptargument für eine nuklearwaffenfreie Welt. Die Sache mit dem Gleichgewicht ist extrem kompliziert, weil ein Gleichgewicht muss nicht stabil sein, auch wenn es numerisch gleich ist. Zwei Schützen, Duellanten in einem Cowboy-Film, haben alle beide dieselbe Bewaffnung. Derjenige, der als erster schießt, denkt, er würde gewinnen. Kann auch passieren, dass beide nachher tot sind, wie auch immer. Aber bei den Nuklearwaffen ist natürlich die Konsequenz viel größer. Und das ist leider die Logik, in der die Planer ihre Nuklearstreitkräfte machen, nämlich immer noch in dieser Denkweise von Erstschlag und Zweitschlag. Und die Situation hat sich einfach technisch verkompliziert, weil inzwischen diverse, auch konventionell bestückte, sehr treffergenaue Systeme hinzugekommen sind und die qualitativen Fähigkeiten der amerikanischen Nuklearstreitkräfte sind weitaus höher. Es gibt Rechenmodelle, die zeigen, dass sie mit 20% einen Erstschlag ausführen können auf das gesamte russische Arsenal. Das ist natürlich nach wie vor Wahnsinn, weil allein der Kollateralschaden ist natürlich irrsinnig. Welcher klar denkende Mensch würde sowas tun? Aber das ist eben dieses Paradox der Abschreckung. Und das haben wir heute bis heute nicht überwunden. Und ich denke, ich kann die Staatenwelt, die nicht über diese Instrumente verfügt, sehr gut verstehen, dass sie dem nicht trauen und sagen, von diesem Trip müssen die mal runterkommen. Aber es ist natürlich ein bisschen so, wie die Nicht-Alkoholiker den Alkoholikern sagen, ihr müsst jetzt clean werden. Und die Frage ist in der Tat, ob ein Vertrag, nicht ein völkerrechtliches Verbot, tatsächlich dazu führt. Wir wissen das alle nicht. Längerfristig bin ich da durchaus optimistisch. Es wird den Druck erhöhen, aber die Nuklearwaffenstaaten finden immer wieder sehr ausgeklügelte Gründe, um letztlich dann dabei stehen zu bleiben und zu behaupten, Nuklearwaffen haben eben einen stabilisierenden Effekt. Gegen den Einsatz von anderen Nuklearstreitkräften ist das irgendwo logisch, auch wenn es Wahnsinn ist. Das kennen wir aus den alten Debatten. Aber inzwischen haben sich ja auch die Argumentation des Einsatzes schon wieder sozusagen weiterentwickelt. Ne? Also auch als konventionelle Waffe, wenn man bei militärischer Unterlegenheit, Pakistan, Indien, das ist ja sozusagen das klassische NATO-Argument wieder akut. Und das erzeugt natürlich extreme Spannungen und blockiert weitere Rüstungskontrollvorschläge, wie zum Beispiel FMCT und so weiter. Also die Dinge hängen alle leider unglücklich miteinander zusammen. Und hinzu kommt, dass nun auch China und Indien anfangen, Raketenabwehr zu entwickeln. Ja? Also wir haben einen qualitativen, eigentlich haben wir den qualitativen Rüstungswettlauf auf der strategischen Ebene eigentlich nicht durchbrochen mit den wirklich wegweisenden Rüstungskontrollverträgen der 90er Jahre. Also das ist eine sehr nüchterne und negative Schlussfolgerung. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Politiker überhaupt verstehen, über welche Systeme sie eigentlich verfügen und was in bestimmten Zwängen sozusagen da auf sie zukommt. Ja? Und wenn der Ban-Treaty dazu führt, dass die Regierungen auch mal wieder nüchtern sich diese Situation angucken, wäre das natürlich ein Erfolg. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nukleare Establishment überhaupt sozusagen erreicht werden kann durch diese wichtigen internationalen Entwicklungen, die es jetzt im Augenblick gibt.
Ja, eine Frage ging ja nochmal an Herrn Osnabrück. Da würde ich jetzt kurz geben. Und dann hat der Herr Richter sich noch mal gemeldet und dann nochmal.
Мой друг господин Нони сказал очень забавную фразу. Правительство трезво взглянут на ситуацию. Я этого жду уже многие десятилетия, живя на этом свете. По-моему, это не очень возможно. Мы должны как-то помогать правительству, хоть чего-то такое разумное и внятное понять. А теперь по поводу десятикратного этого самого преимущества. Не только в 10 раз бюджет больше американский, российского, но и экономика больше, в 10, там, 8 раз. Но дело в том, что это, конечно, заботит и наше правительство, и наших военных очень, но должен сказать, что у нас продукция военная стоит, ну, не в 10, но раз в 5, зачастую меньше, чем американская, те же самые танки, самолеты и так далее. Но это не спасает ситуацию, к сожалению. Вот это нам надо доказывать нашему правительству, нашим военным, что и показывать, что гонка вооружений, в которую мы потихоньку втягиваемся, приводит к очень существенным социальным, политическим издержкам в нашей стране. Это ощутимо для меня, как гражданина, который смотрит по сторонам, как живут люди. В Америке это пока что неощутимо, но уже Трамп идет на определенные сокращения. И теперь в отношении, значит, четвертого этапа ПРО. Вы знаете, что, к сожалению, эксперты абсолютно не едины, и их мнение тоже мало чего значит, а, к сожалению, сейчас такая развернулась, я бы сказал бы, военно-патриотическая истерия и в Америке, и у нас, вот по поводу вот всего этого противостояния и всего прочего, что во всем видят подвох. И вот этот четвертый этап, отказ от него прошел, для большинства абсолютно незамечен. Он был замечен только единицами экспертов, включая меня, о чем я говорю, мне не верят до сих пор, да, что отказались. А аргумент такой, что будет создана инфраструктура, и нарастить ее очень быстро, понимаете, и нельзя позволить это сделать, а эта инфраструктура будет иметь противоракетный потенциал, что я тоже, противоракетный против наших стратегических ракет, что я тоже оспариваю, но я в меньшинстве, поэтому не все эксперты, а большинство как раз придерживается другого мнения, это тоже очень опасно.
Ja, vielen Dank. Und dann noch eine kurze Intervention von Herrn Richter.
Ich fühlte mich angesprochen wegen der Frage nach dem militärischen Gleichgewicht und was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, es gibt kein absolutes militärisches Gleichgewicht, sondern es gibt nur die Frage nach Optionen. Und man muss die Sicherheitspolitik und auch die Rüstungskontrolle so gestalten, dass bestimmte Optionen verwehrt werden. Dann hat man das Gefühl von Stabilität. Das hat der KSE-Vertrag gemacht. Er hat gesagt, es gibt das Ziel, groß angelegte Aggressionen zu verhindern oder regional begrenzte Überraschungsangriffe zu verhindern. Alles vor dem Hintergrund der Blockkonfrontation der damaligen Zeit. Heute haben wir eine andere Zeit, wir brauchen neue Instrumente. Im nuklearen Bereich ist das zwischen USA und Russland so definiert worden, wie Götz Neunig sagte, seit den 70er Jahren eigentlich, dass es eine gesicherte gegenseitige Vernichtungsfähigkeit gibt. Die war früher sozusagen mehrfach redundant, weil man immer da Angst hatte, dass mit dem ersten Schlag der Gegenseite, wenn sie denn beginnt, man noch genügend über hat, um einen zweiten Schlag noch so zerstörend zu machen, dass es auch wirklich abschreckend wirkt. Und hier kommt das Problem herein, dass man nicht die Zahl alleine in Rechnung stellen darf, die im Frieden besteht, sondern die Zahl zugrunde legen muss, die ein militärischer Planer dann für den Restbestand hält, der noch überbleibt, wenn die andere Seite beginnt. Nun kann man natürlich sagen, mit Götz Neuneck, das ist eigentlich alles Wahnsinn und das ist ja Blödsinn, aber der militärische Planer hat genau diese Aufgabe, das zu machen. Warum? Nicht damit das durchgeführt wird, sondern damit in dem Vergleich der Optionen der Staat nicht erpressbar wird. Und ich weiß, glaube ich, wovon ich rede, aus der Zeit des Kalten Krieges. Die NATO war unterlegen und man hat gesagt, dann müssen wir eskalieren können, aber nur bis zu dem Punkt, wo wir uns nicht selbst zerstören, aber der Angriff sinnlos wird. Das war hoch umstritten, viele Dilemmata, völlig klar, sind wir uns alle einig. Und jetzt macht Russland genau dasselbe. Sie fühlen sich unterlegen und ahmen die NATO-Strategie der 80er Jahre nach. Und insofern kein großer Unterschied. Wie kommt die Raketenabwehr ins Spiel, wenn Russland glaubt, dass nach einem Erstschlag, sagen wir mal, nur noch 30% ihrer dann schon reduzierten Atomsprengkörper über sind, wenn New Start völlig umgesetzt wird, dann könnte ein Zustand eintreten, in dem von den verbleibenden 200-300 Sprengkörpern bei einem Rational von 2 bis 3 Abwehrraketen pro Sprengkörper im Grunde genommen nichts mehr durchkommt. Götz Neuneck sagt wahrscheinlich als Techniker oder Physiker zu Recht, das geht physisch gar nicht. Aber wer es glaubt, wer an diese Option glaubt, an die technische Machbarkeit in Zukunft, der wird Sorgen haben auf beiden Seiten. Der eine will es machen, der andere hat Sorgen. Und ich glaube, das steckt dahinter. Nicht heute die Zahl von Aegis-Systemen in Europa oder die eine Stellung in Veselo in Rumänien. Das ist nicht das Problem. Es sind alles Zukunftsoptionen, über die nachgedacht wird. Und da müssen wir, glaube ich, auch einhaken, nicht? Dass wir da vertrauensbildend tätig werden und präventiv auch tätig werden, damit diese Optionen sich nicht umsetzen lassen.
Ja, vielen Dank nochmal für den interessanten Einwurf. Und dann gebe ich weiter an Thomas Reutner.
Ja, es ist 8:20 und die Sonne scheint auch nicht mehr. Ich bin ganz schnell. Mein erster Punkt, diese Frage militärisches Ungleichgewicht, konventionelle Waffen. Ich antworte sehr global. Es hat, ich glaube, es war im Jahr 2007 das Angebot gegeben von Dmitri Medvedev, über Fragen europäischer Sicherheiten neu zu verhandeln. Ich habe mir diesen Vertrag genau angesehen. Es waren da eine Reihe Punkte drinnen, die wir heute in einer Diskussion sehr gut gebrauchen könnten. Es war sehr schade, dass sich die europäischen Staaten überhaupt nicht auf eine Diskussion eingelassen haben. Ich wünsche mir, dass so eine Diskussion in dieser oder andere Richtung über Fragen, erstens einmal Nuklearwaffen, konventionelle Waffen, aber generell einen breiten Friedens- und Sicherheitsbegriff, dass so eine Diskussion hier zustande kommt. Mein zweiter Punkt, es haben eine ganze Reihe von Staaten Anfang Mai bei dieser NPT-Konferenz die ähnliche Stoßrichtung sozusagen der Abrüstung gemäß Artikel 6 und dem Atomwaffenverbotsvertrag explizit betont und herausgestrichen. Ich glaube, und da teile ich, und das möchte ich doppelt unterstreichen sozusagen, dass Verifikationsmaßnahmen ein zentrales Element sind. Und aus dem Grund finde ich es auch ein bisschen schade, dass Staaten, die vielleicht diesbezüglich etwas skeptisch sind, nicht ihr Gewicht in die Schale werfen, um genau diese Verifikationsmaßnahmen, wo man skeptisch sein kann und auch aus guten Gründen skeptisch sein soll, hier nicht ihr Gewicht in die Schale werfen, um hier wirklich taugliche und gute Verifikationsmaßnahmen für so einen Verbotsvertrag zu erzielen. Und mein letzter Punkt, Frau Vorsitzende, Sie haben gesagt, das ist viel zu wenig Zeit. Ich bin gerne immer wieder in Berlin. Danke.
Ja, das ist ja ein gutes Angebot. Wir haben ja alle festgestellt, dass wir erst am Anfang einer spannenden Diskussion sind. Aber nochmal ein Zonte.
Ja, ich höre dieses Argument natürlich nicht zum ersten Mal, dass es denn diese Worst-Case-Szenario gibt, dass vielleicht Nordkorea dann ja ein Atomwaffenverbot anschließen würde und dann sagen, sie haben keine Atomwaffen. Aber ich verstehe die Logik dahinter nicht. Es ist der Grund, warum Nordkorea Atomwaffen entwickelt, ist eine Verhandlungsposition zu haben. Also würden sie das nicht mehr verheimlichen wollen, kann ich mir nicht glauben. Und wenn man dann ja das Atomwaffenverbot in der MVV dann aneinander besser koppelt, dann könnte man dann ja auch dieses Problem aus der Welt schaffen. Ich bin ja persönlich dafür, dass wir dann ja den Vertrag ohne ein großes Verifikationssystem abschließen und relativ schnell abschließen, weil es nämlich in der MVV ein Verifikationssystem gibt. Und wäre dann ja eher dafür, dass man dann ja darauf bezieht. Denn das würde dann ja auch erstmal für so einen Vertrag reichen. Was wir brauchen natürlich in diesem nächsten Schritt, wenn wir über eine Atomwaffenkonvention reden, wo wir über Eliminierung von Atomwaffen reden, ja, da brauchen wir auch einen Vertrag, weil die NVV hat das auch nicht drin. Dann müssen wir, das muss überprüfbar sein, das ist ja ganz klar. Und nochmal zu dieser Frage, was ist wirklich der Grund? Ne?
warum die Bundesregierung nicht teilnimmt an diese Verhandlungen. Ich glaube, dass das mit der Mitgliedschaft in der NATO zu tun hat. Ja. Und irgendwie habe ich noch gar kein Argument gehört, was mich davon abbringt, das so zu glauben. Diese Alkoholiker-Analogie, was Götz dann ja gebracht hat, also ich bringe eigentlich immer diese Raucher-Analogie und sage, denn es sind die Nichtraucher, die dann jetzt so eine Nichtraucherzone dann fordern und nicht die Raucher. Aber ich denke, auch mit der Alkoholiker kann man dann ja auch da eine Analogie auch mal entwickeln, dass man erstmal zugeben muss, dass man überhaupt Alkoholiker ist und dass das schlecht ist und dass man davon wegkommen will, bevor man dann ja das machen kann. Und das ist ein Teil dieser Idee hinter einem Verbotsvertrag.
Ja, vielen Dank, Santi Hoyle, nochmal, dass vielleicht eine atomwaffenfreie Welt doch möglich ist. Das hoffen wir zumindest alle und es sollte unser Ziel sein. Und auch Abrüstung statt Aufrüstung. Ich danke allen, die bisher zugehört haben, gebe aber nochmal an Alexander Neu für ein kurzes Schlusswort.
Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt eine Zusammenfassung uns allen ersparen. Ich denke mal, wir sind etwas erschöpft, haben aber eine Menge Informationen ausgetauscht. Und Frau Baumann, Sie haben sicherlich auch noch hinzugelernt, was die Argumente der Friedensbewegten und der Wissenschaft sind. Können Sie auch gerne weiterreichen in die Bundesregierung. Es war uns auf jeden Fall eine Freude, dass auch Sie da waren und dass wir Ihre Position auch nochmal hier sehr konkret hören konnten, was auch unsere Argumente schärfen wird. Ich möchte noch ein paar technische Hinweise geben. Wir haben jetzt um 20.30 Uhr einen Tisch reserviert für die Referenten, die jetzt hier sind. Wir würden dann gleich zu diesem Tisch hingehen. Außerhalb des Hauses, ist ein kleines Restaurant. Sie haben alle die Unterlagen für Reisebestätigung, also Reisekosten und so weiter und so fort ausgefüllt. Wenn Sie das dem Kollegen Thomas Kacher geben würden, der ist dafür zuständig. Ich möchte nochmal allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier daran mitgewirkt haben und hier nochmal namentlich auch Thomas Kacher danken für die Vorbereitung und für die Durchführung. Und hoffe, dass wir weitere Anhörungen dann in der neuen Periode machen können zu den Themen zum Beispiel Moral, Werte und Interessen in der Außenpolitik. Vielen Dank.